Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 103, heute mit Matt.
Hi.
Mit Felix.
Moin.
Und mit Ill Trippen.
Das bin ich.
Ja, das ist eine coole Geschichte, Junge.
Ja.
Ja.
Ja, wir müssen das mehr ins Internet bringen.
Müssen wir das?
Tell me
about
it. Ich weiß
nicht, Ill Trippen ist jetzt nicht so das, was man ins Internet bringen muss, finde ich.
Nicht? Schreibt mal schon. Wir sind wieder da, nach einer Woche Pause. Und wir haben den Flight.
Ist ja gar keine Woche Pause mehr, ist jetzt quasi jetzt regulär so.
Oder? Ja. Ja, ja, schon.
Ist keine Pause. Ja. Wir machen keine Pause. Wir arbeiten die
Podcast-Woche hat 14 Tage.
Ja. Die Binärgewitterwoche hat jetzt immer 14 Tage.
Ja.
Genau. Und trotzdem haben wir den Flighty unterwegs verloren. Der ist uns gerade noch vom Tisch gesprungen.
Mhm.
Ja.
Nee, der wollte nicht auf den Tisch draufspringen eigentlich. Das war doch das Problem.
Wie dem auch sei, jedenfalls ist er nicht da, aber wir sind trotzdem hier im Studio und Plotcasten für euch.
Nur für euch.
Genau. Naja, für uns auch so ein bisschen.
Nur für nee, euch? Quatsch. Wir machen das alles für euch. Okay. Und fürs Geld.
Und für euch.
Und für die Bitches.
Für euch? Für die Widgets?
Für die Widgets. Wir kriegen nämlich tolle Widgets dann von Widget. Microsoft Office geschenkt.
Yo.
Für ich habe eine Desktop. Nachricht gerade, ich habe eine E-Mail von Ruth gekriegt.
Von Ruth.
Ruth mit UTH oder OOT?
Von Rute. Rute, der macht doch diese lustigen Comics.
Ach so, ja.
Nicht lustige Comics? Nee, der macht die anderen, glaube ich.
Ich sollte jetzt einfach mal mein Thunderbolt ausmachen.
Ja, dann mach das doch mal.
Ja, mach ich auch.
In der Zeit, wo du dein Dings ausmachst, können wir anfangen mit der Vergangenheit.
Blast from the past.
Genau, und zwar so lange her, weil ihr es ja in der letzten Sendung nicht angesprochen habt.
Schütter, warst du nicht da, oder?
Da war ich nicht da und deswegen haben wir es nicht, oder habt ihr es nicht angesprochen. Es geht um LibreSSL.
Yay!
LibreSSL, wir müssen, oder ich muss das ganz kurz klarstellen, wir finden LibreSSL super und LibreSSL hat bei dieser einen Sache, wo wir gesagt haben, dass es kacke ist, weil es kaputt ist, haben gesagt, ja, das ist kacke im Linux-Kernel und der Kernel muss es anständig machen, dann können wir es nämlich auch übernehmen und in FreeBSD funktioniert es ja auch schon und ihr seid einfach nur blöd. Und die Linux-Kernel-Entwickler haben gesagt, ja, stimmt.
Ja, stimmt. Wir sind alle blöd.
Wir sind alle blöd und dann haben sie quasi jetzt einen Patch gebaut für den Linux-Kernel, der genau diesen kruden Hack, den man sonst bei OpenSSL gemacht hat, um Entropie, dass du genug Random-Zeugs hast, dass man das dann nicht mehr machen muss, dass die Entropie dann auch für den nächsten Fork quasi neu generiert wird.
Der Vorteil ist, es dauert jetzt nur gefühlt 10, 15 Jahre, bis dann alle laufenden Linuxe.
Appalapap. Ja, die haben doch die haben ja auch kein LibreOSSL, deswegen ist es ja auch vollkommen egal.
Ja, aber guck dir mal so ein Red Hat Enterprise, such mich mal an, was seit 20 Jahren läuft und was keiner mehr updatet.
Nee, das ist Quatsch.
Ja, aber das läuft seit 20 Jahren und es läuft.
Ja, aber das läuft ja auch nicht mit LibreSSL und OpenSSL war es ja richtig, von daher ist es da ja auch kein Problem. Das einzige Problem ist, wenn du den neuen heißen Scheiß haben willst und dann dein Kernel alt ist, dann ist es kacke. Und jetzt brauchst du einen neuen Kernel, damit du den neuen Scheiß bekommst und das ist ja auch okay.
Ich stell mir gerade so einen Sysadmin vor, so irgendwie so einen 60-jährigen Graubart, der dann irgendwie so sagt.
So ein Nackenbart.
Ich will jetzt LibreSSL, aber meinen Kernel will ich behalten.
Genau, aber mein 2.4er oder 2.6.16er Kernel, den will ich schon behalten.
Ja. 2.4, ja.
Der auf meinem WRT-Router läuft. Kann ich jetzt nicht updaten.
Ich finde immer noch LibreSSL blöd, weil die sollten sich alle einfach mal bei OpenSSL zusammensetzen und das zusammen fixen und richtig machen.
Ja, ja.
Nicht irgendwie blöd aber durch die Gegend foxen, aber
das Problem ist halt, OpenSSL ist halt ein riesiges fucking Monster. Und ich habe mir das, also ich bin in die Verlegenheit gekommen, mir den Source anzuschauen. Das ist alles riesen Scheißdreck einfach. Und deswegen können sie es richtig machen.
Du meinst,
von mir kriegen sie den Segen.
Es wird sich sowieso das Bessere durchsetzen. Ja. Das mal schon. Und von daher ist es ja vielleicht auch gut, wenn die alle durch den Gegend forken, weil das Beste setzt sich dann am Ende
durch. Genau, und was wollt ihr mir jetzt sagen?
Ich glaube, der Felix hat die Einsicht gehabt oder das, was wir wahrscheinlich auch alle gelernt hätten, dass OpenSSL nur deshalb sicher war, weil einfach keiner verstanden hat, wie es funktioniert. Und wo sie wieder beweist, dass Security through Obscurity
funktioniert
und, für eine Zeit lang.
Und dann guckt sich jemand an.
Und ich finde LibreSSL trotzdem blöd, weil es gab ja jetzt ein paar Fixes, die OpenSSL eingebaut hat und LibreSSL hat ein paar davon schon vorher gefixt. Das hätten sie den Leuten durchs mal einfach sagen können.
Ich glaube, das haben die schon gemacht.
Nee, das hatten sie nicht.
Haben also sie nicht? Haben sie gesagt, hahaha.
Nein, die haben tatsächlich...
Seid Kacke.
Also LibreSSL hat ein paar Fehler gefixt bei sich und dem OpenSSL-Team aber nicht mal Bescheid gegeben und gesagt, ihr da böser Bug, macht es mal.
Vielleicht wäre zum gesagt,
Beispiel, Google hat ja auch noch sein Boring SSL oder sowas.
Not OpenSSL.
Ja. Ja, gestartet. Die arbeiten wenigstens miteinander zusammen und ich finde, dass diesen Anstand sollte LibreSSL, die Leute hinter LibreSSL auch haben.
Ja, nicht? Die haben das ganz schlau gemacht. Die haben sich so einfach so ein paar Zero-Days in OpenSSL offen gehalten. Für den Fall, dass irgendwann keiner mehr über LibreSSL geredet hat, haben gesagt, hier, guck mal.
haben wir schon 2014 gefixt.
2012 haben wir schon gefixt.
Ja, und ihr 2039 seid immer noch dabei.
2038 ist die Number, wo die ganzen anderen Computer kaputt gehen wegen der Zeit.
Ja, stimmt, aber das fixen sie jetzt demnächst auch.
Ja, klar, auf den ganzen neuen Computern. Alle, die nicht
64-Bit
sind.
Stimmt, da ist die Zeit auf
32-Bit waren dann auf einmal nicht mehr genug Sekunden.
Ja, das ist schon alle null
Koffer-Overlauf. Dann kannst du auf den ganzen alten hier Red Hat und so Servern von den ganzen Banken kannst du dann einfach keine Transaktion mehr ausführen.
Ja, zu praktisch, oder? Das wird noch kein Red Hat sein. Das ist
oder sonst
irgendwas. Unix old.
Ganz alt, ja.
Ja. Ist dann wieder SRS dann 1970, oder?
Ja, oder halt einfach da ist dann Schluss. Also was ist es?
Nee, das ist ja ein unsigned int.
Ja, aber an dem läuft eine Sekunde davor oder so.
Ja.
Und dann ist alles immer von da, das ist einfach, die Zeit steht still, Schluss, aus, Ende.
Keine Zeit für dich.
Genau.
Ja, gut.
Muss man sich dann einfach merken, dass man 1970 plus 1 ist.
Ja, genau. Wird dann einfach eine neue Zeitrechnung eingeführt. Ja, man zählt dann wieder in die andere Richtung.
Das ist ja, einfach, genau. Du zählst einfach weiter und weißt aber...
2038.
Die Second Epoch.
Ja. Plus 0 ist dann...
Ja! Unix 2.
Second Epoch.
Unix
Epoch. Oh, das hört mich an wie so ein Add-on, was du dann kaufen musst.
Ja, das hört sich
die zweite Epoche für Unix, für das Online-Roleplaying-Game.
Ich finde, das hört sich einfach so an wie dieses klassische, irgendwie, du hast so ein Konzept Final
2.
Neu. Natürlich immer mit .docx hinten dran.
Ja. .docx. Oh, ja. Ja, da wird es aber noch .txt gewesen sein.
Also diese Funktion, diese LibreSSL-Funktion, die sie angemeckert haben, wird übrigens in 3.17, glaube ich, dann schon gefixt sein. Mhm. Jetzt, also schon mit der nächsten Kernel-Version wird das gefixt sein. Und dieses Jahr 2038-Problem gehen sie auch gerade an. Also Leute, die Zukunft wird rosig, ich sag's euch.
Die Zukunft wird frei. Können wir drüber?
Freier.
Naja, 2038 wird das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Ja.
Und jedes Jahr bis danach. Dahin auch.
Genau.
Nein. Linus Torvalds hat doch gerade gesagt, dass irgendwie er will noch immer noch World Domination für Linux auf dem Desktop.
Echt?
Klar. Ja.
Böse Dinge will er.
Bleibt sein Ziel.
Böse.
Ja, hat er gerade in Chicago gesagt auf der LinuxCon.
Hat er gesagt, auf jetzt, wo es keinen Desktop mehr gibt, werden wir gerne auf die Hoheit, ja.
Er hat gesagt,
das wir Auslaufmodell, das nehmen wir.
So wie, Router haben wir
so
ja schon.
Wie, so wie genau. Lenovo, die immer den alten Schrott aufkaufen.
Genau. So, ne? Die ganzen Home Appliances haben wir alles schon.
Ja, genau, die haben halt überall World Domination, bis auf den Desktop.
Aber da will's auch eigentlich ja keiner mehr jetzt.
Ja doch,
aber guck mal,
auch da,
aber was
du willst World Domination wenn überall
wenn dein
und nicht nur World Domination in alles außer Desktop.
Was ist, wenn jetzt ein Android-Telefon dein Desktop wird? Ist es dann überall? Oder ist Android nicht Linux genug?
Nee, Android ist erstens nicht Linux genug und zweitens ist es ja noch nicht so.
Not
die Leute,
Linux
die haben
enough.
Ja, du siehst es ja hier, wir haben alle immer noch einen Desktop.
Ja, fuck shit.
Ja.
Naja, Desktop.
Ja, und?
Computer.
Ja,
Ja, das sind ja keine Desktops mehr. Also wenn wir jetzt ganz pingelig sind, dann sind das Notebooks.
Notizbücher.
Ja. Zum Aufklappen. Yoga-Tablet, drehen, ne? Stift.
Convertible.
Doppel-Convertible.
Double-Convertible. Double-Convert. Das konvergiert zwar gegen Null.
Double-Compile.
Does not convert.
Ja. So, das zweite, jetzt das zweite Lieblingsthema von, jedenfalls von mir und von dem Ingo.
Ja.
System.de.
Von allen eigentlich.
Wir müssen natürlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, warum, was das letzte Mal war. Jedenfalls, es gibt Leute, die mögen kein System.D. Und die haben eine Liste von Sachen, die sie doof finden.
Oh ja, Boykott System.D.
Ja.
Ja.
Und zwar haben die hier ganz, ganz viele Sachen, die sie alle beschreiben. Zum Beispiel, dass es vollesäusige Monster ist und das alles schluckt. Und dass die Entwickler, nee, ist nicht alles richtig, aber es sind ein paar Sachen richtig.
Ja.
Dass die Entwickler super große Arschlöcher sind, ist wohl so. Und dass sie nicht mit sich reden lassen und dass der eine Typ ja auch Dings verbrochen hat, Puls Audio, was ich ihm einfach ganz schön übel nehme.
Und Kay Debus und
Kay Debus
Leonard Pöttering habe ich auch schon mal interviewt.
Aber jetzt mal ganz ehrlich,
ja.
Es macht relativ viele Sachen richtig, meiner Meinung nach, nämlich.
Es macht den Start viel schneller.
Es macht den Start viel schneller, was mir jetzt nicht so wichtig
Doch.
Ist, aber es macht dieses Ganze. Du hast irgendwie einen Service und du willst, dass er jedes Mal neu startet beim Booten und du willst, dass das Ding immer läuft und dass es nicht dann verreckt und dann nichts mehr macht, weil das ist das Allerschlimmste. Und darum musst du dich kümmern bei Init und deswegen ist es schon mal besser als nix, besser als Init.
Ja, und ich meine, wenn System.D abstürzt, dass halt nichts mehr geht, ja mein Gott, wenn der Kernel abstürzt, geht auch nichts mehr.
Ja, richtig. Und das ist auch schon alles separiert, also du hast jetzt so, du hast ein System.
Was ist
System.D?
Guckst du so komisch,
Matt? Ja, der Matt ist auch kein Problem, ist ja auch ein ganz persönliches Thema, ja.
Ich finde das ja interessant, einfach auf der Ebene so, ja, wenn das alles kaputt ist,
dann
Desaster-Szenarien zu konzipieren, finde ich ja immer ganz schön.
Ja, also es
man bei muss natürlich aufpassen, ist dann auch dass so. Es nicht zu bloated wird, aber wir haben ja jetzt gehört, DNS kann es jetzt auch schon.
DNS kann es jetzt auch schon, nämlich quasi so ein kleines, so ein bisschen Caching-DNS, der auf Multi-Homing aufpasst und auf ganz schön viele coole Sachen macht eigentlich.
Finde
also,
ich total gut.
Wenn man sich das so anschaut, die Leute sind halt traurig, weil sie von ihren ganzen von den ganzen alten Sachen, so wie es halt damals funktioniert hat, ist dann halt auf einmal abgelöst. Und das ist den Early Adoptern so aufgedrückt wird, dass du es nicht abstellen kannst, finde ich auch kacke. Das ist tatsächlich nicht so richtig cool. Zum Beispiel dieses Network-D zum Beispiel.
Die sollen halt alle Debian benutzen.
Ich bin da jetzt gar nicht so böse, aber Debian stellt ja auch um.
Ja.
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 Also,
nachdem alle anderen Augen gestellt
haben. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die man besser quasi an die Leute rantragen kann. Einfach nicht so ein großes Arschloch sein, das wird schon für viele Sachen helfen.
Nicht ganz so ein großes Arschloch.
Ja, ein bisschen Arschloch muss schon sein, weil du willst ja auch Sachen fertig machen. Und wenn du mit allen quasi auf Schmusekurs gehst, dann wird nichts fertig. Und dann habe ich lieber was, wo die Leute quasi sind, so wie der Guido halt, der einfach sagt, okay, da geht's lang und dann wird's so. Und er ist der Diktator von Python und wenn das für System.D auch so ist, dann funktioniert's vielleicht. Genau, also es gibt ein boykottsystemd.org, wo man draufgehen kann, wo man quasi nur einseitig mal sich anhören kann, was die Leute dagegen haben. Und dann darunter eine Gegendarstellung auf Hacker News, beide schon ein bisschen älter. Und ich kann nur für mich sagen, es löst Probleme, die ich aktuell habe und die ich anders gelöst habe, aber ich stelle gerne darauf um, wenn es einfach ist. Zum Beispiel für dieses ganze System.D-Zeug hatte ich früher Supervisor genommen, also Supervisor.D, und der hat eine relativ ähnliche Syntax, hat genau das gleiche gemacht, hat nämlich darauf geachtet, dass Services neu starten, dass sie nicht, genau. Und er hat die Sachen gelockt, und zwar nicht so in irgendwo in Varlog rein, sondern halt sortiert, dieser Service hat diese Logs. Und das ist doch auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache. Und ja, also das ist jedenfalls meiner Meinung nach. Dann vom Schmidtloch gibt es, hat kurz angesprochen, es gibt ein, da ist noch was verloren gegangen gerade.
Nee, ich hab was gelernt.
Nee, okay. Es gibt wohl einen ganz guten Conference-Talk von der GPN 2014, nämlich System.D und Journey.D für Nutzer. Das heißt quasi, wenn man ganz neu dabei ist und keine Ahnung hat von System.D, aber es nicht ganz verschlossen dagegen ist und sagt, ich hätte gerne meine Init-Skripte selber gefrickelt, was man ja immer noch machen kann, dann kann man sich die mal anschauen. Okay, gut. Perfekt. Genau, das waren die zwei Sachen, die ich noch von vor 4 Wochen
aus dem Äther
gezogen habe, was wir noch klarstellen müssen, beziehungsweise ich.
Okay.
Weiter.
Sehr gut. Kommen wir zum Tumblr der Woche.
Na?
Nee, wir haben noch zwei Sachen von Blas. Ich weiß aber nicht, ob die da hingehören.
Ja, die sind vom Flydie. Wir
haben die vergessen. Ja, also die eine Sache kann ich kurz aufnehmen. Und zwar ist das der Android-Browser, weil wir hatten letztes Mal was über den Android-Browser gehabt. Und da hattest du, glaube ich, so was gesagt, Ingo, was so in die Richtung geht. Ja, ist doch alles WebKit.
Aber Ingo hat wieder keine Ahnung gehabt.
Und mir hat...
Ist doch alles Chrome.
Yeah.
Nein, es gibt einen Android-Browser und es gibt Chrome.
Genau.
Ja,
und dann
klär mich auf.
Da hat, war es der Schmidtloch? Ich bin mir nicht mehr 100% sicher.
Die wissen einfach alles.
Ich wusste, zu dem Zeitpunkt das auch nicht. Also ich wusste den Link nicht, weil ich kannte diese Präsentation auch schon vorher. Das ist einfach nur awesome. Da hat halt einer mal so einfach nur zusammengenommen, so okay, jetzt hast du hier irgendwie ein Android standardmäßig so irgendwie, was ist das so hier, 4.2 oder so, dann hat das die und die Chrome-Version. Außer du hast das Gerät von Samsung, weil dann hast du
was anderes.
Eine ganz andere Chrome-Version oder eine andere WebKit-Version, die ist aber nicht die gleiche wie die in der ähnlichen Chrome-Version drin ist und so weiter. Nice. Und so weiter. Also es geht in dreistellige mindestens Bereiche rein, was für WebKit-Versionen, Kombinationen mit Betriebssystemen
und so weiter. Genau, das ist noch nicht mal der echte Chromium, hinkriegst. Sondern der Chromium.
Genau, und dann hast du noch nicht solche Dinge wie Firephone, das ja irgendein Android-Fork ist, der wiederum den Silk-Browser von Amazon hat, der zwar auf WebKit aufsetzt, aber also...
Früher war es ja auch so, dass der Android-Browser gar kein echter, also kein Chrome war, sondern was
eigenes. War, ja, das war halt so ein WebKit-Dingsi und erst ab 4.2, glaube ich, oder 4.0.
Erst ab 4 spät irgendwann.
Wurde der Chrome der Standard und damit auch die Rendering Engine aus einer Chrome-Version für den Rest, für die Webviews und so weiter verwendet. Ja, das ist einfach ganz, ganz übel.
Ganz übel, ja.
Das ist einfach, also das Krasseste, was ich da in der Präsentation irgendwo gelesen habe, ist, es gibt einen Browser oder ein Modell von Asus. Die haben auf das Handy Android 2.3, also Gingerbread, drauf gemacht.
Ja.
Aber haben dem darin enthaltenen WebKit OpenGL reingepatcht.
Nice.
Also nicht,
haben sie das
nicht
gebraucht, OpenGL, oder
WebGL, weil sie halt als Feature so irgendwie so, hey, hier guck mal, kann WebGL und kann dieses jenes
oder
Feature.
Oder nicht angeben, die brauchten ja irgendeinen Use Case dafür.
Ja, irgendein Use Case brauchte das und dafür haben sie das dann reingepatcht und sie haben halt irgendwie, also
awesome.
Ja, das ist genau. Einfach nur hochgezogenes Level der Facialpalmierung, was man da so erleben kann.
Das ist schon ganz schön fucked up. Aber,
So, jetzt tummeln wir.
Immer Firefox auf deinem Android installieren, dann hast du
genau, einfach Problem. Firefox.
Firefox. Aber die Webviews sind dann immer noch Chrome, oder? Also Webviews sind das, was man
das,
in
das ist ja wiederum Apps noch ganz benutzt. Was anderes. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht zwingend dann die gleiche Rendering Engine wieder, wie dein Chrome-Browser auf dem Telefon hat.
Hm, ist ja doof.
Das ist so
Boom.
Pistole an Kopf.
Genau, also diese Webviews sind sowas, was du in Apps hast, um quasi, wenn du irgendwie eine Tabelle hast und du hast keinen Bock, die in deine App hinzufrickeln, kannst du die auch über das Web laden oder so.
Ja.
Ungefähr so ist. Also ich habe das schon mal gesehen, dass es funktioniert.
Ja. Ja, das geht in der Regel ganz gut, diese Webviews in native Apps einzubinden. Das geht so gut, dass es eben eine ganze Industrie gibt oder eine ganze Richtung innerhalb dieser App-Entwickler, bei denen ich mich so rumtummle, die dann immer so sagen, ja, hier PhoneGap und das so und das geht doch alles ganz gut und dann stößt man aber nachher ständig an irgendwelche Limitations, die einfach nirgendwo dokumentiert sind.
Also was man ganz oft sieht bei diesen super billigen Free-Apps, ist eigentlich nur quasi dein Browser, der auf eine Webseite geht und wenn du dann da quasi mit einem normalen Browser raufgehst, kriegst du die gleiche Webseite, wie die, was in der App ist.
Ja.
Und bisschen weird. Aber gut, wenn es funktioniert.
Und so weiter.
Und so weiter.
Tut's ja nicht, das war ja das Problem.
Genau. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist verloren. Und
genau.
Ihr müsst euch alle iComputer kaufen.
Tumblr der letzten 14 Tage.
Die Tumblr
der letzten Tumblr der Wochen.
Alle.
Tumblr der Wochen, finde ich, das hört sich genau
richtig. Tumblr der Wochen. Animals using Git? Git Animals.
Git Animals, nicht Animals using Git, sondern Animals being Git oder so. Oder machen Git.
Nein, da die Tagline oben ist Animals using
Git. Ja, ist aber Quatsch. Der Typ hat einfach keine Ahnung, wer es gemacht hat.
Ist auf jeden Fall lustig.
Sind lustige Bilder, die so zum Beispiel Pull-Request gemerged und es sind dann zwei Schildkröten, die sich ein High-Five geben. Oder ein Low-Five. Also Schildkröten können halt nicht so hoch.
Checkout.
YouTube. Ja, witzig, okay.
Okay.
Dann Scorpion Dagger ist...
Was für ein Ding?
Irgendwelche Renaissance-Bilder, die irgendwie in lustige GIFs umgewandelt sind.
Macht das Sinn?
Flydie fand es wahrscheinlich lustig.
Leute haben viel Zeit.
Leute haben verdammt viel Zeit, ey.
Ja.
Leute sollten...
Also manche sehen ganz witzig aus, andere finde ich jetzt ein bisschen belanglos, aber gut, könnt ihr euch angucken.
Aber das hat das irgendwie... Bagger.
Ich habe keine Ahnung.
Hat das irgendwie einen tieferen...
Vielleicht hat
das
tieferen
oder so?
Sinn.
Das sieht so ein bisschen aus wie Monty Python alles. So quasi diese Animationen, die ja quasi genauso gemacht wurden immer. Hm. Von der Sonne oder von den... Wenn da irgendwie irgendwas kaputt geht.
Diese GIFs. GIFs. GIF.
Gut, danach HTTP-Shaming. Ja.
Kann das?
Das sind Seiten, die kein HTTPS können.
Wo, das ist ein Typ, der sich zu jeder HTTP-Only-Seite einen runterholt. Weil er sagt, oh Gott, die Worte HTTPS.
Ja, also ich meine, das sind tatsächlich manchmal Webseiten, wo du Daten eingeben musst, die halt irgendwie fehlen, es über HTTPS zu machen, wo es einfach keinen Grund
gibt. Jede Webseite, wo ich Daten eingeben muss.
Was? Naja, die meisten können das mittlerweile mit HTTPS richtig.
Ja, außer Spielegrotte.de.
Ja. Oder Ipsy. Oder ich weiß nicht.
Oder Taylor Swift Webseite. Ja,
also da kann man auch Sachen einreichen, wenn euch Sachen auffallen, die nicht HTTPS verschlüsselt sind, obwohl man Daten eingeben sollte, dann.
Aber das sowas so Parlament of Australia, wenn du auf HTTPS gehen willst, also explizit, dann wirst du redirected auf HTTP.
Ja, das macht der total Sinn.
Das finde ich schon ziemlich nice.
Das macht echt total Sinn.
Bald bauen sie noch eine Zwischenseite ein. Sie haben doch wohl nichts zu verbergen,
genau,
oder?
Sie haben nichts zu verbergen.
Warum wollen sie halt?
Es hört doch keiner zu.
Warum wollen sie das verschlüsseln? Jeder kennt diese Webseite.
Genau, jeder kennt das.
Oder einfach nur so, I can see you. Ja.
Ja, also ganz nett gemacht, dass das mal aufgezeigt wird. Es haben wohl auch mindestens ein Unternehmen hat auch reagiert hier, vielleicht auch ein paar mehr, die das dann mal umsetzen und anders machen. Also von daher schon gar nicht schlecht, dass da mal jemand so Salz in die Wunde streut und mal aufzeigt, was hier eigentlich alles abgeht. Deswegen HTTP-Shaming. Benutzt endlich alle Verschlüsselung. Ist ja wohl nicht so schwer, oder? Kann ja wohl, darf er wohl nicht warten.
Los!
Leute wollen kein Geld bezahlen. Muss alles kostenlos sein. Kennt ihr doch.
Ja und?
Ja.
Ja, muss er für HTTPS, muss er mittlerweile kein Geld mehr zahlen. Das ist doch nix.
Hm? Ich weiß nicht, wie teuer ist sowas?
Ach, das kriegst du doch umsonst.
Du kriegst doch, genau, du kriegst bei, wie ist dieser?
Start ist es. Start ist es, genau. Also, danach geht's ja wohl nicht mehr. Ja. Genau. Kommen wir zum Tote der Woche.
Zum Toten der Wochen?
Ja.
Toten der Wochen, ja. Leider. Ja. Traurig.
Ja. Robbie Williams.
Sehr. Robin Williams.
Robin Williams.
Ja.
Robbie Williams.
Robbie Williams ist ein noch. Anderer. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist schade, dass das so ist. Das will ich nicht sagen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen.
Aber würde ich sagen,
das
wenn
ist eine
ich
andere Person.
Ja. Ach so. Genau. Robin Williams.
For the record.
Ja. Oh, Captain, mein Captain.
Wer von euch erster oder Film, den ihr mit Robin Williams in Erinnerung habt?
Oh, Captain, mein Captain.
Ja. Auf jeden Fall.
Weiß ich gerade nicht.
Miss Doubtfire oder so.
Miss Doubtfire war auch gut, ja. Ja, also ich meine, gibt jetzt nicht 1000 Filme oder Good Will Hunting zum Beispiel.
Good Will Hunting, ja.
Der Witz ist, das womit ich Robin Williams immer...
Achso, nee, eigentlich mir fällt immer der, wo der Arzt ist. Der Arzt, der die Krebskinder glücklich macht. Wie heißt der denn? Jedenfalls...
Ja.
Das ist, der ist halt extra traurig, jetzt, wo man drüber nachdenkt, weil er weil er sich ja selber das Leben genommen hat.
Ja.
Ja, obwohl man ja immer ihn so ein bisschen als Witzbold in Erinnerung hat, also bei Mrs. Doubtfire war es ja auch so.
Er war ja ein Komiker.
Ja, sind aber seine größten Filme, auch für die er einen Oscar gekriegt hat und so, tatsächlich tiefschürfende, tiefgründige Filme.
Ja.
Ja. Ja,
Pat Adams. Ist der Film.
Ja, Patch Adams. Ich hab Robin Williams immer in Erinnerung mit Flubber. Das ist ein Film, den habe ich nie geguckt, aber ich erinnere mich einfach so an dieses, also sein Gesicht auf dem Cover.
Es ist irgendwie grün!
Mit diesem grünen Gelee.
Grün und ich nenne es
Flubber.
Ja. Ja, stimmt, der war auch lustig. Jumanji war er doch auch, ne? Jumanji? Ja. Also viele gute Filme gemacht.
Ja, traurig.
Aber jetzt natürlich in letzter Zeit nicht so viele.
Ja, gut.
Aber es kommt wohl jetzt noch, kommen wohl jetzt demnächst noch ein paar.
Pass?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Und dann hat er ja gerade noch in so einer Serie mitgespielt, die dann abgesetzt worden ist, die irgendwie mit, ging es nicht um die Modebranche oder um was ging es? Werbebranche war das. Um eine Werbebranche und das ist jetzt, wurde ja irgendwie abgesetzt, ist ja nicht verlängert worden. Ja.
Die jetzt dadurch wahrscheinlich so viel Sarkasmus mehr erlaubt, wahrscheinlich Kultstatus erlangt und weil sie jetzt nicht mehr fortgesetzt werden kann, dann irgendwann in 20 Jahren als eine super Serie aus dem frühen 21. Jahrhundert gelten wird.
Na, das glaube ich jetzt noch nicht, aber wohl die ganzen Filme, mit denen er mitgespielt hat, sind gerade bei Amazon unter den Top. Also irgendwie 7 von 10 Filmen auf der Amazon-Liste, auf den Top 10 sind.
Einer ist Expendables.
Keine Ahnung. Musst du gucken, das war jetzt auch wieder nur Hörensagen. Ich habe es nicht selber nachgeprüft, aber wir können das ja mal kurz. Wo sind die Top-Listen bei Amazon? Ich weiß es gar nicht.
Ja, das Internet, wir finden das.
Wir finden das auch raus. Hier DVD, Blu-ray, kann man nicht irgendwie sagen.
Amazon.
Blu-ray.
Hier, Bestseller.
Bestseller, ja. Letzten 9.
Okay, ja, erstes Darm mit Charme. Alles über das unterschätzte Organ. Das ist nicht
super. Ich glaube. Filme. Okay, ihr sucht das mal noch raus. Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Hier, falls
die beliebtesten Artikel in DVD und Blu-ray. Das hat sich doch richtig an. Ne?
Ja, und?
Und der erste ist First Avenger, dann kommt Hobbit, dann kommt Fuck You Goethe, dann kommt Lego Movie, dann kommt noch mehr Avenger, dann kommt Lego Movie und dann kommt Club der Toten Dichter, Eiskönigin, Dr. Styrie, Staffel 1.
What?
noch mehr der Hobbit, Rio 2, Drachenzähmen unten. Das wird nichts. Nirgendwo ist irgendein Film von ihm. Vielleicht ist es schon wieder vorbei. Vielleicht haben wir es
noch verpasst. Einen hast du doch gerade vorgelesen.
Ja, welche denn?
Club der Toten Dichter.
Der war's?
Du hast doch Club der Toten Dichter vorgelesen gerade.
Aber ich habe nicht gewusst, dass es von ihm ist. Ja, sorry.
Oh, Captain, my Captain. Was da gab's denn? Ein ganzes Twitter-Meme in letzter Zeit.
Oh, in letzter Zeit. Gerade.
Sogar in den Tagesthemen stand die Frau auf dem Tisch. Karin Joska.
Was denn?
Auf ihrem Moderationstisch.
Da, wo den Fleidigard hatten.
Ja, genau. Der Fleidi hätte nicht sitzen sollen auf dem Tisch, sondern stehen sollen auf dem Tisch.
Ja.
So wäre es eigentlich korrekt richtig gewesen. Naja. Gut.
Krass.
Dann.
Crazy.
Okay.
Crazy.
Also, gut. Also ja. In den deutschen Charts ist auf jeden Fall nur einer von 10.
Ja, gut.
Aber so ist es die.
Nein, also, wenn ich jetzt nur auf DVD klicke, kommt da unten zum Beispiel.
Nur auf DVD.
Ja. Hallo, seine besten Filme sind halt etwas älter und tatsächlich.
Die können einmal remastered
Mrs.
werden.
Doubtfire und Good Will Hunting da drunter. Good Morning Vietnam, also, die sind alle auf Seite 1.
Alles da.
Alle auf Seite 1. Club der Toten Dichter, Mrs. Doubtfire. Ja. Naja, gut. Und Good Morning Vietnam. Ja. Echt blöd irgendwie. Aber gab halt in letzter Zeit auch nicht mehr so viele Filme, die irgendwie für ihn gepasst hätten, glaube ich.
Okay, machen wir weiter.
Weil
so viel Traurigkeit hier.
Ja.
PHP 5.3.
Ja, End of Life für PHP 5.3.
Jetzt wollte ich gerade von meinem PHP 4 auf 5.3 umstellen.
Wieso das? Nee, andersrum. Genau. Falsch rum. Ja. PHP 5.3 ist jetzt, hört jetzt auf. So. Geben keine Bugfixes mehr raus.
Okay.
Man soll offen.
Außer du hast ein Red Hat.
Oder ein Debian.
Dann wird es für immer quasi gebackportet.
Debian Old.
Stable Version. Mhm. Ja. Red Hat.
Weil ich hab
5 machen die ja auch noch relativ lange. Bugfixes jedenfalls.
Ja, Red Hat. Ja, ja.
Ja, genau. Ja. Die haben ja auch noch ein 2.6.16er Kernel bei sich. Mit irgendwie 3 Milliarden Security Patches.
Ha, das funktioniert. Ja, Debian Old läuft auch noch auf einem 5.3, PHP 5.3 irgendwas.
Hm.
Die patchen es auch noch bis zum.
Ah, das
zum
wird Umfallen. alles für immer gebackportet einfach.
Ja.
Das heißt, die stellen es ein, aber eigentlich stellt es niemand ein.
Naja, wenn man sich selber gebaut hat, sollte man halt jetzt umsteigen.
Ja, genau. Am besten jetzt auf.
Direkt.
Fucking umstellen.
Auf PHP 7. Das nächste PHP ist PHP 7.
Okay, das macht ja schon viel Sinn.
6 lassen sie aus, PHP 5.6. Nee, PHP 6 lassen sie aus, deswegen machen sie es gleich 7.
Sie haben gesagt, gleich plus 1.
Ja.
Okay, was haben wir noch? Für den gedruckten Brockhaus?
Ja.
Oh Mann. Nur noch auf USB-Stick jetzt?
Ja, nur noch im Internet.
No. Nur noch im Internet? Muss man dafür bezahlen?
Ja, du musst es dafür bezahlen. Das was ist auch, ich glaube, für... wenn du eine gekauft hast, eine gedruckte, hast du auch nicht irgendwie noch so einen Online-Zugang für ein Jahr bekommen oder so?
Das ist nicht.
Auf jeden Fall kannst du dir so einen Online-Zugang kaufen und kriegst dann die Artikel, die im Brockhaus sind, regelmäßig geupdatet im Internet
zu lesen. Quasi so wie Wikipedia nur bezahlt.
Ja, Wikipedia bezahlt von
recherchiert.
Aber wie ist denn das
von Leuten, die sich damit auskennen?
Wie ist denn das
Zahlen?
Mhm. Wenn ich auf den Brockhaus dann verweise, ist es dann auch angesehen oder so wie mit Wikipedia dann auf einmal, weil es ja eine Webseite ist, eigentlich scheiße.
Das musst du mal gucken.
Ja, die Frage ist ja vor allem dann
überhaupt
kannst du überhaupt so auf den verweisen, weil die Leute müssen ja den, also weißt du, kannst du überhaupt einen Permalink für jemand anderen?
Na, Old ID, ja.
Ja, du könntest ja einen Screenshot machen.
Und es ausdrucken und in den Schrank stellen.
Oh. Nee, ausdrucken und dann in so einen Brockhaus-Umschlagshalter.
Leute, ich muss gerade wieder Bachelorarbeiten korrigieren. Mach dir nicht solche Ideen.
Wikipedia ausdrucken und sagen,
geht auf toten Baum.
Oh, warte mal, du könntest ja die gedruckte Wikipedia darauf verweisen. Die ist ja nur 300.000 Seiten lang oder so.
Ah, perfekt.
Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben, aber sie wollten auf jeden Fall mal komplett Wikipedia ausdrucken. Das sind dann halt super viele tausend Seiten. Und dann irgendwie so ein ganzer Schrank, was nur ein Buch ist.
Echt?
Und darauf kannst du dann verweisen und kannst sagen, da steht in der Wikipedia ausgedruckt. Deswegen ist okay.
muss gut bisschen sein. So, wie als sie damals den wie war das von PGP, den Quellcode ausgedruckt haben und als Buch verschippert haben.
Ja, ja nee, bei...
wegen den
Verschlüsselungen.
Ja. Und bei Solaris ist ja so, dass du dir auch den Source Code zukommen lassen kannst und ich wette, die drucken den auch aus, weil die einfach Arschlöcher sind.
Tja, es geht.
Ja, du kannst mit denen so ein NDA unterschreiben und dann kriegst du das zugeschickt. Oder? Zum Quatsch.
Ja, auf jeden Fall ist Brockhaus jetzt ausverkauft. Also du kannst keine Brockhaus-Dinger mehr kaufen. Es werden weder welche gedruckt, noch die gedruckten sind alle schon verkauft. Wahrscheinlich sind die weggegangen wie warme Semmeln in letzter Zeit. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, nee, wir hören jetzt auf damit. Lohnt sich einfach nicht mehr. Mhm. Du kannst nur noch alte kaufen. Also gebrauchte quasi. Wenn du dir nochmal irgendwie die, keine Ahnung, wie viele Bücher sind, 16 oder so, in den Schrank stellen willst, damit du dich gut fühlst oder so.
Kann ich mir auch bei eBay noch eine ältere Version kaufen.
Ja, oder du druckst dir die Wikipedia aus, da kannst du dich auch gut fühlen, dass du die da stehen hast.
Es gibt die Wikipedia ausgedruckt, aber nur für die Proofreader. Also es gibt ja bestimmte Artikel, die sind als besonders
sehenswerte
Artikel besonders oder so. Sehenswert markiert oder ja. Besonders fördernd.
Wertvoll.
Für deine, genau, besonders wertvoll.
Genau. Besonders wertvoller Artikel.
Wikipedia-Artikel als besonders
wertvoll. Leute, die sich auch für Tumor interessierten.
haben auch den neuen Brockhaus gekauft. So, ja. Aber da kann man das ganze Buch kaufen, ist nicht so gut dick, halt, weil es ja nur ein paar Artikel sind.
Ja. Trauen wir jetzt nochmal kurz um den Brockhaus?
Nee.
Gut, danke. Kommen wir zu den News. Mailbox News. Gibt jetzt auf Mac. Mailbox war dieses Dropbox-Ding, oder? War der Mail-Client von Dropbox?
Ja, so ähnlich. Also Mailbox war ein Mail-Client, den es ursprünglich nur für Gmail gab. Das liegt daran, dass sie gewisse Gmail-Features benutzen, unten drunter. Und das war ursprünglich eine eigene Company und die sind dann relativ schnell von Dropbox aufgekauft worden, sind jetzt alle in Dropbox im Team integriert und Mailbox ist jetzt ein eigenes Produkt von Dropbox und das gab dann seither ein paar neue Releases, die haben mittlerweile auch iCloud-Support und jetzt gibt es dann auch endlich die lange versprochene Beta für Mac.
Und du hast sie dir geholt oder wie?
Ja, ich habe halt einen Invite bekommen von einem Bekannten und das ist auch wieder so klassisches, man braucht irgendwie einen Invite, aber jeder, der einen hat, kriegt halt drei neue und dann weißt du Bescheid. Ich habe es mir geholt, ich habe es probiert, ich komme damit nicht so ganz klar.
Sie wollten damit E-Mail ablösen, ich habe es nicht
verstanden. Nein, nicht E-Mail, es ist einfach nur ein anderer Mail-Client und er hat halt so eine Inbox-Zero-Mentalität. Also du wirst ermutigt, für jede Mail, die du hast, irgendwie eine Aktion zu machen und weil du das sehr schnell kannst, es gibt halt so mehr oder weniger vier Aktionen, nämlich archivieren, so, ja, okay, ist gelesen und abgehakt, starren, also brauche ich noch.
SDF.
Löschen und
delete. F, komm. Ne? F, wir brauchen noch ein F, dann haben wir ASDF. Archive.
Shit.
S, du hast auch was gesagt.
Archive, star,
star,
delete.
Und F.
Flag. Aber, naja, also Mailbox hat ein cooles Feature, oder genau zwei. Das ist so, du kannst, also bei Outlook hieß das immer, glaube ich, zur Wiedervorlage. Also du kannst halt sagen so, genau, erinnere mich
in 10 Wochen.
Ja, es gibt tatsächlich irgendwie cool, drei Stufen. Es gibt so, demnächst, also
Follow-up.
Nachher, das ist dann so in 3 Stunden, heute noch, dann kriegst du halt, also kannst einstellen, wann dein Arbeitstag zu Ende geht und dann kriegst du so zum Beispiel um 18 Uhr dann nochmal.
Ja,
und
kurz vor der Arbeit gehen.
Und das,
sie müssen doch diese 30 Mails bearbeiten.
Morgen. Das geilste fand ich irgendwann, und dann kannst du halt das einstellen, was irgendwann ist, und das ist standardmäßig auf
random.
Macht ihr das denn
3 Monate? Innerhalb der nächsten 3 Monate wirst du irgendwie nochmal dran erinnert.
Irgendwann
das, in den nächsten. Das finde ich halt ziemlich cool, oder? weil man, also wenn man sich da mal drauf committet, dann kann man eigentlich echt realisieren, dass man die meisten Mails in irgendeine dieser Kategorien packen kann.
Ja. ASDF.
Ja, so. Und Bang. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, und insofern fände ich das auch ganz cool, wenn sie, und jetzt kommt's, wenn sie das so machen würden, dass Mailbox nur ein Layer oben drauf ist. Was sie aber machen, ist, sie benutzen halt Gmail-Features. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben meine Nachrichten als gelesen, also Archive markiere, dann archivieren sie die auch in meinem Gmail. Das heißt, ich sehe sie auch in meinem normalen Apple-Mail nicht mehr. Und das finde ich blöd.
Wieso ist doch
okay. Weil sie dann aus dem Posteingang raus sind und archiviert sind. Das ist ja bei Gmail so ein zweites Ding.
Das willst du doch, das hast du doch gerade gedrückt, Mann.
Ja.
Nein, ich möchte sie nur aus meiner offiziellen Inbox so raus.
Du willst nur aus der, das ist mal sehr super.
Ich würde sie halt gern, ich würde gerne Mailbox als mein Power-Mail-Client benutzen, aber ich muss zum Beispiel Apple Mail noch behalten, weil ich den Leuten nicht meine iCloud-User-Daten geben will.
Oh. Gibt's da nicht irgendwie sowas?
Nein.
Okay.
Bei Gmail und alles geht's halt schön über app-spezifische Passwörter und so weiter und Two-Factor-Auth und blub.
Ja.
Aber bei iCloud geht's halt nicht,
und
weil da
nicht?
Ja, weil das iCloud nicht? Das noch nicht kann.
Aber apropos Two-Factor-Auth.
Und ich habe halt noch ein iCloud-E-Mail-Konto und ich brauche das. Egal.
Sagt.
Kurzum, eigentlich ganz cool, ist natürlich auch noch Hard Beta, was da gerade irgendwie rumgeistert. So, was sehr cool daran ist, oder ganz witzig gelöst, ist, du kriegst halt nicht nur so einen stupiden Invite, also irgendeinen Link, sondern da kriegst du so eine Beta-Coin. Und die Beta-Coin ist ein animiertes GIF.
Ja, das ist super.
Und die kriegst du dann halt auch so per Mail zugeschickt und dann kannst du die an einzelne Leute verschicken. Es ist natürlich am Ende doch wieder nur ein Link. Und zudem lädst du das GIF runter und wenn du dann halt die App installierst, dann geht so ein Fenster auf und dann musst du das da reindroppen, das GIF. Und dann macht so Klonk, weil du die Münze eingeworfen hast. Und dann cool.
Okay, das macht
so Sinn. So, also erstmal nur ein nettes Gimmick und dann hat halt jemand rausgefunden hier von Velvet Cash, dass das natürlich alles ziemlich easy peasy gemacht ist. Nämlich, es wird natürlich nicht irgendwie das GIF groß untersucht, ob das jetzt passt, sondern die haben halt dann in das GIF so ein Kommentarfeld, also du kannst halt so Metadaten rein und das haben sie da rein gemacht und da hat er mal sich das, hat dann gezeigt, dass du jedes GIF nehmen kannst, dann halt diesen Kommentar rein machst und da jetzt irgendwie so eine Pseudo-Random-Number.
Sicher sein.
Ja, egal.
Ansonsten ganz, hätte ich es benutzt, witzig. Aber jetzt, wo diese,
jetzt, wo
ich das rausgefunden habe.
Ist.
Nee, da will ich es nicht mehr.
Auf deinem Lenovo.
Lenovo.
Für Mac. Lenovo. Hättest du dir sogar macOS installiert.
Ja, nur dafür.
Aber jetzt nicht
dafür
mehr.
Dafür hätte ich mir einen Hackintosh gebaut, ja. Aber jetzt nicht mehr. Gott, ich kann mir eine VM machen mit, gibt's eigentlich schon, Virtualisierung von Mac? Also von macOS? Ich habe da nämlich mal vor 1-2 Jahren gesucht, aber ich habe nichts.
Wie, was willst du machen?
Ich hätte gern, also ich hätte gern, ich hätte gern, genau, macOS in der VM.
Ja, darfst
du
nicht,
aber außer, nur unter Mac.
Da, genau. Geht nur auf einem Mac.
Auf einem Mac darfst du einen Mac virtualisieren.
Aber auch nicht, also es gibt kein Tool selber, sondern du musst dir natürlich ein Tool kaufen von einem Dritthersteller. Okay. Und dann darfst du in diesem Tool
vielleicht
macOS
muss,
virtualisieren.
Vielleicht muss ich nochmal
die
Bucht aktivieren.
Nee, es geht auch. Also du kriegst in einem KVM oder sonst was, kriegst du ein macOS zu laufen. Du darfst es aber eigentlich nicht.
Ja, das ist doof. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, der würde es einfach machen. Glaube ich.
Ja, das ist, du darfst es halt bloß
aktivieren. Ja, na gut. Nee, das ist ja auch doof, wenn die. Alles geht in die Cloud, aber Mac bleibt für immer auf Computer.
Ja.
Schön.
Reden wir über GPG-Keys, und zwar GPG-Keys im DNS. Also wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal über DANE geredet, also DNS-Based Authentication of Name Entries, wo man bestimmte Records in den DNS eintragen kann, da, wo dann zum Beispiel das SSL-Zertifikat oder sowas drinsteht, damit man dann Mail-Server oder Webserver nochmal extra absichern kann, wo dann wirklich die Vertrauenskette hergestellt ist und man den DNS fragt, hey, ist das wirklich dieses Zertifikat für den Webserver, den ich da gerade besuche, dass man halt nochmal wirklich zurückfragen kann und derjenige, der den DNS unter seiner Kontrolle hat und den Webserver, dann kann ich halt ausschließen, dass jemand mehr in den Mittelattacken fährt und sowas. Und da gibt's jetzt auch die Idee oder den ersten Entwurf, um GPG-Keys in den DNS-Record rein zu veröffentlichen, also über per DNS zu veröffentlichen. Da ist wohl eine IETF,
so Internet Engineering Task
Force. Genau, gerade irgendwie dran. Dann Standard zu machen und ja, dann kannst du demnächst PGP-Keys in deinen DNS-Record schreiben.
Ja, was ja schon Sinn macht, weil ja DNS Dynamic Name Service ist und dass du da dann quasi deine Identität reinkrippelst.
Ja, und
warum
ist,
nicht?
Und das ist ja, also das Problem ist jetzt, wir haben ja dieses Web of Trust, ne?
Ja.
Und da kannst du halt deinen Key hochladen und kriegst ihn dann nie wieder raus. Das heißt also, wenn du irgendwie deinen Key irgendwann mal geändert hast und den Schlüssel vergessen hast, um es zu revoken, oder du irgendwie zigtausend E-Mail-Adressen hast, dich sucht einer, und woher soll er denn wissen, welche jetzt dein aktueller Key ist?
Aber wenn
kriegt er nicht raus.
Genau, aber wenn du quasi eine Domain hast,
genau,
kannst du es da reinmachen.
Genau.
Ja.
Das wäre halt der Weg, wo ich sagen könnte, okay, ich veröffentliche meinen PGP-Key für meine Domain unter dem und dem DNS-Eintrag, weil der ist ja dann festgelegt, ja.
Ist ja klar, wenn du mir at meine Domain was schickst, dann ist bei deiner meine Domain, steht dann quasi in dem DNS-Eintrag darunter quasi, was der PGP-Key ist, wenn du mir was schicken willst.
Und so hätte man das Problem umgangen, dass man sonst nicht weiß, was ist der Key. Und zweitens, wer das DNS unter Kontrolle hat, kann auch wirklich sagen, das ist definitiv meiner, weil ich habe nicht nur die Domain und es hat mir nicht irgendjemand diesen Key erstellt und den ins Web of Trust hochgeladen, geht ja auch, sondern es ist wirklich meiner, weil ich ja auch der Einzige bin, der für die Domain
quasi
DNS-Records
ohne Treuhänder, ohne zum Beispiel Sachen wie hieß das andere, Keybase?
Ah, genau.
Keybase.
Genau.
Keybase.
Yo, Springfield.
Was?
Keybase.
Ja. Genau. Das habe ich halt auch gedacht, als ich das gelesen habe. Wofür braucht man dann eigentlich noch Keybase? Ich fand ja Keybase.io eigentlich eine geile Idee, aber wenn es jetzt das gibt, sehe
also ich
eigentlich
sagen,
keinen Grund mehr für Keybase.
Nachdem ich das erste Mal das benutzt habe, habe ich es dann einfach hart vergessen, dass es überhaupt noch gibt, wenn ich halt auch kein Use Case.
Also der einzige Use Case, den ich für Keybase.io gesehen habe, ist tatsächlich der, dass du das, was ich gerade erklärt habe, sonst müsstest du Web of Trust fragen und kriegst halt irgendwie 3 Millionen Antworten und du weißt immer noch nicht, welchen Key du nehmen kannst, weil, ja, okay, der hat den Key vielleicht nicht revoked und wenn du weißt, ah, es gibt dieses Keybase.io, der hat dann ein Profil, gucke ich doch mal auf das, ah, da steht drin, das ist der und der Key und er hat es bei sich im DNS veröffentlicht, weil das kannst du ja darüber auch machen. Und er hat auch seinen Twitter-Account verifiziert, kenne ich beides, folge ich ihm schon lange, weiß ich, das ist er, ist ein cooler Typ, also wird das auch der Key sein, also kann ich ihm auf die Mail dahin schreiben.
Ja.
Finde ich von dem her eigentlich einen coolen Ansatz.
Ja.
Wenn es jetzt aber die Möglichkeit gibt, die PGP-Keys direkt in den DNS zu schreiben, brauche ich eigentlich kein Keybase.io mehr. Finde ich. Weil das wäre wirklich der einzige Grund, den ich gesehen habe, wofür man Keybase.io brauchen könnte. Ich meine, dieses, dass man da irgendwie Leute folgen kann und die folgen einem, ja, ist halt Social Aspekt, den braucht irgendwie keiner mehr, weil wir folgen uns überall schon anders.
Ja.
Da brauche ich nicht noch ein Netzwerk, wo ich das auch machen kann, wo ich eh schon meiner Filterbubble in Twitter, auf Facebook, auf Google Plus, in Diaspora und sonst wo folge.
Da kommen wir gleich noch zu. Du kannst ja da gleich dazu
ziehen. Ja gut, dann kopier es gleich noch dahin, wenn du es gerade findest. Also weiß ich nicht, wie ihr das seht, ob man dann Keybase noch braucht oder wie die Hörer das sehen.
Genau.
Also fand ich eigentlich einen total netten Ansatz von Keybase. Aber erstens hat Keybase jetzt irgendwie noch nicht geschafft, irgendwie den Drive aufzunehmen, ja, dass da genug Leute sind, dass ich wirklich so ein Netzwerk aufbauen könnte, ja. Dass ich die Leute, denen ich verschlüsselte Mails schreiben will, da tatsächlich suchen würde. Und wenn jetzt tatsächlich DNS, GPG-Keys irgendwie der Standard werden sollte und das benutzen genug Leute, ist natürlich auch immer so ein ja, Henne-Ei-Problem, ja, ja, ne? Ja. Wie bei allem. Wenn das genug Leute benutzen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das das Einzige ist, was man braucht. Dann braucht man dieses andere Web of Trust gar nicht mehr.
Ja.
Und eigentlich, Leute, solltet ihr das benutzen,
genau,
weil es ist gut, wenn man euch verschlüsselte Mails schreiben kann.
Genau, was ich mir halt so vorstelle, es wäre schon echt voll nice, wenn du quasi jemanden eine E-Mail schickst, beziehungsweise vorbereitest,
mhm,
und du sagst, sie ist at blablabla Domain, und dann guckt dein Computer vorher nach, gibt's denn für den quasi ein GPG-Key hinterlegt hinter der Domain.
Ja.
Und dann kann er dich fragen, so, ja, willst du es nicht gleich verschlüsseln? Oder er macht's einfach. Und du könntest es quasi nur deaktivieren, was dann ja quasi voll Gewinn wäre.
Ja.
Also so quasi cool. Sachen automatisch machen, die eh gut sind.
Ja, ja. Was du natürlich bräuchtest, dass das Mail-Client wirklich gleich automatisch macht und du nicht extra noch ein Plugin runterladen
musst. Ja, genau, genau.
Das ist halt, eigentlich ist es schon scheiße, dass du beim Thunderbird oder so erst dieses Enigma-Dings runterladen musst.
Ja, Enigma-Mail. Ja, das kann auch alles da drin sein, weil das ja wichtig ist. Und jetzt nach Snowden wissen wir ja, es ist wichtig. Also, die Leute haben es jetzt, was auch immer.
Ja, das haben leider die
Geschichte haben wir jetzt schon tausendmal jetzt aufgegriffen.
Ja,
und es haben leider immer noch nicht alle Leute verstanden. Okay, machen wir weiter, weil es bringt eh nichts. Aber wenn es quasi alles automatisch geht, wäre schon voll nice.
Ja.
Muss ich sagen.
Und damit steht jetzt eigentlich die Infrastruktur. Das ist so letzte Puzzleteil, was gefehlt, also was jetzt so aus meiner Sicht gefehlt hat.
Mhm.
Die Leute müssen sich immer noch PGP-Keys machen und sie dort eintragen.
Ja, aber das geht dann, wenn
aber
das eine einfach geht, geht der Rest dann auch einfach. Hoffe ich.
Ja, ja. Ja, eigentlich müsstest du so ein, oder alle Mail-Programme müssten, wenn sie gestartet werden, erstmal fragen, hallo, hast du schon
einen PGP-Key?
Dann importiere einen, und wenn nicht, wenn du keinen hast, dann mache ich dir jetzt mal schnell einen.
Weil
geht schnell, mache ich sowieso im Hintergrund, und Holla die Waldfee hier ist, und dann dir gleich irgendwie sagen, ach, geh doch zu deinem Provider und trag mal den Key gleich noch irgendwie in deinem DNS ein.
Muss dann halt einfach.
Also das
ist, glaube ich, ein
System. Also ich muss da jetzt kurz trollen, das gibt's jetzt?
Was?
Das kann man jetzt so machen? Das heißt, das gibt's in 10 Jahren bei E-Mail Made in Germany.
Ja.
Frühestens.
Also
bei E-Mail, ja.
Die achten ja eh auf dich, ja. Da bist du ja quasi Premium-Benutzer, und als Premium-Benutzer bekommst du Premium-Service oder so.
Ja. Ding. Ja, es ist traurig, dass das im Jahr 1 nach Snowden immer noch so wenige Mails.
Das ist die neue Unix-Epoche, mit der wir zählen. Snowden-Epoche. So.
Snowden.
Die haben
Bam.
Snowden.
Dass immer noch so wenige Leute Mails verschlüsseln, ja. Schon ein bisschen traurig.
Ja.
Gut, okay, nach dem Rumgeheule können wir weitermachen mit was total Tollem, weil Diaspora kommt wieder.
Diaspora.
Ja,
das war quasi
trending.
Total trending.
Hot Topic.
Ja.
Trending, Diaspora, Trending.
Neue Diaspora hyped, weil jetzt ist die IS da, nachdem sie ja bei Twitter gekickt wurden.
Wer?
Ist jetzt IS, Islamischer Staat.
Ach
die
so.
Terrororganisation IS.
ISIS.
Vorher ISIS,
jetzt
nicht mehr? Nur noch IS.
Warum?
Ah,
ja, weil sie so Probleme hatten mit ISIS.
Ist kürzer.
Nee, aber ISIS, wo ich erst mal ISIS gehört habe, habe ich gedacht so, hä, was? Gibt's doch diese eine Comicserie? Wie heißt
Nee, wissen nee? Wir nicht. Wir gucken keine Comics. Wir lesen keine Comics.
Nicht Comics, sondern
gucken keine Comics. Ja.
Filme.
Serie einfach.
Dinge.
Serie.
Und Ding.
Vielleicht hilft dir der Chat. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Okay.
ISIS.
Jedenfalls sind
ist
die
es
jetzt
Marvel?
Nee.
Nein. Die jetzt bei Diaspora.
Ja. Also die Terrormiliz ist jetzt endlich bei Diaspora angekommen, und deswegen gehen da jetzt alle hin. Ja,
die haben bestimmt das aus einem Grund gemacht, nämlich dem, jetzt haben sie da erstmal null Freunde, Follower, keine Ahnung, wie das bei Diaspora heißt. Und alle, die innerhalb der ersten 24 Stunden
Freunde.
Das sind NSA, CIA und so weiter, ja.
Und alle so, wollen wir nicht mal was hochjagen? Komm schon.
Die wissen wollten, was da so geht.
So gut einfach. Haben Sie dann wirklich, also Diaspora ist ja so verteiltes Netzwerk und ja. haben Sie dann Ihr eigenes verteiltes kleines
Netzwerk? Haben Sie einen eigenen Pod aufgemacht?
Eigenen Pod aufgemacht, wo dann so die ganzen Terroristen hin können oder so?
So Terrorpod!
Terrorpod, Mann! Wir haben den Ruhrpod und wir haben den Terrorpod.
Da kann man sich schon registrieren. Ich bin Mustafa at Terrorpod.
Was kannst du besonders gut?
Das Traurige ist ja daran eigentlich so, das ist jetzt wieder Wasser auf die Mühlen von allen, die hier dieses von der Bundeswehr da wollen. Ne? Also gab's nicht in anderen Podcasts, habe ich das dem letzten Mal gehört, ich glaube in Logbuch Netzpolitik unter anderem, dass die Bundeswehr jetzt irgendwie auch so ein Software will, um Social Networks zu überwachen und so.
Ja, wir wollen super. Es gleich wie in der
Weißt du, wir würden uns hier, wir arbeiten hier alle mehr oder weniger hart daran, durch Arbeit oder Unterstützung von anderen, dass hier sowas nicht kommt und dann kommen die blöden Terroristen her und gehen in Social Networks und geben denen dafür Futter.
In andere Social Networks.
Auch noch in andere Social Networks. Wahrscheinlich haben die sich dann gleich gedacht, verdammt, jetzt müssen wir noch ein Diaspora-Plugin bauen.
Scheiße, Mann.
Shit. Das war doch ganz hinten auf der To-Do-Liste.
Die Serie, die ich gemeint habe, war übrigens Archer. Einfach nur einen Blog gerade. Archer ist voll die tolle Serie. Und da, das ist quasi so, es geht um ein, so nur eine 7 Secret Agent und er ist halt einfach, er trinkt die ganze Zeit und rastet aus und tötet Leute. Und das ist super lustig. Und deswegen habe ich gedacht, so was, ISIS? Kenn ich doch. Aber dann ist was ganz anderes. Es sind Terroristen und keine Secret Agents.
Okay. Secret Agents.
Naja, so ist es halt.
Läuft auch noch.
Archer läuft noch, ja. Mhm. Archer ist gut.
ISIS läuft auch noch, leider.
Aber ist eine Zeichentrick, nee, was ist
ja, doch.
Doch, eine Zeichentrickserie.
Zeichentrickserie. Comicserie.
Okay. Oh, das ist sehr gut.
Jedenfalls finde ich gut, aber finde ich komisch.
Ah ja. Comptroller of ISIS.
Genau. ISIS heißt
ISIS Human Resource Director.
Genau, ISIS ist quasi, so heißt deren Secret die Agency halt.
Ich glaube genau deswegen haben die sich umbenannt.
Ja. Weil es hat zu nah an echten Comic-Serien. Ja gut. Was auch immer. Wir machen einfach mal weiter, damit wir wieder auf Kurs kommen.
Auf Kurs. So,
Xiaomi
6. Das ist einer der größten, wenn nicht der größte neue Mobilfunkgerätehersteller in
Größter China. Neuer? Ist er dann der größte von den neuen oder ist er der
Ich neue bin nicht von dort, deshalb weiß ich nicht, wer da groß und neu ist. Ich habe nur gehört, es ist einer der größten. So.
Okay.
Die haben unter anderem jetzt ein neues Betriebssystem.
Ja.
Das ist dieses MiuMiu.
MiuMiu.
MiuMiu. Oder ist es halt nur der, ne, das setzt, glaube ich, auf Android auf und das ist halt so ihr, wie Samsung und so weiter halt immer so Oberflächen drauf platscht, ist das von denen. Und das hat mit der Versionsnummer 6 schon ziemliche Ähnlichkeiten mit was anderem, das eine Versionsnummer 7 hat. Das ist echt böse, wie das iOS 7 Rip-Off ist an vielen Stellen. Egal, ob ich jetzt Apple-Fanboy bin oder nicht, am krassesten finde ich diese Settings-App. Das ist echt aberwitzig. Die haben sogar die Farben und alles rüber kopiert.
Ja, die haben gedacht, was schon da ist, wir müssen ja nichts Neues erfinden, können wir einfach nicht das nehmen.
Der Witz ist, mir wäre das auch ziemlich Wurst, ganz ehrlich, weil sollen sie doch, ja. Wenn nicht zwei Dinge wären. Erstens, also es rennt sogar der CEO von denen bei Keynotes, rennt so rum, wie Steve Jobs rumgerannt ist. In schwarzem Turtleneck und Jeans. Ja?
So, ich bin New Jobs.
Und er bringt sogar auch die One More Thing Dinge am Ende der Keynote. Ja,
ist okay.
But wait, there's more.
Selbst das wäre noch nicht schlimm.
Das wäre noch nicht mal schlimm.
Also, oder fände ich persönlich jetzt nicht schlimm, wenn sie dann nicht den Hugo Barra da hätten, der davor bei Google im Android-Team war, der ganz häufig auch auf solchen Keynotes gestanden wäre. Auch das wäre noch nicht schlimm, aber der stellt sich jetzt doch ernsthaft hin und sagt, nö, wir kopieren Apple nicht.
Sondern das sieht so...
Was?
Das ist so
Hat anders. Dieser Mensch
Naja.
Der hat ganz schön viel Geld dafür bekommen wahrscheinlich.
Dass er das sagt.
Ja, nur dafür. Und der hat so, du musst nur einen Satz sagen und du kriegst dafür 300 Supermillionen Euro.
Der so, nice.
Okay.
Okay.
Wie ist meine Line?
Wo ist meine Line? Ich sage auch, dass irgendwie irgendwas
ja.
dumm ist.
Ansonsten kann dazu nichts weiter sagen, außer, ja, sieht schön aus. Ja.
Meat-Cloud.
Meat-Cloud.
Die haben die Meat-Cloud. Saugeil.
Auch sehr cool ist der Vergleich also, nachher zwischen Siri und deren was Eigenes da, wie sie ihr Voice-Search haben. Also, ja. Mm. Ja, ist vom UI her angelehnt.
Ja. Stört mich jetzt persönlich nicht.
Nee, also die Tatsache alleine, die würde mich auch nicht stören. Aber das, dass sie sich dann einfach hinstellen und sagen, nö, haben wir nicht kopiert und haben wir so, das... Nee.
Das akzeptiert. Sie haben es nicht kopiert, sie haben sich nur inspirieren lassen. Genau, das ist ein Unterschied.
Jetzt. Also, okay.
Ja, aber ich meine jetzt, Android und iOS sieht jetzt auch gar nicht so unterschiedlich aus, wenn man die beiden Sachen noch nie
gesehen hat. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, wie hieß das, Flyer Kite OS X. Es gab mal unter Windows XP so ein Plugin, da konntest du dir allen möglichen Cheats installieren. Stimmt. Dann sah das aus auf einmal wie macOS. Die Folder hatten andere Icons unter XP auf dem Desktop.
Du konntest
so ein Dock haben, genau, und du hattest so einen umgestalteten Login-Screen.
Das gab's auch für Linux, so eine Oberfläche, die sah dann aus wie Windows XP. Sah halt genauso beschissen aus. Und denkst dir so, warum?
Weil's geht.
Warum so scheiße? So, du hast die Möglichkeit, alles besser zu haben und dann willst du, dass es scheiße ist.
Das gibt's immer noch.
Also ich meine, ich könnte jetzt bei den Chinesen könnte ich ja jetzt sagen, erstens ist mir egal und zweitens, das machen die schon seitdem sie da sind. So.
Das war jetzt aber irgendwie rassistisch oder so ein Scheiß.
Das ist minimal nicht okay.
Nee, ich finde es total okay. Also ich meine, Vorurteile, Klischees rauspacken, das machen die schon immer. Die ganzen DVDs und Blu-Rays und alles, die haben schon immer alles kopiert und deswegen ist es voll okay, wenn die jetzt auch noch das kopieren. Also, who cares? Seriously. Also, ganz ehrlich.
Oh, jetzt wirst du angerufen.
Ich bin angerufen, ja.
Das ist von Xiaomi, wirst du angerufen. Genau. Danke.
Hallo, wollen Sie unser neuer CEO sein?
Genau, wir haben hier noch 300 Supermillionen Euro
rumzulegen. Der Alte hat gerade Leberkrebs bekommen.
Und der hat gerade eine Kugel in seine Brust Krankheit bekommen.
Arg.
So, Sie müssen nur einen Satz sagen.
Für so und so viel Bonusmillionen auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zum echten, vom falschen zum echten. iPhone Private Data Extractor.
Achso, warte mal.
Ja.
Achso, was?
iPhone Private Data Extraction, ich glaube.
Ja, das von dir.
Dann müssen wir es zurückstellen. Ich habe da selbst noch nicht gelesen.
Das ist schon relativ lang her.
Vielleicht brauchen wir es auch nicht mehr.
Das war doch
so alt, dass ihr doch da garantiert schon drüber geredet habt.
Nee, wir haben nicht drüber geredet. Aber das war doch die Geschichte, wo jemand festgestellt hat, dass da ein paar
Sachen
an sind.
Habe ich gedacht, dass,
ja.
dass die das irgendwie, wo man Daten auslesen kann. Und Apple hat gesagt, ja, die haben aber nicht für die NSA eingebaut, sondern für Debugging-Zwecke.
Für die Leute in den Apple Stores, die dir Remote Apps drauf installieren können müssen und so weiter. Genau, also da sind so ein paar Dinge drin in iOS, wie zum Beispiel eben eine Möglichkeit, dass hat ein Security Researcher gefunden, dass du über USB-Kabel Apps installieren kannst, ohne dass der Benutzer es merkt.
Genau.
Und dass da, was war noch, irgendwie war ein Portscan oder so?
Es war ein Network Monitor
dabei. Network Monitor war noch mit drin, genau. Und Apple hat dann natürlich irgendwie, ja, so die Stellungnahme abgegeben, ja, das ist nur für Debugging-Zwecke.
Total.
Und er hat halt gesagt, ich würde gern wissen, warum ist das da drin? Ne, ne.
Ja, genau. Also die Frage ist halt auch, wofür man zum Beispiel einen Netzwerkmonitor für Debugging-Zwecke braucht. Also für Debugging vielleicht schon, aber nicht für, du hast ein Handy und dann geht's kaputt und gehst damit zu dem iShop und die machen dir den wieder ganz. Dafür brauchst du einfach keinen.
Ja, vor allem brauchst du es dann nicht die ganze Zeit schon drauf.
Genau, und der muss nicht die ganze Zeit laufen, ja.
Ja.
Und das ist halt das Komische und das macht schon ein bisschen stutzig, weil also das einzige Verein, der damit was anfangen könnte, das sind nicht die Geniuses bei Apple, sondern das ist höchstens irgendwelche Überwachungsvereine.
Ja, ich will da Apple nicht in Schutz nehmen, ich kann es mir nur vielleicht so erklären, dass es entweder halt einfach schon seit Urzeiten drin ist, Ja, also aus so Zeiten, wo du Apps noch über iTunes auf dem Gerät installieren musstest und man hat's einfach vergessen. Passiert bei einer Codebase gerne mal. Ja. Also
aber das ist halt
die Codebases, die ich so kenne, sind wesentlich kleiner als jetzt so ein iOS und trotzdem passiert das so alle halbe Jahr mal wieder, dass irgendjemand drauf guckt und sagt, was ist eigentlich das hier? Krass geiles Modul, was kann denn das? Ja. Oder das ist aus ähnlichen Gründen wie auch damals eben, also als sie mit iOS 2 und 3 so groß wurden, hier Enterprise und man kann, also der Systemadmin kann so BlackBerry-mäßig irgendwelche Profile und Apps remote installen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir so erklären, kann natürlich auch einfach nur
also böse Absicht sein. Es gibt auch, wenn du es, ich weiß nicht genau, wie das heißt, es gibt so ein spezielles Enterprise-Tool, so eine Toolchain oder irgendwie sowas, was du dir installieren kannst und dann hast du die Möglichkeit zum Beispiel so Pairing über USB komplett zu deaktivieren.
Du meinst den Apple Configurator?
Vielleicht.
Also es gibt so eine App Store App von Apple, der Apple Configurator, der eben gerade so dazu dient, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwie hier für deine
Firma,
für deine Schulklasse oder für deine Firma hier irgendwie 20, 30 iPhones provisionen musst, dass du das halt einmal konfigurierst und dann döckelst sie alle da
quasi wie Group Policies.
Genau, genau.
Also das ist ja prinzipiell erstmal gar nicht so eine schlechte Sache. Speziell wenn das quasi hier geht es ja darum, du machst es an deinen Computer ran und dann ist es gepaired oder so. Oder auch nicht gepaired. Und dann hast du bestimmte Möglichkeiten. Aber wenn dieses Pairing schon am Anfang quasi untersagt wird von deinem Gerät, ist es ja vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, aber, also, gleichzeitig, also, ähnliche Dinge sind ja auch zum Beispiel hier bei den MacBooks. Du kannst, also, mit so einem MacBook, das, FireWire hatte und ich glaube über Thunderbolt geht es jetzt auch, das ja DMA halt unterstützte. DMA. Da bist du in Apple Store gegangen und dann haben die einfach mal so ein Gerät dran gehängt und haben da Diagnose gemacht. Ja. Das ist ja auch ein potenzieller Angriffsvektor.
Ja, auf jeden Fall. Und der wurde auch genutzt sogar, also ein spezielles FireWire-Zeug. Und jetzt,
da hat sich auch keiner hart aufgeregt.
Ja, das ging schon viel rum und eigentlich jetzt willst du gerne so kleine Geräte haben, die haben FireWire dran und dann hast du zum Beispiel einen Apple-Computer und dann kannst du einfach mal den kompletten Memory dumpen und wenn da deine Kryptoschlüssel drin liegen, weil du dein Home-Verzeichnis verschlüsselt hast, dann hast du die halt danach woanders. Mhm. Und das ist ein ziemlich cooler Angriffsvektor eigentlich. Weil du hast nicht nur Read-Only DMA, sondern quasi in beide Richtungen. Ja. Schon nett.
Wobei zum Beispiel ich da wieder persönlich sehe ich das Risiko tatsächlich bei meinem MacBook und meinem Rechner größer, dass da sich jemand unbemerkt von mir irgendwie so einen Dongle dranhängen kann mal kurz und den Memory dumpen kann, als jetzt zum Beispiel bei meinem iPhone, weil mein iPhone habe ich immer im Blick.
Ja, also was...
Und wenn ich aus dem Raum gehe, nehme ich das auch mit.
Ja. Was ganz cool war fürs FireWire gab es quasi, also du hast an deinem Windows-Computer einen FireWire-Anschluss dran gehabt. Du hast als böser Angreifer hast du einen FireWire-Anschluss an deinem Laptop dran gehabt, hast die beiden zusammengehangen und dann hast du ein Programm auf dem Angreifer gestartet, der den Screenlock gekillt hat. Und das ist schon voll nice eigentlich. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Aber jetzt ist es halt alles gefixt. Ich weiß nicht, wie das bei Apple ist gerade. Aber das waren coole Sachen eigentlich. Und das war speziell, wenn du so auf Conventions bist und so, dann musst du halt super hart auf deinem Laptop aufpassen, weil selbst wenn du das komplett gelockt hast, wenn das Ding nicht runtergefahren ist, bist du einfach gefickt.
Ja.
Und dann ist das schon
krass. Einfach mal Sucru reinmachen in alle Ports.
Ja, geil. Ja, dann kannst du auch gleich quasi einen Laptop ohne Firewall kaufen.
Das ist der eigentliche Grund, ja, warum Apple immer weniger Konnektoren an die MacBooks
dranbaut. Damit du weniger zukleben musst.
Weniger einfach weniger Angriffsvektoren. Genau.
Und irgendwann hast du das MacBook-Wheel mit so einem großen...
Aber nachdem jetzt Forscher herausgefunden haben, dass du den Laptop nur noch anfassen musst, um dann über die Potenzialunterschiede rauszufinden, wie die RSA-Keys sind.
Das ist so.
Ist das
echt, ich habe das unten als Lesefu.
Also das war echt, als ich die Woche gelesen habe.
Später.
Waren das für australische Forscher, israelische Forscher, was waren das?
Ich weiß nicht.
Video. Wir hatten auf jeden Fall, dass du nur noch den anfassen musst, den Rechner. Genau. Und
über das Potenzial, was sich ändert, das ist so gut.
Rausgefunden hast, wie die RSA-Keys sind oder
genau, also ging es darum, wenn du an deinem Laptop einen Ground hast, dann ist der nicht, das Ground-Potenzial ist nicht immer genau gleich, sondern das ändert sich halt je nachdem, was dein Computer macht. Und wenn du dieses Potenzial quasi mitliest mit einem fetten Lesegerät-Teil, also mit so einem super sensitiven, was so hoch und runter zeigt, wie heißen die Dinge?
Oszilloskop,
genau. Ja. Dann kann man das wohl mitlesen oder mit so einem Spektrogramm, irgendwie so krasse Hardware, die einfach super unnötig teuer ist. Aber es geht. Und das ist halt das Geile irgendwie.
Man muss irgendwie Ports, ja. Du fährst einfach nur noch das Gerät an und auf der anderen Seite hast du das andere und es sagt dir.
Also bei dir geht das schon, bei mir geht das. Ich hab hier ja nicht so viel mit.
Das ist jetzt gerade wieder so auf dem Level, so wie irgendwie in den 30er Jahren oder so Radar war. Ja, da war so eine Linie einfach nur irgendwo und sobald sie ausgeschlagen ist, dann hat man anhand der Form so, ja, das muss hier so ein Flugzeug sein. Ah, und so sind wir jetzt.
Ja.
So. Ah, ich glaube, das sind 2048-Bit-Key.
Also der Schritt davor war es ja bei den alten Röhrenmonitoren einfach das Kabel quasi über die Luft mitzubekommen und konntest einfach das Bild sehen.
Mhm. So geil. Deswegen konntest du ja bei Wahlmaschinen auch auslesen, was die Leute gewählt haben.
Genau. So.
Haben sie nur deswegen auch Ferritkerne eingebaut, weil sie den Leuten versucht haben, damit zu erklären, dass das die Verschlüsselung ist.
Verschlüsselung.
HDCP für VGA.
Ja, das geht ja jetzt bei HDMI nicht mehr. So schade.
So.
Ja, machen wir weiter.
Ja. Haben wir das Thema, was ist Background? Responsible
genau.
Disclosure Template. Das
genau, also. Ja, willst du ganz kurz sagen, was du davon hältst oder was du
ich kann kurz versuchen zu erklären, was es ist.
Genau. Weil dann
erklär doch mal
dann kann ich mal versuchen, was es versuchen zu erklären, was
ja, kurz nochmal, was war Responsible Disclosure?
Genau, Responsible Disclosure, die Idee ist es quasi, wenn du als Security Researcher, also als quasi meistens als Student oder als jemand, der zu viel Zeit hat, quasi eine Sicherheitslücke findest in einem Produkt oder in einem System, dann solltest du bevor du diese Sicherheitslücke jemand anders beziehungsweise komplett publizierst an die ganze Welt, solltest du an die Company rangehen und sagen, hört mal, ich habe da was gefunden, vielleicht solltet ihr das Problem lösen und danach würde ich es gerne publizieren. Und das ist quasi Responsible Disclosure, das ist so die Grundidee. Hm. Und jetzt das Framework gibt so ein bisschen den Firmen oder soll den Firmen ein Mittel an die Hand geben, aufzuzeigen, wie kann denn so eine Responsible Disclosure auch von der Firmenseite aussehen. Weil vom Research ist es klar, du gehst in die Firma ran, dann wartest du eine Zeit X und dann publizierst du.
Wie ist das so überhaupt schon so? Gibt es da so Best Practices, sage ich irgendwie, ich gebe denen 30 Tage oder oder sowas wie, ich warte, bis sich mal jemand meldet?
Nee, normalerweise
irgendwie eine Mail an Steve Ballmer, hey, hier, der ist ja nicht mehr bei Microsoft.
Und genau das
soll Satya Nadella, hey, kaputt, und wenn er sich nicht meldet, weil er vielleicht meine Mails nicht liest, weil ich vielleicht unwichtig bin,
dann machst du es trotzdem.
Ja,
dann machst du es nach 90 Tagen. Ja. Sehr schön.
Genau. Also so.
Sehr schön.
Also Responsible Disclosure, dafür ist es genau. Also das ist so ein Template, die geben und die erklären, wie könnte das denn in deiner Firma aussehen, wenn du da für solche Sachen zuständig bist. Und da steht genau sowas drin. We require that all researchers make every effort to avoid privacy violations and keep information about vulnerabilities confidential until 90 days und so weiter. Und ist ganz nett, sind halt, also dieses Framework, das ist eigentlich nur ein Zusammenschrieb von Best Practices. Also genau das, was du gesagt hast, was es jetzt gerade, was ich jetzt bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe. Das als in einem Git-Repository, wo man sich das dann als Firma runterladen kann und das dann vielleicht in seine eigenen Policies einbauen kann. Weil ganz oft ist es so, du kommst zu Firmen, besonders die nicht so viel mit solchen Sachen zu tun haben, und die sagen so, wir geben das mal weiter an irgendeine Unterabteilung. Und dann versickert es. Und dann kommen die irgendwie nach 2-3 Monaten wieder und sagen, ja, wir haben irgendwas, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit.
Unser Sachbearbeiter muss die Akten noch sichten.
Genau, solche Sachen. Und das ist halt einfach nicht so cool, aber wenn du als Firma einen Weg hast, wie du auf solche Sachen reagierst, ist es natürlich schon bedeutend professioneller.
Ja, wäre das jetzt was die Firmen auf ihre Webseite stellen sollen, damit Security Researcher einfach nachlesen können?
Genau, so funktioniert es bei uns. So funktioniert es bei unserer Firma. So kann man sich das
also ein bisschen so wie jeder Service, der heute läuft, sollte so ein Statusboard haben, wie so die Health von dem Ding ist. So sollte auch jede Firma nach außen. Und ein Leitbild muss jede Firma haben und so. Jetzt sollen die auch
genau,
so
Responsible Disclosure. Also hier in dieser Policy ist natürlich viel mehr beschrieben. Das ist für so ein internes Blatt, wie man sich denn so zu verhalten hat und so. Aber auf der Webseite sollte wenigstens ein kurzer Abschnitt sein, wenn ihr irgendwelche Vulnerabilities gefunden habt, dann meldet euch doch bei uns an dieser Adresse, am besten den GPG-Key dazu oder halt im DNS drin, je nachdem wie weit es schon ist. Bitte gebt uns 90 Tage Zeit, bevor ihr irgendwas anderes macht. Die zwei Sachen, die da reinkommen, beziehungsweise die 5 Punkte, die sie oben angesprochen haben. In ihrer Responsible Disclosure Policy.
Ja, also prinzipiell eine gute Idee, weil man ja dadurch die Dunkelziffer wahrscheinlich einfach mal verringern könnte. Also wer weiß schon, wie viele Zero Days da draußen rumrennen.
Das weiß ja immer noch.
Die Leuten bekannt sind, die sogar auch vielleicht wohlmeinende Absichten haben.
Ja,
also jetzt nicht irgendwie das für eine Million irgendwann jemanden zu verticken an irgendeinen Geheimdienst oder so, sondern eben einfach nur wollen, dass diese Lücke gefixt wird, damit keiner mehr sozusagen Opfer dieser
Lücke werden kann. For the greater good, ja.
Und die dann aber halt da versuchen eben gerade, wie ich vorher mal beschrieben habe, irgendwie dumm an den CEO zu schreiben oder so und der antwortet dann halt nicht.
Ja.
Und der wichtige Punkt bei der Sache ist ja auch, also ich finde zum Beispiel 90 Tage sind halt schon insofern krass, ich meine, das sind 3 Monate.
Das sind 3 Monate.
Wenn ich heute einen Zero Day entdecke oder jemand einen entdeckt, 3 Monate zu warten, da vergeht schon ganz schön viel in der IT-Landschaft heute.
Ja.
Das sind drei Monate.
Das ist über den Sommer.
Ja, genau, ja, das ist dann okay, eigentlich dann jetzt wie eine Woche.
Nee, abgesehen davon müssen sie einfach immer warten, bis wir mal wieder eine Sendung machen, bevor sie das
können.
Auf jeden Fall. Also was ich meine ist, das 3 Monate sind echt eine lange Zeit, wo viele Exploits genutzt werden können.
Klar.
Und vor allem.
Aber deswegen wird's ja, dass die Leute 90 Tage stillhalten, also dass sie 90 Tage das nicht publizieren, damit du diese Zeit nutzen kannst und die Sachen fixen kannst.
Also ist klar, weil man halt die Zeit vielleicht braucht, aber gleichzeitig, wie gesagt, also wenn es bis zu 90 Tage brauchen kann, bis es dann gefixt ist, oder ich alternativ an die Öffentlichkeit gehe und dadurch Leuten bewusst mache, hey, benutzt das nicht mehr.
Ja.
Also das ist ja auch eine Art, sozusagen eine Sicherheitslücke zu bekämpfen, indem einfach alle Leute es nicht mehr benutzen.
Ja, genau. Also das ist dann quasi das Gegenteil, nennt sich Full Disclosure, wo du einfach sagst, okay, hier ist es, ihr seid gefickt. Und ihr anderen Leute sollt es nicht mehr benutzen, weil die einen gefickt sind. Ansonsten seid ihr auch gefickt, ja. Ansonsten seid ihr nämlich auch gefickt und ihr wollt nicht gefickt sein, deswegen benutzt es nicht. Und das ist genau, was die Firmen halt nicht wollen, weil sie dann genau in so einen Status reingeraten.
Ja.
Und dann,
also an sich eine gute Idee, so
prinzipiell. Ja, also so prinzipiell ist eine gute Sache, so ein Papier zu haben, aber das ist halt wirklich nicht mehr als irgendwie die 5 Zeilen, die du wahrscheinlich auch irgendwo anders aus dem Internet rausbekommen hättest. Danach habe ich mal geschaut, was diese Bugshout-Leute überhaupt sind. Und jetzt macht alles Sinn auf einmal. Und zwar Bugshout ist eine Webseite für crowdsourced Cybersecurity Vulnerability Findet-Zeugs quasi. Also du, so Bug-Bounties-Zeug. Also crowdsourced Bug-Bounties eigentlich.
Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich das Geld einheizen.
Nee, das ist tatsächlich eine Webplattform, so wie Odesk zum Beispiel. Odesk, so Outsourcing nach Indien für 50 Cent, solche Sachen. Mhm. Und dort ist es so, du kannst irgendwie für deine Firma, für deine Produkte, kannst du ein Programm aufsetzen und du sagst, für jede Schwachstelle, die von Researchern gefunden wird, kriegen die von dir, je nachdem wie schwer sie ist, halt $100 oder $1,000 oder weiß ich nicht, je nachdem wie schlimm es halt ist. Und das wird dann quasi über diese Webseite vermittelt. Dort hast du dann irgendwie 1000 Researcher, die sich dein Zeug anschauen. Und für jedes Mal, wo sie was quasi finden, kannst du Geld ausschütten, also so Bug Bounties. Das haben die großen Firmen, haben das alle selber. Die haben eigene Bug Bounty Programme, zum Beispiel Google Bug Bounty für Android oder für sowas. Ich suche das mal kurz raus. Hier gibt es nämlich für die Services. Bei Google ist es zum Beispiel stern.google.com, stern.youtube.com, stern.blogger und stern.orkut. Und wenn du dort was findest, ja, dann kannst du aber trotzdem noch Cash Money dafür einsammeln. Dann kriegst du, je nachdem wie schlimm das Problem quasi ist, kriegst du von Google Geld. Und das ist das Gleiche, nur quasi für kleinere Firmen oder für Firmen, die da keinen Bock drauf haben, dieses komplette Programm selber aufzusetzen, speziell mit dem Geld und Überweisung und so, das ist ja auch voll alles anstrengend. Genau. Also das sieht jetzt speziell dieses eine Repository, die haben es wahrscheinlich irgendwo mal hart in den Social Media Kanälen gepusht, wollten ein bisschen Aufmerksamkeit, haben sie bekommen und wollten damit erreichen, dass ihre Webseite selber gefunden wird. Und ja, hat funktioniert, weil also ich war wenigstens mal drauf, ich habe es wenigstens mal ausprobiert, ich habe mich mal eingeloggt und ja.
Okay.
Also man kann damit wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt verdienen, je nachdem, wo man halt lebt. Geht es schon.
Ja.
Aber es sind halt viele, viele andere Leute, die quasi genau das Gleiche machen wie du, nämlich nach Problemen auf der Webseite suchen und dann musst du halt schnell sein.
Ja, aber wenn du so im Outback irgendwo bist und trotzdem schnelles Internet hast.
Ja, genau. Oder wenn du in Indien bist und schnelles Internet hast.
Ja, da bist du ja nicht alleine.
Das und ja, viele bist.
Ja, aber die sind ja alle auf der gleichen Webseite, deswegen ist es da ja egal.
Na gut.
Genau, also da muss man jetzt sich anschauen. Also diese Sachen, die sie beschrieben haben, ist halt echt nicht viel. Und dafür haben die auf jeden Fall ein nettes Stück Aufmerksamkeit bekommen, meiner Meinung nach.
Okay, dann geht es ja nicht nur bei Firmen was kaputt, sondern manchmal geht auch das ganze Internet kaputt.
Das ganze Internet war alles. Ganz kurz ein ganz bisschen kaputt.
Ja. Also zumindest so größere Teile davon, weil die Leute nicht aufgepasst haben.
Ja. Und den Leuten wurde es gesagt, so wie immer.
Mehrfach, ja.
Mehrfach. Und was passiert?
Dann, genau. Dann erklär doch mal, was war das Problem?
Okay, also das Problem ist, ganz viele Internet-Service-Provider haben bei sich fette Router zu stehen, die dafür sorgen, dass ihr kleines Stück Internet also mit dem ganzen großen Internet
genau, verbunden ihr ist. Autonomes Netzwerk.
Genau. Dass man von
allen
dort
anderen Netzwerken
verbunden ist, genau.
Verbunden ist.
Ja. Und jetzt ist das Problem, das Internet wird immer größer. Ja?
Ja.
Das ist ein Problem. Und es ist ein Problem, dass diese Hardware, die sie da benutzt haben für ihren Internet Service Provider Dienst, dass die verdammt alt ist. Und dann, jetzt ist es so, am Anfang, früher hat man gedacht, 4 Kilobyte Routing.
Reicht.
Das ist genug für jeden.
Immer.
Das ist genug für jeden. 4 Kilobyte Routing ist genug für jeden. Jetzt ist das Problem, wir haben so viele Routen im Internet, so viele kleinere Subnetze, die irgendwie anders geroutet werden,
ja, dass
es auf einmal nicht mehr reicht.
IPv4 geht zu Ende und weil IPv4 zu Ende geht und Leute IPv4-Adressen von A nach B verkaufen und dann Unis nochmal sagen, oh, wir haben so viele, wir verkaufen jetzt auch mal noch einen Teil, steigen diese Routen halt auch an, weil früher war halt klar, was weiß ich, die Klass-A-Netze sitzen alle in Amerika, dann gibt's noch ein paar kleinere, die sitzen alle in Asien und oder in Europa und sonst sowas.
Genau.
Da war das irgendwie schön aufgeteilt, ganz einfach, ja.
Und das hat sich jetzt alles
so geändert. 100, 180, bla bla bla, Punkt irgendwas geht nach da und da und jetzt musst du halt immer wieder kleinteiliger, alles ist irgendwo anders und deswegen steigen diese BGP-Routen an. Also die Anzahl von diesen Routen steigt immer mehr an und ist jetzt dummerweise über 4 Kilobyte hinausgekommen.
Genau, und 4 Kilobyte war die Magic Number, die in diesen ganzen alten Routern festgesetzt wurde für die maximale Anzahl von Routen in
ja,
ihrem
oder halt in vielen,
Border Gateway.
Also genau. Genug, dass es ein Problem gibt.
Genau, also speziell in Amerika und Kanada war das wohl ein relativ großes Problem. Da habe ich es jedenfalls gemerkt, nämlich habe ein eine virtuelle Maschine in Kanada bei Cloud at Cost und dort habe ich gemerkt, oh shit, ich komme nicht mehr auf google.de oder irgendwie so eine Webseite, quasi von dieser Box kam ich nicht mehr auf eine andere Webseite drauf, weil der gesagt hat, ja, no route to host und ich so, what? Fucking Internet. Das ist doch im Internet. Ich muss doch da hinkommen. Und das war dann auch bald wieder weg, aber das war für einen kurzen Moment wenigstens. Das
war für ein paar Stunden, oder? Das war mehrere Stunden.
Waren mehrere Stunden. Ja, mehrere Stunden. In Amerika war dann halt irgendwo Nacht bei uns dann auch.
Ja, das kann doch sein.
Genau. Und dann mussten die Leute auf einmal, oh shit, wir müssen den Shit updaten. Ganz schnell, so schnell wie möglich. Und hat funktioniert erstaunlicherweise. Wenn es dann mal wieder explodiert überall, dann sind die Leute auf einmal ganz schnell dabei, irgendwelche Sachen zu fixen.
Ja, wenn es halt einfach nur einen großen Atompilz gibt.
Ja, genau.
Dann schauen die Leute immer hin.
Genau. Und das Problem war ja, dass dieser Anstieg von den Routen, das wurde vorhergesagt, Jahre und Jahre vorher.
Ja, ja. Ja, das ist ja so wie, dass die IP-Adressen ausgehen und trotzdem sind immer noch die meisten hier
auf V4.
V4, ja. Weil halt einfach es nicht drängt genug.
Genau, es drängt nicht genug. Aber wenn dann Leute auf einmal sagen, dass sie nicht mehr ihre Katzenvideos anschauen können und dass sie dann jetzt gerne den Provider wechseln wollen.
Das ist genau also die kritische Frage, die ich mir bei sowas immer gerne stelle, ist, was wird nachher das Merkel-Phone sein? Also, es hat die deutsche Regierung alles nicht gejuckt mit der Überwachung, bis, das Kanzlerin-Handy ist abgehört worden. Genauso wie du gerade sagst, ja, es interessiert keinen, das Internet geht irgendwie noch, Facetube und so weiter geht irgendwie noch, bis irgendein, wahrscheinlich die Tochter von Obama, die eine nicht mehr irgendwelche, wollte Tumblr aufmachen, das wir hier verlinkt haben und zack, ging nicht, ja.
Zack, ging nicht, ja.
Ja, ich bin mir sicher, die hört heute zu. Und und ähnlich auch so mit Klimawandel und so weiter, ist eine lustige Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Was wird der Auslöser sein, weshalb dann die wichtigen Leute endlich mal sagen, okay, jetzt
brauchen wir ein Merkel-Phone.
War on und jetzt X.
Genau, jetzt brauchen wir ganz viele neue Router. Und dann
Routing-Tabellen, mehr, größer, jetzt 8 Kilobyte.
Ja.
Reicht bestimmt wieder 5 Jahre.
Reicht für immer. Niemals hat die Absicht.
Reicht auf jeden Fall für die nächste Unix-Epoche.
Genau. Voll gut. Ja. Genau.
Ja, die haben wahrscheinlich da auch in Nordamerika wahrscheinlich echt nicht gedacht, dass sie jemals irgendwie Routing mit anderen Kontinenten machen.
Nee, die haben gedacht, das bleibt alles bei uns.
Alles hier.
Kleines Internet.
Damn.
Ja, die sollten sowieso ihr Privatinternet endlich mal aufmachen.
Ja.
Das wäre irgendwie besser. Okay. Dann kommen wir zu Two-Factor-Auth in Linux.
Oh, schon wieder was kaputt gegangen.
Kaputt gegangen. Nein. Du hast das Internet kaputt gemacht?
Nein. Two-Factor Authentication. Und zwar bei dem Linux Source Code.
Ja. Yeah.
Und was jetzt passiert ist, wenn du am Linux Kernel mitentwickeln willst, dann brauchst du für das Einchecken in die Repositories eine Two-Factor Authentication.
Push.
Na, wahrscheinlich nicht jeder.
Ja, also wenn du
einmalig,
also dadurch,
ich muss mich einmalig
dadurch, dass du ja quasi Git benutzt, hast du ja ein verteiltes Versionskontrollsystem.
Ja. Yeah.
Und dann kannst du natürlich schauen, wenn du bestimmte Pushs irgendwo hin machst in deine eigenen Repositories, dann ist das alles egal, aber sobald du quasi in das Kernel.org Main Repository reinpushst, dann brauchst du Two-Factor-Authentication.
Ja, ich meine, und da jeden Push oder kriege ich da halt auch so ein Session-Token?
Das gut, könnte man jetzt hier nachlesen.
Ja, könnte man nachlesen, aber wahrscheinlich so viele Leute dürfen auf Kernel.org wahrscheinlich gar nicht pushen.
Genau.
Der Linus
darf zum Beispiel, ja.
Ja. Ja. Und der Greg darf wahrscheinlich auch.
Muss man nur noch sein Handy knacken. Ah, der hat bestimmt irgendwie eher so ein Token da mit bei
sich. Der Morten darf wahrscheinlich auch.
Oh.
Es sind eine Handvoll Leute, die das dürfen und die machen jetzt Two-Factor auf.
Ja, gibt's irgendwie einen konkreten Anlass oder wollen sie das einfach nur promoten?
Auf Kernel.org ist ja mehrfach eingebrochen worden und kaputt gegangen und war ja blöd und deswegen haben sie sich jetzt wahrscheinlich gedacht, wir machen es jetzt mal richtig.
Mhm.
Ja. Genau, also es ist wirklich so, du musst wohl deine IP-Adresse validieren und solange du das nicht gemacht hast, darfst du nicht von dieser IP-Adresse pushen.
Aber meine IP-Adresse,
ändert sich ja nur einmal am
Tag. Ja, aber die musst du halt dann.
Okay.
Also ich glaube, das ist genau das, was du gemeint hast als Token.
Das ist sozusagen dein Session-Token, ist wie lange deine IP-Adresse ihre Gültigkeit besitzt. Nee,
wahrscheinlich verfällt dieses Token dann auch nach einer Zeit, aber erstmal wird deine IP-Adresse freigeschalten, damit du pushen kannst.
Okay.
So habe ich.
Und wann wird die IP-Adresse wieder gesperrt? Also könnte es sein, dass jemand die andere die bekommt, während sie noch frei
ist? Ja, dann musst du aber trotzdem noch quasi dein SSH Git Key auf gitlightkernel.org haben.
Ja, wenn jetzt
brauchst quasi immer noch beides.
Wenn ich jetzt irgendwie hier von Tailored Access Operations, ja, jemand sich hier sozusagen aller Daten bemächtigt hat und jetzt braucht er nur noch meine IP-Adresse und dann ruft er bei Comcast an und sagt, hier, schmeißt den mal von der IP-Adresse runter, gebt ihm eine neue und gebt mir die.
Aber das ist halt schon schwerer, als es jetzt einfach zu machen.
Er könnte auch einfach einen Kernel committen, der NSA.
Ja, also einfacher als Username und Passwort zu erraten, ist es auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt.
Schwerer
meinst du? Schon mal. Ja.
Schwerer, ja. Weil du brauchst jetzt genau beide Sachen. Du brauchst erstmal, also es gibt bei kernel.org, gitkernel.org, gibt es kein Username-Passwort, sondern du benutzt Gitolite, das heißt, du hast einen SSH-Key, den du dort hinterlegst und mit dem Key kannst du dann pushen und nicht Username-Passwort.
Macht irgendjemand Username-Passwort bei Git?
Gibt's?
Ja, doch.
Kannst es auch an LDAP anbinden, das ist total gut.
Geil. Da tun sich garantiert die ganzen Administratoren
ein. Das sind so die Dinge, die gehören für mich zum Beispiel in die Grundausstattung von jedem heute. Das ist sowas, das gehört nicht mehr so, dass man irgendwie nur hier eine Sozialversicherungsnummer und irgend so ein Schmuh bekommt. Nee, jedem Kind mit der Geburt Private Key.
Private Key, man.
Und dann kannst du alles draus erzeugen, ja. GPG, PGP, was weiß ich,
da
alles.
Hast du schon eine bundesdeutsche Steuer-ID.
Ja, ist die auch total
ist das jetzt meine Passphrase oder was?
Bundesdeutsche Steuer-ID.
Ja. Die kann dann auch keiner erraten.
Nee, die ist 1, 2, 3.
Ja, aber das fände ich mal interessant. Gibt es einen Staat, der sozusagen, also irgendein Staat auf dieser Welt, der also so
unser Staat gibt dir solche Karten aus, wenn du das willst. Da ist Krypto drauf.
Ja. Ganz gute Krypto, habe ich gehört, ja. Deshalb habe ich es auch deaktivieren lassen hier, ja.
Siehst du, ja, gerade wolltest du es noch haben. Und jetzt deaktivierst du es schon wieder.
Oh mein.
Also ja, ich hätte es halt gern in sicher.
Ja, siehst du.
Ja, jetzt auch noch also an Frische stellen.
Krypto auch noch sicher.
Echt? Und du glaubst, wenn dir jetzt jemand für jedes Kind so ein Ding generiert, dass es dann in 50 Jahren noch sicher ist? Sag mal, du lebst auf dem Mond, oder?
Kann man ja updaten. Muss ja immer wieder revoken. Das ist doch der eigentliche Grund, warum so
ein
Personalausweis abläuft.
Aber macht das doch schon. Das ist doch, du hast es doch in der Hand. Das ist total super, deine Perso-ID, total gut, ist Krypto drauf, kann man updaten.
Ja, kann man updaten.
Ja.
Vor allem Leute können das updaten, wo ich nicht will, dass die das können.
Oh, jetzt kommst du wieder, echt.
Gerade wolltest du es noch haben,
jetzt,
ja. Jetzt redest du schon wieder dagegen.
Gibt's da so eine Personalausweis-Werkstatt, wo ich hingehen kann und mir neue Version drauf flashen lassen kann? Nennt sich Bürgeramt oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Bürgeramt kannst du es machen lassen.
Bürgeramt.
Zum Bürgeramt. McDonald's kannst du dir direkt eine
Vision. Nur bei Burger King, nicht bei McDonald's.
Kriegst du 10% bei McDonald's, wenn du einen Personalausweis vorzeigst.
Euro. Ja. Gut, ja, Two-Factor Auth.
Also jetzt doch nicht, ja.
Natürlich will ich.
Also,
was jetzt?
Habt ihr denn schon alle Two-Factor Auth für eure ganzen Sachen?
Nein.
Hast du? Für was?
Ja. GitHub.
Darfst du Two-Factor Authentication?
Ja.
Voll
anstrengend. Per was?
GitHub.
Ja, wie macht man da den zweiten Faktor?
Per SMS. Aber ich glaube, es geht auch anderes. Dropbox, klar.
Und wann? Wie oft fragt er dich dann?
Also bei GitHub ist es jeder neue Rechner.
Okay.
Also wo ich mich auf die Webseite einlogge, aber zum Beispiel nicht bei Pushen. Das habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es einstellen könnte. Da habe ich gerade nicht nachgeschaut. Also wenn ich mein Private Key auf einen neuen Rechner irgendwie rumziehe, habe ich bisher noch keine Bestätigung gebraucht. Aber zum Beispiel, wenn ich Settings an meinem Account ändere, sowohl an meinem privaten als auch am Firmenaccount, dann kriege ich jedes Mal sozusagen eine MTAN. Dropbox bei jedem Login auf einem neuen Device.
Okay.
Und
auch SMS.
Ja, auch SMS. Ich halte, also was heißt, ich halte nichts. Ich ist mir zu aufwendig, solche Tokens mit mir rumzuschleppen. Nee, das geht bestimmt nicht. Da muss ich wieder irgend so ein Lesegerät und das muss ich dann wieder an meinen Rechner dranhängen per USB und dann muss ich irgendein Java-Applet starten. Boah.
Buh. Nur unter Windows.
Ja.
geht es
ja. Wo noch? Gmail?
Okay.
Die sind da sogar dann echt nervig, weil, also eigentlich ja cool, aber ich find's etwas nervig, sobald du Two-Factor Auth anmachst, ja, kannst du für den Account auch nur noch sogenannte app-spezifische Passwörter verwenden. Also du kriegst dann random Passwords generiert, und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dann eben neues MacBook oder so hast, dann musst du bei dem Apple Mail nicht mehr dein normales Account-Passwort eingeben, sondern du lässt dir dann neues app-spezifisches Passwort generieren. Das gilt nur für die App. Da kannst du dir einen Namen raussuchen und kannst das miteinander verknüpfen. Und du siehst dieses Passwort nur einmal. Und das habe ich in letzter Zeit als sehr nervig empfunden, weil mit jedem Beta-Update von hier Yosemite hat das Mail wieder den Login vergessen und man durfte sich einen neuen holen. Und dafür kriegst du dann jedes Mal natürlich wiederum eine Mail von Google, dass da deine Sicherheitseinstellungen von deinem Konto verändert wurden und habede. Ich weiß gerade gar nicht, was sonst noch. Aber eigentlich so überall, wo das geht, habe ich das an.
Okay, voll gut. Ich bin ja.
Einfach nur, weil ich gerne möchte, dass viele SMS verschickt werden.
Du stehst auf SMS.
Du bist also wegen dir nimmt es nicht so stark ab, wie es abnehmen könnte.
Oh yeah.
Und die
Ich bin passives SMS-Kiddy sozusagen.
Krass.
Ja, ja?
Die könnten dir doch auch Hangouts schicken oder iMessages.
Weil es so gut funktioniert, Hangouts.
Ja. Oder Joins oder.
Oder Sims-Mies.
Sims-Mies, genau.
Sims-Mies. Ja. Ingo?
Per E-Postbrief.
Deine Sims-Mies.
Sie könnten mir auch Post schicken. Ja, genau. Warten Sie mal kurz.
Schicken Sie E-Post.
Ihr Token läuft in 24 Stunden ab. Ein Postler ist unterwegs.
Wir haben schon jemanden losgeschickt. Kommt dann in Ihrer Packstation an.
Yeah.
Sehr gut.
Ja, Ingo, du
Two-Factor-Auth.
Aber du benutzt Two-Factor-Auth bei deiner Bank.
Ja.
Ja.
Gut. Aber das finde ich total scheiße, weil ich würde da gerne lieber wieder iTunes benutzen.
Kannst doch einfach hingehen in die Bank.
Nee, ich kann zu meiner Bank nicht gehen, nicht so weit weg.
iTunes sind die Papiere.
Ja.
Ja, nur Papier mit indiziertem.
Ja. Eigentlich will ich nur, ja, weil mir das andere einfach
unkomfortabel oder?
Ja, na, ich hasse das ja, dass wir hier vom Bildschirm TAN mit Bildschirm da ablesen und Lesegerät und so, das finde ich ja total scheiße.
Ach so, kannst du keine M-TANs nehmen?
Nee, bei der einen Bank geht es nicht.
Ja, das kannst du nur vielleicht die Bank wechseln.
Hm. Ah, das ist mir zu viel Geraffel. Bank wechseln ist immer so anstrengend. So nee. Das ist halt so wie E-Mail umziehen oder so, seine E-Mail-Adresse zu ändern, ist genauso viel Geraffel wie Bank da umstellen.
Mach mal einfach nicht. Eine Sache, da muss ich jetzt kurz fanboyen, aber das gibt's ja bald auch mit Android, glaube ich, irgendwie. Eine Sache ist sehr cool, nämlich mit dem neuen OSC mit diesem Continuity-Feature. Wenn du dann nämlich die SMS, die du auf dein Handy kriegst, auch auf dein Mac kriegst, dann kannst du nämlich diese nervigen Dinger, die ja bisher immer dein Handy angucken musstest und abtippen musstest, kannst jetzt einfach copy-pasten dann nämlich.
Kannst du das nicht immer?
Schön immer? Ja, nee, weil du SMS bisher nicht auf den Rechner bekommen hast, weil die ja nur auf deinem Telefon blieben.
Krass. That's hardcore.
Das ist, klingt jetzt nicht besonders, ist aber ein ganz nettes kleines Komfort-Feature. Ja, du, Felix? Für einen Linux-Kernel, aber sonst?
Für einen Linux-Kernel. Genau. Ich kommentiere gar nicht Linux-Kernel. Ich bin viel zu gemein unnützig.
Felix hat immer nur die ganzen Zero-Days von OpenSSL bei sich rumliegen.
Kann man ja immer gebrauchen. Nee, ich habe überlegt, es mal zu machen, aber ich gedacht, es ist so anstrengend.
Und ja, man muss einfach gute Passwörter benutzen, ist auch schon okay.
Ja, also ich habe, ich sollte es machen und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht. Ich habe bei der Packstation Two-Factor-Authentication.
Da ist es auch total sinnvoll. Ja, stimmt, Packstationen auch, aber da kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr. Ja, ne? Also
benutze ich nicht, weil ich bin eh immer zu Hause.
Ja, das ist früher eine PIN und deine Karte halt und dann konntest du dein Paket abholen, aber jetzt geht's nicht mehr. Jetzt kriegst du auf jeden Fall eine SMS.
Ich bin sehr froh, dass das da so ist, weil ich werde nicht müde, die Geschichte zu erzählen, wie ich einmal von der Packstation mein Passwort per Brief zurückgeschickt bekommen habe, weil ich gesagt habe, hey, ich habe mein Passwort vergessen.
Yeah.
Ich dachte so, irgendwie, ich kriege jetzt ein neues generiertes zugeschickt. Nein, einen Tag später hatte ich Post und da stand mein Passwort in einem Brief. Der war zwar mit so komischem Zeug irgendwie da gesichert. Ja, das
mit dem
irgendwie,
komischen Schwarzzeug.
Ja, so voll gut. Ja.
Ich glaube, die haben es für dich entschlüsselt. So.
Ja, genau. Hm, hart rumgerechnet mit dem Rechenschieber.
Ja, ja.
Ja.
Ja, klar, DexPass, weil das wird eh das Beste auf der ganzen Welt.
Alle können das.
Ja. Aber Felix hat recht. Ich kann es halt von der anderen Seite aus beurteilen. Also zum Beispiel bei Gmail oder Google hat mich das schon ein paar Mal genervt. Deswegen wollte ich da schon ein paar Mal Two-Factor-Auth wieder abschalten. Aber da fühlt man dann sich schlecht dabei. Dann sagt man, oh Gott, nein, ich will jetzt doch diese Sicherheit nicht aufgeben. Oh Gott,
genau, jetzt, wie kann ich mich schon dran gewöhnt habe.
Ja, vor allem so, man fühlt sich halt echt so, als macht man wieder so ein Scheunentor auf.
Ja.
Ne? Das hat, wenn es einen einmal hat.
Ja, aber wenn ja, du echt, wenn du echt,
angefixt.
Die SMS.
Also ich meine, wenn du echt für jeden Dienst ein Passwort hast, was gut genug ist, dann brauchst du es ja nicht unbedingt. Also,
wäre
ein anderes
besser,
Passwort,
ja,
ist, nee. Es wäre immer noch gut,
ja,
aber wenn du nicht überall das gleiche Passwort verwendest, sondern überall ein anderes, gutes, sicheres, dann ist dir das in Anführungsstrichen ja fast egal, wenn bei irgendeinem die Datenbank abhanden kommt.
Ja.
Er kann zumindest dann damit nicht irgendeinen anderen Dienst knacken. Das ist ja wirklich das, was problematisch ist.
Ja. Lustig ist mittlerweile, wenn man es halt so hinkriegt, dass man sich so Chains aufbaut. Also bei mir war es dem letzten Mal so, dass ich halt ein Passwort für was eingeben musste und das habe ich halt in meinem OnePassword und das habe ich halt in meiner Dropbox und dann musste ich halt erstmal sozusagen mich auf dem Gerät, also erst muss ich App Store, Dropbox runterladen, Dropbox installieren, dann kam eine SMS auf meinem Handy an, dann musste ich Dropbox freigeben, dann musste ich da OnePassword runterladen, dann musste ich das synken, da musste ich irgendwie wieder für irgendwas. Da bist du nur so am Jackschäfen, weil du eigentlich wolltest du doch nur eigentlich dieses eine Passwort haben aus deinem Secure Vault.
Secure Safe.
Da ist es besser, wenn du es nicht mit OnePassword machen würdest, sondern halt mit irgendwas. Also habe ich letztens in der CT gelesen, die hatten jetzt auch in der letzten Ausgabe eine Variante vorgestellt, die quasi nach einer Masterpasswort-Methode vorgeht. Das heißt, gibst dein Masterpasswort ein und er generiert dann für jeden Account ein extra Passwort und diese Funktion kann er immer wieder ausführen. Das heißt, du könntest auf deinem Desktop das benutzen, du könntest auf deinem Telefon das benutzen und immer wenn du dein Masterpasswort weißt, kann er für jeden Dienst wird ein extra Passwort generiert. Und das ist eindeutig, es wird halt nirgendwo gespeichert, es wird nirgendwo in die Cloud geschoben.
Das ist so, basiert dann halt auf irgendeinem Einmalcode, den du alle mitgeben musst, oder wie?
Es ist eine Derivation einfach.
Es ist einfach, ein Algorithmus, der halt läuft.
Von deinem, okay. Der immer und gleich von deinem Masterpasswort.
Von deinem Masterpasswort vorhanden, zusammen mit einem Dienst, also zum Beispiel, was weiß ich, du benutzt dein Masterpasswort und einmal eBay, dein Masterpasswort und einmal Amazon, dein Masterpasswort und einmal Dienst XY und er generiert daraus.
Machen wir einen MD5-Hash daraus.
Das hoffentlich nicht. Und er generiert dann daraus immer ein Passwort und das kannst du halt auf jedem. Also das kannst du auf allen Geräten gleich machen. Es würde immer wieder dasselbe Passwort rauskommen. Aber es ist für jeden Dienst halt verschieden.
Ja.
Und du musst dir nur dein Masterpasswort merken, was halt lang, komplex genug sein muss. Aber du bräuchtest dann halt nicht diese
Rumgesünke dazwischen.
Erstens, weil du deine Geheimnisse irgendwo in der Cloud ablegst, ist halt schon scheiße.
Nein, das ist voll toll.
Nee, das ist total scheiße.
Das ist voll toll. Ich habe sie überall. Und alle anderen haben sie auch.
Oh yeah.
Ja,
oh
yeah. Das ist ja nicht das, was
I
du
like
willst.
To share, bro.
Eigentlich willst du ja, dass sharing? Deine Passwörter sharing. Nur auf deinem Gerät sind, dem du vertraust und nicht noch in der Cloud. Und außerdem willst du nicht noch ein Unternehmen vertrauen, was vielleicht, vielleicht demnächst mal einen Deal mit der NSA macht und
demnächst vielleicht mal. Du Optimist.
Schon einen Deal mit der NSA hat und Dropbox auch einen Deal mit der NSA hat und deine Passwörter eigentlich die ganze Zeit gecrackt herumliegen.
Ungecrackt herumliegen, bis die dann gecrackt werden.
So oh, fuck.
Bis jemand cracken will, weil er
und merkt, ach,
die sind schon ungecrackt.
Die liegen da schon eigentlich schon im Klartext rum. Das willst du ja eigentlich nicht. Du willst sie nicht in der Cloud synchronisieren müssen, weil besser wäre es, wenn es eine Methode gibt, die auf jedem Gerät immer das Gleiche macht und sicher funktionieren.
Und die gibt's anscheinend, der Ingo sagt.
Ja.
Der Ingo weiß alles.
Tja,
nee, also
ja,
es ist halt ich immer
was, und was passiert, wenn dein Masterpasswort verloren geht? Dann kann man ja quasi daraus alle anderen Passwörter ableiten.
Ja.
Auch doof, ne? Du musst ganz schnell überall alles. Tja. Ja, aber es ist im anderen Falle ja auch, wenn jemand dein Masterpasswort weiß, dann kann er deinen kompletten Vault damit entsperren und hat alle Passwörter.
Ja, außer
und,
du hast da
eine Two-Factor-Authentication. Vor allem hat er sie da ja gleich in gespeicherter Form und so weiter.
Ja, ja. Du hast sie da aber als Two-Factor-Authentication kannst du ja für deinen Vault.
Also das ist halt genau der Punkt für mich, warum ich mittlerweile halt relativ, also zumindest den normalen Angriffen gegenüber halt sagen kann, mein Gott, okay, ja, dann habe ich das halt in der Dropbox oder in der Cloud irgendwo abgelegt. Ist halt einfach für mich ein Komfort-Feature. Da wege ich halt, Komfort wiegt bei mir da höher als jetzt irgendwie totale Sicherheit. Bisher wusste ich nicht, dass es sowas gibt, das zuverlässig funktioniert, dass ich ohne also, das arbeiten kann.
Kommt. Ich werde mir das auch nochmal demnächst nochmal angucken, können wir nochmal drüber reden, wenn ich das mal ausprobiert habe. Ich habe jetzt nur den Artikel gelesen, habe gedacht, das klingt eigentlich gut.
Ja.
Weil das ist eigentlich das, was du wirklich haben willst. One Password ist zwar nett, löst zwar schon ein paar Probleme, aber es bleibt das Problem, dass du sie zwischen den Geräten synchronisieren musst. Und schon das ist eigentlich ein Pain.
Ja, es,
das Ding willst du auch schon nicht haben.
Ja, das Problem ist ja vor allem halt einfach auch, man, also ähnlich wie diese temporäre Entschlüsselung bei D-E-Mail oder so, es gibt halt kein, ich habe das nur mal kurz zum Austauschen zwischen meinen zwei Geräten in der Cloud abgelegt. Nee, das ist jetzt immer da.
Ja, genau.
Ja, auch wenn du es nachher nicht mehr sehen kannst, das ist in irgendwelchen replizierten Servern, Backup-Kisten, sonst wo von Amazon, Dropbox, wem auch immer, ist es jetzt und damit ist vorbei, keine Frage. Und für mich ist halt deshalb zum Beispiel einer der Gründe, dann sichere ich das halt über einen zweiten Faktor halt einfach ab.
Ja.
Aber ich benutze auch Gmail, also ich bin da eh
quasi
gefangen.
Offen für alles.
Offen für alles zu haben.
Oh,
nee, man hat halt leider nicht immer die Wahl.
Ja, fuck.
Das ist halt so das nächste Choice.
Genau, also ich muss mir, glaube ich, nochmal Two-Factor Authentication anschauen, für welche Dienste es sich bei mir noch anbieten oder was. Das ist schon anstrengend.
Ja. Okay.
Machen wir weiter.
Kommen wir zu was anderem.
Kommen wir zu was Wichtigen.
Genialen.
Zu was ganz Wichtigen, was alle unsere Probleme löst.
Ja.
Nämlich die digitale Agenda.
Unser lieben Bundesregierung.
Die haben sich mal wieder was Tolles ausgedacht.
Die haben sich das Beste ausgedacht. Das ist ja nicht ausdenken, das ist Wissen einfach.
Ja. Da haben sich mehrere Ministerien zusammengesetzt und in akribischer Kleinarbeit eine digitale Agenda aufgebaut, nach der wir uns jetzt bis 2038. Weil danach bleibt die Zeit einfach stehen.
Ja, genau. Und
oder wir fliegen wieder zurück ins Jahr 1970.
Weil 1939 kann ja niemals erreicht werden, quasi in der digitalen Agenda.
Ach so, haben die das gedacht. Das ist natürlich gar nicht so dumm, ne?
Ja. Ich hab's nicht gelesen, weil ich gedacht habe, so ein Murks, den die da fabrizieren.
So ein Murks.
Es wird doch sowieso nichts. Also ich meine, es ist toll, dass sie sagen, bis 2016, 17, 18, 18 sollen irgendwie alle 50 Mbit pro Sekunde haben. Erstens ist es dann schon wenig, ja. Und zweitens haben sie jetzt mal das so gesagt, aber sie machen nichts dafür. Ist so, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, bis, weiß ich nicht, bis 2050 hätte ich gern sowieso
eine Million.
Nee,
eine
Million im Lotto.
Da gibt's ein ganz tolles Beispiel dazu, was nämlich eine Firma, die das genauso gemacht hat, die haben gesagt, okay, wir vom Bell Labs, sie sagen, bis 2020 oder so wollen wir den Stromverbrauch aller Geräte um Faktor 1000 verringern.
Das haben sie gesagt und
haben sie
schlafen gelegt.
Und dann haben sie haben gesagt, sie machen's.
Ach so.
Haben sie machen's
und dann war's das.
Ja. Und es ist nichts passiert und keine irgendwie, dass sie sich drum gekümmert hätten oder so. Sie haben es einfach nur gesagt. Und dann haben sie quasi wieder vergessen und dann war alles okay.
Ja.
Aber ich hab's nicht vergessen. Fuckers.
Genau. Ja. Ich werde euch dafür anklagen.
Verklagen, dass das soweit ist und es ist nichts passiert.
Und so ähnlich habe ich das Gefühl, ist es bei dieser digitalen Agenda auch.
Ja, die haben erstmal eins gemacht, die haben eine Bundespressekonferenz gegeben.
Ist immer gut.
Haben eine schöne Webseite gemacht. Schön ist sie vielleicht, also das liegt ja im Auge des Betrachters, aber unbenutzbar. Das zeigt schon wieder, also ich finde, diese Webseite zeigt auf vielen Ebenen die Digitalkompetenz unserer Bundesregierung. es fängt dabei an, dass...
Aber guck mal,
also,
sie haben einen Hamburger da oben.
Ja, schön, ein Hamburger, ja, aber kein Berliner.
Blöd.
Hamburger Buttons, da gibt's auch viele Dinge, ja, das Ding heißt so. viele Dinge in der Artikel in letzter Zeit in der Usability-Forschung, die sagen, nein, Hamburger-Buttons sind scheiße und hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sagen, ist gut, nicht so. Zum Beispiel, kein Mensch kennt, also kein Mensch merkt jetzt, dass da nochmal ein ganz anderes Menü aufgeht mit ganz anderem Content. Doch, das ist das Usability
Nightmare.
Ja, du hast da drauf geklickt, aber du hast nicht erwartet, dass das, was da kommt, kommt. Das ist nicht erwartungskonform. Ja,
nee, ich habe gedacht, da kann man speichern.
Genau. Ich habe gedacht, da kann ich jetzt irgendwie Settings und meinen Account und mich ausloggen. Kann ich da in der Regel, ja?
Aus dem Internet ausloggen.
Ich möchte mich von der digitalen Agenda der Bundesregierung abmelden.
Du möchtest dich davon distanzieren. Ja. Ich möchte aus dem Internet weiter davon entfernt sein.
Ja, genau.
Mehr Hops. So. Und am besten...
Das ist schon mal eins, das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst aufgefallen, was für ein Fail das ist. So, nächste. Sie haben dann irgendwie diese Startseite mit so Windows 8-Kacheln voll gemacht. Yeah. Ja, wo sie einfach nur so... Dagegen möchte ich noch gar nicht wettern. Wogegen ich wettern möchte, ist, sie haben da einfach irgendwelche Bullshit-Bingo-Sätze reingeschrieben. Und was machen sie? Wenn du mit der Maus drüber fährst, dann tauschen sie es durch einen Text aus der A, also wenn man es dann mal schafft, sich durchzulesen, ja. Bullshit-Bingo ist aber vor allem, ja, und jetzt?
Sieht schön aus.
Ich will nicht, dass der Hauptinhalt einer Webseite nur aktiviert wird, wenn ich mit der Maus drüber fahre, weil,
du kannst auch draufklicken,
aber,
Mann.
Aber guck mal, sie haben einen innovativen Start. Das
ja,
ist total gut.
Also auf dem Web geht es auch super gut. Du hast
kannst
lesen, die Chancen.
Ja, und du kannst, pass auf, so.
Jetzt but wait, there's more.
Du kannst das Burger-Menü aufmachen. Das ist nur für Mobile. Ja.
Genau, wir haben die Seite gerade mal im Mobile getestet und sie ist halt total unbenutzbar.
Ja.
Eins kann ich
garantieren. Auf jedem Webkit, der da draußen ist. Auf jedem.
Selbst auf Opera sieht's scheiße aus.
Selbst da.
So geil.
Ja. Also ich hab...
So kacke.
Ich hab das Ding als erstes nur auf dem iPhone angeguckt und ich konnte meinen Augen nicht trauen.
Wenn man...
So, also, 2014. So eine Webseite. Nicht responsive, ja. Dann,
noch nicht
als
mal
ich gerade am darüber ragen war, ich gucke jetzt gerade selber nach, 112-Bit SSL-Verschlüsselung mit Triple Des EDE CBC. Yeah.
Ja, das hat man 2000 so gemacht.
Ja. Und jetzt mal schauen, ob es mittlerweile anders ist. Aber wenn ich jetzt mal Google bemühe und sage digitale Agenda, dann müsste diese Seite auf der ersten Seite bei Google kommen. Nein, weil sie können nicht mal SEO.
Nix können die.
Aber SEO macht man auch nicht mehr.
Stimmt, SEO macht man einfach nicht mehr.
Nee, SEO, man will ja nicht gefunden werden.
Da ist sogar...
Die Leute finden dich
über Twitter. Sogar der Artikel von der Titanic ist auf Seite 1. Ja? Zur digitalen Agenda.
Echt? Den muss ich noch lesen.
Ja, ganz unten Seite 1. So. Und es gibt noch irgendwie, es gibt vom BMWI, vom Bundeswirtschaftsministerium oder Bundesministerium.
Ich glaube, sie haben dieses PDF genommen und dann
da
PDF zu Webseite und dann war es das einfach.
Ah, also, Moment. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier den Quellcode gucke, steht da irgendwie made with Frontpage.
Genau. Made with Joomla.
Also DuckDuckGo findet es immerhin als vierten Treffer.
Ja, DuckDuckGo hängt auch an der Titte der Regierung. So.
Enten machen sowas nicht.
Also sie haben eine Google Site Verification oben schön im Header drin. Ist wichtig. Aha,
siehst du?
Ja, hat ihn aber anscheinend nichts genutzt. Ja. Vielleicht hätten sie sich mal lieber ein Google Plus Profil dafür angelegt.
Dann wären sie wenigstens sofort am Anfang.
Social Signals senden los. Ich weiß ja nicht. Ich kann mich darüber herrlich aufregen.
Ja, E-Tracker ist eingebunden.
Ja. Ja, genau. Wie viele fragen wir doch gleich mal hier dieses, wie heißt dieses Tool dann nochmal?
Internet?
Ja, es gibt so ein Plugin.
Google.
Es gibt so ein Plugin, das dir anzeigen kann, wie viel Tracking-Pixel auf der Seite
sind. Ich hab Ghostery.
Ja, genau, Ghostery. Was sagt?
Der sagt E-Tracker.
Sonst nix?
Ich glaube nicht.
Fucking Amateurs.
Die hätten viel mehr reinmachen können, Mann.
Genau. Mann.
Ja, genau, ist nur E-Tracker. Ah, ja.
Ja.
Aber da wäre noch mehr gegangen, auf jeden Fall.
So.
Okay. Irgendwie Zeugs. Ja, gut. Recapture benutzen, ja, wenn du dich hier eintragen willst. Und normalerweise kommst du auf die Kontaktseite auch, glaube ich, per HTTP.
Hm.
Was ja total praktisch ist, weil du hier deinen Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon, Institut, Position, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Betreff und Meldung eingeben kannst.
Jetzt bin ich doch mal so, successfully checked HTML5, also zumindest valide.
Oh, Kontakt geht doch zu HTTPS, du wirst direkt umgeleitet.
Na, immerhin. Wing. So.
Was?
Schmeißen wir das Ganze nochmal bei SSL Labs rein in den Test? Ach nee, da wissen wir ja schon, das wird böse enden.
Okay.
Also digitaler Behördengang ist auch gut. Okay, ja.
Ach, da kann ich dann wieder meinen Personalausweis bestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Juhu.
Ja, nice. Ich muss ja gerade lesen, was die Titanic dazu schreibt hier.
Digitaler Agenda. Wichtige News stehen in Wirklichkeit. Ja, mich wundert ja, dass der Postillon noch nichts dazu geschrieben hat.
Alles noch. Okay, also wir finden zwar gut, dass sich die Politik irgendwie mal Gedanken darüber gemacht hat, aber eigentlich
nicht
haben sie mal wieder
so
gezeigt, dass sie es nicht können und lieber
ich find's
dran lassen
sollten. Ja, genau. Ich find's nicht gut, weil sie jetzt so tun, als hätten sie was getan und weil jetzt wieder ganz viele Leute glauben,
digitale Agenda.
Mutti hat gesagt, Internet wird schneller, das glaube ich dir.
Ja. Die würden uns ja nicht anlügen, oder?
Nee.
Wie gesagt, es ist ja schön, dass sie vorhaben, das irgendwie alles schneller und besser zu machen, aber
diese Webseite ist auch so scheiße, weil wenn du dir das mal anguckst, ja, versuch mal das zu lesen. Das ist einfach Augenkrebs.
Da, ja.
Fucked up, das ist einfach so ganz dünne schwarze Schrift auf so türkisem Untergrund. Das ist einfach das Optimale, um diesen super vielen Fließtext lesen zu können.
Eine Untergrund-Webseite.
Geil.
Tja.
Pornös.
Ja. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Was ihr zur digitalen Agenda denkt, könnt ihr uns ja auch nochmal in die Kommentare posten. Ist es ein bisschen schade irgendwie. Aber auch die Deutsche Telekom, ach nee, wir waren ja erst noch bei OSM.
Wir haben noch ein Geburtstagskind der Woche.
Happy Birthday to you.
Und zwar 10 Jahre OpenStreetMaps.
Das ist so kurz da, das war auch schon krass.
Ja, aber das ist so krass, wie sich das verändert hat von quasi nichts und super low resolution, gerade mal ein paar Straßen drauf, als auf so eine riesige Abdeckung. Ich hab, irgendwann hatte mal eine Webseite gepostet, wo du quasi von vor 7 Jahren mit jetzt vergleichen kannst, also du hast quasi die Webseite in der Mitte geteilt. Und links hast du das alte und rechts hast du dann die Neuauflösung. Und dann, wenn du da ranzoomst, dann siehst du, oh shit, bestimmte Dörfer und Kleinstädte gab es einfach gar nicht auf dieser
Karte. Die gab es damals auch einfach gar nicht. Also real.
Ja. Das ist halt schon cool und das ist echt weit. Und
also wir haben ein cooles Video verlinkt, wo man sieht, wie sich so über die Zeit die OpenStreetMaps-Daten erweitern, verändern. Also wo Einträge geschehen und wo auf der Welt das passiert. Also zoomt dann so ein bisschen so raus und das ist schon, sieht schon krass aus, dass ziemlich große Teile der Welt von OpenStreetMap schon erfasst sind und wahrscheinlich detaillierter erfasst sind als in jeder anderen Karte dieser Welt.
Genau. Und weiß nicht, kannst du irgendwas mit OpenStreetMap empfehlen, was man auf jeden Fall auf seinem Telefon braucht? Ich habe jetzt immer noch gerade Google Maps.
OSM End Plus.
OSM End Plus?
Ja. Also Plus musst du halt ein bisschen kaufen oder du lädst es
ein bisschen aus. Kaufen oder?
Ja, na, entweder kaufst du es im Android Store oder du nimmst es kostenlos aus Freedroid. Das ist so das Tool der Wahl. Ich meine, du hast auch noch Navigationssoftware, die auf OSM basiert, dieses Navit. Und
das taugt alles oder wie ist das gerade so?
Ja, Navit habe ich jetzt selber noch nicht verwendet, weiß ich nicht. Aber OSM End benutze ich sehr oft. Ja. Um mich irgendwo zurechtzufinden. Und ansonsten kannst du natürlich Daten selber eintragen. Das geht wohl mittlerweile auf OpenStreetMap.de oder org relativ einfach. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Ich habe immer diesen JOSM verwendet. Das ist so ein Java-Tool, was eher schwierig zu erlernen ist. Das war immer so ein bisschen blöd, dass die Editoren in der Anfangszeit doch eine höhere Lernkurve hatten. Aber mittlerweile ist es wohl so, dass du tatsächlich einfach loslegen kannst und dann auf der Karte sagen kannst, hier editieren, bearbeiten, mach mal, Punkt anlegen, okay, Dinge tun.
Ich habe mal hab die Webseite wiedergefunden, die heißt OSM Then and Now. Und dort, wenn man dann quasi die Webseite aufmacht, dann hat man, wie gesagt, links und rechts 2007 und heute. Und das ist so ein krasser Unterschied.
Einfach. Sehr irritierend. Heute ist viel mehr grün als damals.
Ja, weil das ganze Grün halt eingetragen wurde. Es ist schon krass einfach, wie, was für Details da auch eingetragen werden. Zum Beispiel irgendwie so, zum Beispiel Umweltschutzzonen das, und irgendwelche.
Der Name ist langsam auch ein bisschen outdated bei OpenStreetMap, ne?
Ja, wenn es ja nicht nur um Straßen mehr geht, ja.
Ja, es ist halt einfach. Also es ist auf einem Level, das versteht man kaum mehr. Also erfasst man kaum mehr auch die Möglichkeiten, was man da alles sich jetzt rausholen könnte. Und
dann du musst ja mittlerweile schon nur noch bestimmte Daten anzeigen, weil es sonst einfach zu viel ist.
Ja, die Problematik ist halt leider wahrscheinlich immer noch die, bei einem Kartenanbieter, wo ich die Daten halt einkaufe, oder also bei Google Maps und so weiter, da habe ich halt eine relativ konstante Qualität der Daten.
Ja.
Die sind dann halt vielleicht so wie bei Apple Maps am Anfang konstant bescheuert, aber sie sind wenigstens konstant.
Ja.
Und bei OpenStreetMap ist es halt wahrscheinlich ähnlich so wie mit der DSL-Abdeckung in Deutschland. Ja, ist halt sehr löchrig an vielen Stellen noch. Das heißt, da kann ich mich nicht drauf verlassen.
Aber das zum Beispiel in Deutschland ist das so extrem detailliert in ganz vielen Stellen. So, du hast da jeden einzelnen irgendwie Radweg und Wanderweg eingezeichnet und dann die Stellen, wo du Aussichtspunkte hast und keine Ahnung was und Parkplätze und
gibt es hier irgendeine,
so extrem einfach.
Ich stelle das mal so in den Raum, gibt es hier irgendeine Art Bevölkerungsschicht oder so, die halt da mega heiß drauf ist, weil was ich dem letzten Mal gelernt habe, als ich mich länger mit der Bahn auseinandergesetzt habe, zum Beispiel Artikel über Fernstrecken der Deutschen Bahn sind in Deutschland, also in der deutschen Wikipedia, extrem detailliert. Also
alle Strecken, alle Bahnstrecken.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel einen Artikel, einen riesenlangen Artikel mit jedem einzelnen kleinen Halt und jedem Provinzbahnhof irgendwie zwischen, was ist das hier, Stuttgart-Mannheim, also die ICE-Trasse und alles, wo ich mir nur erklären kann, okay, gut, es gibt halt einfach irgendwie in Deutschland sehr viele Bahnenthusiasten, wahrscheinlich eben die Leute, die da auch bei der Bahn fahren, die haben wahrscheinlich im Führerhaus lange nichts anderes zu tun oder so, die das halt sehr gerne irgendwie detailliert kartografieren im Sinne von jetzt mal bei Wikipedia reintragen. Gibt es sowas auch für OpenStreetMap hier anscheinend?
Es gibt,
es gibt die ÖPNP, öffentliche Personennahverkehrkarte.
ÖPNV.
Gibt es nochmal eine extra? Und ja, da ist tatsächlich alles auch so drin. Also du siehst die ganzen Busverbindungen, du siehst
ich meine,
es gibt auf OpenStreetMaps extra, also du kannst bei OpenStreetMaps auch Verbindungen eintragen, auch Bus- und Bahnverbindungen.
Klar.
Die sind auch drin.
Ja, ich frage gerade eher nach so einer Art soziologischem Phänomen. Also
wer macht sich die Arbeit, den ganzen Shit einzutragen?
Genau. Also bei Bahnverbindungen kann ich es mir nicht anders erklären, als es sind halt irgendwie die Bahner und viele Bahninteressierte. Also ich meine, ich kenne sehr viele Menschen, die von Bahnen sehr begeistert sind.
Yay, Bahnfahren!
So, da kann ich mir das noch irgendwie erklären. Oder gleichzeitig zum Beispiel, dass Artikel in der deutschen Wikipedia über Autos sehr detailliert beschrieben sind, weil ich weiß aus Erfahrung, dass die Autoindustrie eben den Wert davon für sich erkannt hat. Die haben eigene Abteilungen teilweise, die nur sich drum kümmern, dass entsprechende Artikel über sie möglichst gut geschrieben sind. So. Dagegen sind jetzt irgendwie in Deutschland, würde ich mal schätzen, irgendwie Artikel über irgendwelche Schusswaffen nicht so detailliert wie zum Beispiel in der englischen Wikipedia. Ja. So. Dieses soziografische Phänomen würde ich gerne versuchen zu verstehen, warum das hier in Deutschland zum Beispiel so ist.
Also
Vielleicht in anderen Ländern nicht so.
Ich weiß nicht, warum es in anderen Ländern nicht so ist, aber in Deutschland kann ich mir vorstellen, Leute mögen es gerne, wenn sie da, wo sie wohnen, quasi ihr Umfeld so genau kategorisieren können, wie sie es auch erleben. Und dann sagen sie, okay, ich nehme mir mein Umfeld und ich will, dass das auf dieser Karte 100% akkurat ist. Und dafür nehme ich mir dann einen Tag oder zwei Tage frei und dann habe ich quasi das, was für mich wichtig ist, auf dieser Karte im Internet.
Wenn in jedem Kaff mit 800 Einwohnern halt einer davon sitzt, reicht das ja schon.
Genau, und das ist so krass. Ich bin hier irgendwo reingezoomt. Das heißt, so ein Dorf, das heißt Goslar. Das gibt's 2007 einfach quasi noch nicht.
Goslar ist ein Dorf, das ist auch süß.
Weiß nicht, wo ist Goslar? Das ist eine Stadt. Ja. Aber es ist eine fucking kleine Stadt. Ja. Jedenfalls, daneben ist direkt eine andere Stadt, die heißt Georgenberg. Das heißt, es kann nicht so eine riesige Stadt sein, wenn die noch nicht mal zusammen geworden sind, ja. Jedenfalls, in dieser Stadt ist jedes einzelne Haus mit Hausnummer, da wo die Hausnummer auch quasi, wo der Postbote seinen Brief einwirft, mit eingetragen und dann die Straße, wo quasi diese ganzen Einkaufsläden sind, ist jeder einzelne Einkaufsladen eingetragen. Und dann steht da, ja, das ist irgendwie ein Jack and Jones und das ist hier ein McDonald's und das ist hier, keine Ahnung, der und der Café. Und das ist so extrem detailliert einfach.
Auch ich habe das zum Beispiel bei uns eben erlebt in also meinem Heimatort, wo ich ursprünglich herkomme, dass auch da anscheinend jemand gewohnt hat, der das halt extrem cool fand und deshalb war das einer der ersten Orte in der gesamten näheren Umgebung, der aber extrem detailliert da kartografiert war und erst die anderen sind später nachgezogen und jetzt der Vergleich irgendwie mit 2007 zeigt, ja, da ist halt einfach Wüste irgendwie in 2007. Rundum komplett, so auf einer Fläche von, was weiß ich, 100 Quadratkilometern ist da irgendwie nischt und zwar jetzt ist da jedes Haus mit praktisch seiner Grundform und Hausnummern und allem. Das ist einfach gigantisch.
Ja. So krass einfach. Also ich finde es cool, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich finde es auch erstaunlich, wie viel Arbeit Leute sich machen, ihr Zeug zu kategorisieren, so genau zu detailliert einzuarbeiten.
Auch sehr cool ist, ich habe hier 2007 gerade was gefunden, das ist zwischen Freudenstadt und Horb. Da geht eine Verbindungsstraße, ist halt so einfach ein Stück weit eingezeichnet und dann hört sie einfach auf, weil er sich damals einfach keine Mühe mehr
gehabt hat. Es geht irgendwie weiter vielleicht.
War zu Hause angekommen und hat aufgehört, den Tracker mitlaufen zu lassen oder so.
So, oh nein, Akku ist ausgegangen.
Irgendwann dann 2008 mache ich weiter.
Ja, geil. Ja. Also es ist schon
Das ist ziemlich cool, ja.
Ja, also es ist super, super detailliert, speziell in Deutschland.
Ja,
so krass. Okay, Goslar ist eine Stadt und wenn ihr da wohnt, dann tut's mir leid.
Das ist in Niedersachsen, ne? Das
ist in Niedersachsen.
Also tut's dir leid, weil da jemand wohnt oder weil ja, als, nee, nicht als Stadt bezeichnet.
Für ihn leid schon.
Ach, so schlecht ist es da gar nicht.
51.000 Einwohner.
So schlecht.
Ja, ist jetzt nichts großartig Besonderes, aber
Woher kennst du es denn überhaupt? Hast du da schon mal durchgefahren?
Goslar mit der Bahn? Ist nicht unbekannt.
Ich war da, bin da schon tatsächlich auch schon mal durchgefahren, aber das ist
Ich bin da noch nicht durchgefahren, das tut mir leid.
Nee, ich war da tatsächlich mal mit meinen Eltern irgendwann vor, keine Ahnung, gefühlten Jahrhunderten.
Aber sieht schön aus, kann man nicht sagen. Haben wir schöne alte Stadt.
Ja.
Machen wir weiter.
Ja.
Jetzt wieder zu den wichtigen Sachen.
Zu den wichtigen Sachen.
Themen?
Nein,
genau.
Telekom.
Dann sagen wir noch, die Deutsche
Telekom.
Die Deutsche Telekom ist leider kein, ist nicht der auf die YouPorn. Die Deutsche Telekom macht jetzt irgendwie Home-Automatisierung mit Eclipse.
Und was wollten Sie sonst machen?
Nix, aber wir wollten ja Home-Automatisierung haben. Geile Home-Automatisierung.
Geil.
Ja.
Wenn dann.
Porn-Home-Automatisierung. Die Telekom macht auch Home-Automatisierung, macht jetzt auch da so ein bisschen Open Source, stellt auch ihre Smart Home-Plattform KiwiCon irgendwie frei und Leute können damit Sachen tun und ist ganz nett, aber ist nicht der Porn, den wir wollen. Also ist schön, dass sie es machen, total gut, sollen sie auch machen. Immer gut, wenn größere Unternehmen Open Source unterstützen wir auch total. Aber ist jetzt noch nicht der Porn, den wir wollen.
Genau, also Open Hub gibt's auch noch da als Projekt. Hatte sich mal einer angeschaut von euch. Ich habe es mir nicht angeschaut. Es war so bloated einfach für das, was es macht, meiner Meinung nach.
Open Hub,
Home Automation Burp.
Ich habe mal was anderes mir angeguckt. Habe ich auch schon wieder vergessen. Fiff. Was gab's denn noch? Wie hieß denn das andere?
Ja, was heißt das? Open Home Automation.
Ja, da gibt es mehrere so Projekte, die Home Automation machen, auch in Open Source. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich kann nochmal gucken, das, was ich mal benutzt habe.
OpenHub ist mittlerweile eine Firma geworden. Jetzt gar nicht mitbekommen. Es ist haftungsbeschränkt. Home Automation Bus, sowas. Mhm. Und das kann quasi diese ganzen Home-Automatisierungsdinge kombinieren. Und da hast du eine Webseite drauf. So habe ich das verstanden.
Das ist eine UG haftungsbeschränkt. Interessant.
Das ist ein deutsches Projekt.
Und haben eine Org. Deutsches Projekt? Ist
ja, Organization passt schon. Jedenfalls, ja, das gibt es auch noch. Kann man hier mit verlinken bestimmt. Und leider macht die Deutsche Telekom nicht das Richtige.
Warum nicht?
Können sie
doch so. Naja.
Deine Dedos nicht automatisieren oder so.
Ja, genau.
Okay. Na gut, dann ist es so. Können wir nichts viel zu sagen. Themen. Wir haben ein Thema jetzt schon relativ lange zurückgestellt. Das ist schon jetzt wieder 3 Wochen her.
Ah, FHEM war das, was ich gesagt habe.
Das ist auch ein deutsches Projekt.
Auch ein deutsches, genau.
Also dieses ganze Heimautomatisierung ist viel aus deutschen Bereichen.
Ja, ich meine, es gibt ja auch schon eine Menge, die nutzen halt diese ganzen Sensoren und Dinger, die es schon gibt. Diese F20 Dinger, die man da ansprechen kann, die du so kaufen kannst und die vernetzen die irgendwie. Das ist auch alles ganz nett, aber wir wollen es halt in schick und fertig schon mal haben. Und
ja, die Sachen sind wohl schon relativ cool. Ja. Ja, also das Coole an diesem Home-Automatisierung ist ja eigentlich, dass dieses ganze China-Zeug alles so billig ist, dass du da gar nicht so viel denken musst, um das zu reverse-end.
Das muss dann halt auch noch irgendwie ein bisschen.
Das muss halt jemand schon mal gemacht haben. Nee, Quatsch, secure.
Doch, ich will nicht, dass mein Nachbar meine Lampen ein- und ausschalten kann und meine Steckdosen ein- und ausschalten kann.
Dann hast du verloren.
Also, wenn er die Temperatur in meinem Raum auslesen kann, okay, who cares? Aber sobald es halt darum geht, dass
du willst, dass das bei OpenStreetMap steht. Wie warm es gerade ist.
Genau, wie warm es bei dir ist. Und es muss sich live updaten.
Genau. Für jedes Haus.
Du willst an jedem Haus einen Toggle dran haben, wo du dann den Rollladen runterfahren kannst.
Genau, geschlossen oder offen. Kannst die Tür auch aufmachen. Ja. Oder kannst du das Garagentor aufmachen.
Ja. Nice.
Ja, Garagentoren sind ja wirklich das Allergeilste.
Du willst von jedem Haus den durchschnittlichen Energieverbrauch letzten Jahres wissen, damit du ganz genau weißt, wer die Dreckschweine in deinem Dorf sind.
Du willst auch den aktuellen Energieverbrauch, also den Live-Energieverbrauch wissen, ist ja klar.
Jetzt, genau. Ist jemand zu Hause.com.
Oder, nee, ob abgeschlossen ist eigentlich auch. Ja. Jedenfalls, diese ganzen Garagentore sind eigentlich so geil, weil die Leute achten halt total doll auf, dass sie irgendwie super fette Schlösser in ihren Wohnungstüren einbauen und dann haben sie halt ein Garagentor und es geht halt auf mit China World 433 MHz
und da ist Sender. Dann eine Tür in ins Haus rein.
So geil einfach.
Ein Sender und der muss im Prinzip nur irgendeinen Song von Sesam öffne dich schicken.
Genau, der sagt 1234 als Nummer und dann weiß das Ding, okay, 1234 hat sich gemeldet, das heißt, ich gehe jetzt auf.
Ja, ist sicherer so. Als die Nuclear Launch Codes. Ja.
Sicherer,
Das war mindestens 000, aber ab 0.
Ja, das, die Sache ist halt, dass diese öffnen alle paar Tage einmal gesagt wird und diese Nuclear Launch Codes. Ja.
Ganz kurz, ich muss jetzt eine Mene Mu machen, weil OpenHub ist developed in Java und FHEM ist GPL Perl Server.
Geil.
Was lese ich mehr? Helft mir.
AIDS Cancer.
Dumm-di-dum-di-dum-dum-dum. Ja. Chat, ich verlasse mich auf dein Urteil.
Also, okay. Das könnt ihr machen, während wir über
also genau. Themen Open übergehen. Hub ist mehr so. Enterprisey, so wie ich das verstanden habe.
Oh yeah.
Und FIM ist mehr hingehackt. Was ja auch okay ist. Ja, das Thema, was man haben will. So, machen wir jetzt mit dem Thema und das
Thema der Woche.
Der Wochen.
Der letzten 14 Tage. Canvas Fingerprinting.
Das hat einmal ganz kurz.
Wo wir gerade bei Überwachung waren, ne?
Ja, genau. Also, Das hat einmal ganz kurz Wellen geschlagen und dann war es auf einmal wieder weg. Dabei ist das Thema immer noch so cool.
So cool, fahren die, die es können.
Google, ich mach mal ganz kurz das, ich werf das mal in Google Trends rein, weil ich möchte gerne wissen.
Canvas Fingerprint Drink.
Genau.
Dann erkläre ich kurz mal aus meiner Sicht, was
Genau, oder erklärst mal aus deinem Heise-Artikel.
genau. was Canvas Fingerprinting ist. Also man malt auf oder man lässt den Browser etwas zusammenmalen mit JavaScript wahrscheinlich. Auf den Canvas, also auf also ein die Canvas Oberfläche.
Ein Canvas-Element,
ja. Und theoretisch sollte das ja bei allen Browsern gleich aufsehen, weil ist ja standardisiertes JavaScript, hat dem L5 gedönst, sollte ja eigentlich überall gleich aussehen, tut's aber nicht.
Genau.
Es ist, sieht je nachdem, was ich so alles installiert habe, wie was mein Browser so ist, was mein Betriebssystem so ist, sieht es leicht unterschiedlich aus. Also fürs menschliche Auge sieht es gleich aus. Ja.
Ja.
Aber für wenn ich darüber einen Hash mache, sieht man, es ist leicht anders. Es sind ein paar Bits, Bytes sind andere und deswegen kann ich mir also überlegen, okay, ich kann den einen Browser, der das so gezeichnet hat, von einem anderen unterscheiden, der es ein bisschen anders gezeichnet hat. Kann mir also merken, der Benutzer war schon mal da, bei dem habe ich es schon mal so gemalt, ich merke mir das jetzt. Und ein anderer Browser malt es anders. Und deswegen kann ich Leute, die auf meine Webseite zum Beispiel gehen, voneinander unterscheiden.
Genau, also kurz noch zum technischen Hintergrund. Die eine Sache, die du noch nicht erwähnt hattest, Ingo, ist, ich kann mit diesem Canvas-Element, also in diesem Canvas-Element Daten malen. Und ich kann dann über eine JavaScript-API diese Bilddaten mir als, in der Regel Base64, also als Data-URL rausgeben lassen. Und anhand von dem kann ich sie dann weiterverarbeiten. Also kann so ein Hash erzeugen. Aber ansonsten ist das, ja, das Prinzip.
Genau, also die Grundidee, warum man das macht, ist Tracking. Du willst am Schluss eine Identity von deinem Browser beziehungsweise von dem Benutzer am besten, der davor sitzt, haben. Mhm. Und das kannst du natürlich am einfachsten machen, indem du herausfindest, was für einen Browser benutzt der und wie sind die Rahmenbedingungen von diesem Browser? Wie läuft der? Was ist alles so mit installiert und die Idee ist grundsätzlich nichts Neues. Das gab es schon früher mal.
Wir haben schon mal irgendwann auch über diesen Super-Cookie oder sowas
geredet. Genau, also was es halt gab für diese ID herausfinden.
Also eigentlich
vom IFF.
Die normale Idee wäre, wenn ein User bei mir vorbeikommt, speichere ich bei dem Cookie, dann kann ich den immer rauskriegen.
Genau.
Dummerweise aber kann ich nicht.
Also Cookie ist halt mittlerweile sehr bekannt und der User kann halt einen Cookie ablehnen, zum Beispiel. Oder könnte einfach was anderes reinschreiben.
Genau. Und ja. Was du halt auch hast, du willst Leute über verschiedene Webseiten tracken.
Ja.
Du willst quasi, wenn derjenige, du hast ein Ad-Network, du willst, wenn derjenige auf der Seite, keine Ahnung, auf irgendeinem Blog ist, dann willst du wissen, am besten, auf welche Seiten ja noch alles geht, damit du daraus quasi einen
Grafen kriegst. Das geht halt mit Cookies nicht so.
Genau, das geht mit Cookies eher schwierig.
Ja, also weil halt alle bisherig bekannten Techniken verlassen sich halt immer auf was mittlerweile über eine Art, also über die Domain Policies sozusagen jeweils immer abgedeckt wird.
Genau, weil dein Browser beschützt dich quasi vor solchen Cross- du gehst auf eine Seite und dann macht aber der auf einer anderen Seite was ganz anderes, was du eigentlich gar nicht
willst. Du willst halt, um deinen User zu tracken, willst du was haben, also möglichst viele Merkmale, um ihn eindeutig zu haben, also schreibst du halt zum Beispiel in das Canvas nicht nur irgendwie rein, hier ist jetzt hier der Text, dann hast du zum Beispiel schon mal die Font Rendering Engine und die Farben sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was der für eine Betriebssystemversion hat und so weiter. Und dann legst du noch irgendwie ein Bild dazu, das irgendwie JPEG komprimiert ist oder so. Und dann merkst du, okay, jeder Dekomprimierer arbeitet ein bisschen anders. Du willst also möglichst viele solcher Merkmale sammeln. Gleichzeitig willst du aber auch, dass die möglichst zeitbeständig sind. Ja, also ein relativ dummer Ansatz ist ja zum Beispiel das Speichern der IP-Adresse, die sich halt recht schnell ändert.
Ja,
jetzt ändert natürlich sich die Browser-Version oder so beim User auch hin und wieder mal. Ja, aber das ist halt erstmal egal, weil es reicht ja erstmal über einen Zeitraum von Tagen zu reden.
Genau, weil was viel auch gemacht wird aktuell ist, dass deine ID quasi über Webseiten hinweg ausgetauscht wird, quasi im Hintergrund. Mhm. Hast du Server A und der hat dich getrackt und hast du Server B und der will dich jetzt tracken und dann bekommt der quasi im Hintergrund von Server A gesagt, okay, übrigens, das ist die ID. Und dann, wenn du auf Server B dann kommst, dann weißt du, okay, das muss dieser User sein. Das heißt, ich muss nicht extra eine ID wieder generieren, sondern ich weiß, das ist der User.
Ja. Oder sie legen halt bei einem wiederum dritten Server den Rest ab.
Genau, also dieses, heißt, es hat auch einen bestimmten Namen.
Der Grund, warum das dann natürlich mit dem Canvas-Element eben so interessant zu machen ist, ist einfach der, das Canvas-Element ist in keiner Weise irgendwie vom Browser reglementiert. Das ist einfach ein Feature, das gibt's, das ist eine API, die ist da und die kann nicht irgendwie abgeschaltet werden, domainmäßig oder so. Also zumindest ist es bisher noch nicht passiert. Oder auch eben so Sachen wie, dass man dann, das zum Beispiel könnte man es ja so bauen, dass der, wenn ich jetzt so Bilder zeichnen will und ich will mir nachher die Binärdaten in meinem JavaScript ausgeben lassen, um zum Beispiel sowas damit zu machen, könnte der Browser ja nachfragen, sagen, hey, da ist gerade ein Skript auf deiner Seite, das will das und das auslesen und
möchte das.
Ja. Aber das A, existiert dieser Sicherheitsmechanismus momentan noch in keinem Browser. B, stelle ich es mir sehr schwierig vor, den meisten Benutzern irgendwie sicherheitstechnisch erklärbar zu machen. Ja. Und man will auch keinen Browser mehr heute ausliefern, der standardmäßig Canvas deaktiviert hat.
Genau, weil Canvas ist ja auch ein Feature, was von vielen Webseiten schon wirklich verwendet wird.
Ja.
Genau, also es gibt ein Paper, was genau über dieses Canvas Fingerprinting redet und es redet über noch zwei zusätzliche Sachen. Nämlich um Ever-Cookies, worüber wir früher schon mal geredet haben, und Cookie-Respawning, das heißt quasi, du hast einen Cookie in deinem, einen Flash-Cookie und einen HTTP-Cookie und du löschst den HTTP-Cookie und wenn du das nächste Mal auf die Webseite gehst, wird der HTTP-Cookie von dem Flash-Skript quasi gerespawnt, das heißt, du hast dann wieder beides Mal die gleiche ID. Und dann gibt es Cookie-Syncing, das ist genau dieses Übertragen von Server zu Server, um dich dann auch über verschiedene Server tracken zu können. Mhm. Und halt das dritte, worüber hier gesprochen wird, ist Canvas-Fingerprinting, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Hier gibt es auch eine Referenzimplementierung, die genau sowas macht, die rendert quasi ein Stück Text in verschiedenen, ich weiß gar nicht, ob es in verschiedenen Schriften auch ist, rendert die in einem Canvas, lässt sich dann diese Data-URI raus und generiert daraus quasi eine ID und sagt, okay, dieser User war auf dieser Webseite. Genau. Und
es gab auch irgendwie eine Untersuchung, ne, wie viele Webseiten das einsetzen oder genau, wo sie Anzeichen dafür gefunden haben, dass sowas eingesetzt
genau, wird. Genau, das Besondere. Das
waren gar nicht wenige, weil es gibt auch tatsächlich Ad-Netzwerke, die das schon einsetzen.
Genau, zum Beispiel AdSys ist eins der größten, glaube ich. Das komplette Content Delivery Network. Was die zum Beispiel für einen Text rendern, ist CWM, Fjord, Bank, Glyphs, Vex, Quiz, Komma und dann ein Smiley-Icon. Und bei diesem Smiley ist es speziell so, dass der halt nicht von allen Browsern so gerendert wird, sondern nur zum Beispiel der Opera kann diesen Smiley nicht rendern. Und dann hast du da quasi schon wieder... Hast du
den schon mal ausgeschlossen, ja.
Genau. Und das Rendering passiert dann halt auch so, deine Grafikkarte, je nachdem wie die halt eingestellt ist, wird auch der Text dann quasi die Ecken abgerundet und spezielles Anti-Aliasing gefahren und das zählt alles da rein und das ist eigentlich eine coole Sache, wenn es halt nicht für so böse Zwecke wieder verbraucht benutzt werden würde.
Ja,
traurig. Also in den Top 1000 sind es wohl 1,8%, also knapp 2%, die das einsetzen. Und davor hat man eigentlich gar nichts davon gewusst, dass es überhaupt sowas gibt und dass sowas verwendet wird. Mhm. Viele haben halt von Ever-Cookies und dem quasi den bösen Flash-Cookies geredet, aber
Flash hätte man ja zum Beispiel mal einfach deaktivieren
genau,
können.
Genau, hatten wir ja nochmal noch was.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach so eine Sache mit dem Internet, das
entwickelt sich ja auch,
dass es immer so läuft, also gerade im Internet immer so läuft, dass, also erstmal wäre ja Canvas Fingerprinting einfach nur so was, wo man sagen würde, oh, krass, cool, das geht.
Ja.
Ja, also jeder, der das so im ersten Moment hört, denkt so, haha, witzig, interessant, dass das wirklich so spezifisch gehen soll. Genauso wie hier mit Panopticlick damals mit den Browser-Plugins und so weiter.
Haben wir auch verlinkt, glaube ich.
Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen.
Genau, bei Panopticlick ist quasi, hat das gleiche Ziel, beziehungsweise zeigt das gleiche auf, halt nur nicht so sophisticated über dein, über das Canvas, sondern halt einfach nur sagt, guckt sich an, was dein Browser sagt, was er denn so kann.
Genau, also der Browser spricht halt einfach extrem viele Dinge so, also von was für ein User Agent habe ich, das ist ein recht profaner Wert, aber halt auch zum Beispiel welche
Time Zone.
Welche Content Types accepte ich denn,
Plugins
welche Browser Plugins habe ich aktiviert, welche Systemfonts kenne ich?
Da gab es ja auch
welche Screen Size,
irgendwelche Pornoseiten installieren einen bestimmten irgendeine Schriftart nochmal extra irgendwie und darüber lässt sich dann auch erraten, dass du tatsächlich auf dieser Pornseite warst.
Genau, also zum
installieren eine Schrift.
Ja, und du musst sie, musst du eine runterladen oder
YouPorn ist wohl so, dass die Canvas Fingerprinting verwenden tatsächlich, um dich wiederzufinden, damit sie dir den richtigen Porn geben.
Ja, da ist es ja auch nur nett von denen, ne?
Nur nette Typen.
Und bei Amazon auch. Und sonst wo auch.
Überall.
Ja, also ähnlich wie bei dem Canvas Fingerprinting, ist ja schon älter das Prinzip, ja, möglichst viele Bits sozusagen finden, die dich identifizieren. Das Panopticlick ist von der IFF und entsprechend eher so als Demo gemacht. Die zeigen einem dann auch so, okay, du scheinst unique zu sein aus so und so viel Teilen, wie die wir bisher getestet haben,
ja.
Bis hin zu, sie erklären einem auch, wie sie das in ungefähr aufbauen, also wie viele relevante Informationen sie daraus ziehen können. Ja, also bei mir ist jetzt zum Beispiel gerade halt allein schon deswegen, dass ich halt hier mit einer Developer-Preview von dem nächsten macOS draufgehe, bin ich halt schon mal wahrscheinlich allein über den User-Agent so hart eingeschränkt.
Schon weirdo.
Dass gar nicht mehr viel notwendig ist.
Also
aber
bei mir, ich bin gerade einer 1 in 900 Millionen. Ich habe halt irgendwie ein Flash, was normal deaktiviert ist und Mozilla die aktuelle Version und 1366 mal 768. Und das war's dann schon. Und viel mehr anders habe ich halt nicht. Und das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Sache. Aber wenn du natürlich was irgendwie Developer-Version von deinem Browser hast oder eine Developer-Version von deinem Betriebssystem, das macht dich halt schon weird.
Ja. Interessant ist dann auch mal ganz kurz nur zu gucken, es verändert sich nicht allzu viel, aber ein bisschen was, wenn man dann zum Beispiel mal im Inkognito-Modus seines Browsers auf Panopticlick geht.
Ja, also da. Also
einfach deswegen, weil das ist eine Seite, die erklärt einem das, was sie da tun. Canvas Fingerprinting ist halt einfach nur von Bad Guys eingesetzt, die erklären einem natürlich nicht, wie sie das machen. Ne?
Von Gaunern.
Und also bei mir verändert sich jetzt nicht allzu viel, außer dass witzigerweise im Incognito-Modus mein Browser anscheinend seine System-Fonts nicht mehr rausrückt. Weil das nur über Flash
genau, das sind Flash-Fonts.
Im Porn-Modus sagt da, dass ich nicht trackbar bin. Oder dass ich.
Na, das ist ja perfekt, ne?
Also, das
untrackbar.
Für dich.
Das
schön für dich.
2,2 Millionen Browser genau denselben Fingerprint erzeugen wie meiner.
Nur 2,2 Millionen damit. Na gut. 900.000.
Ja. Aber Panopticlick ist halt auch schon ein bisschen älter und.
Ja, Panopticlick ist halt eigentlich gar nicht so super sophisticated und.
Ja, aber es reicht schon.
Das ist genauso wie mit den ganzen bösen Hacker und Leute, die quasi ihre Systeme verteidigen. Die einen sind immer ein Stück weiter vor und die anderen humpeln so nach. Hm. Und genauso ist es mit dem Tracking und Tracking vermeiden Leuten.
Ja.
Und die Leute, die nachrumpeln, sind nicht die, die tracken.
Okay, dann kommen wir mal dazu, was kann man dann machen? Also wir haben jetzt schon diesen Porn-Modus, also diesen Incognito-Modus oder diesen Private-Browsing-Modus erwähnt. Man könnte die ganze Zeit in dem surfen, weil der zum Beispiel Cookies ja, nachdem man den Browser geschlossen hat, wieder löscht und sowas.
Genau.
Und auch nach Panopticlick und einigen anderen Methoden ist man da doch eher ein bisschen grauer in der Masse und sticht nicht so hervor. Was gibt's denn noch für Methoden, dass man nicht so leicht trackbar sein im Web sich bewegt?
Genau, also was ich noch habe, sind eingerichtete Firefox-Profile. Bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es diese Firefox-Profile überhaupt gibt.
Das merken die meisten nur mal, wenn ihr eines Profil mal corrupted ist und
genau,
deswegen ein neues bekommen.
Genau, und deswegen, ja, hier ist ein neues. Aber du kannst den Firefox in unterschiedlichen Profilen starten und das sind dann auch zwei unterschiedliche Browser. Das heißt, wenn du in dem einen dann Plugins installierst und irgendwelche Sachen deaktivierst, dann ist es nur in diesem einen Profil so eingestellt. Und das kann man für solche Sachen, wenn man quasi mehr inkognito unterwegs sein will, dann kann man sich da ein spezielles Profil machen, wo man dann solche Sachen einstellt wie, okay, ich brauche jetzt irgendwie auf jeden Fall immer Tor und ich nehme als Startseite, wo ich schauen kann, dass ich Tor benutze gerade und habe halt alle Cookies und den JavaScript deaktiviert, von mir ist auch. Kann man den nur dafür
benutzen. Wäre lustig, das insofern automatisieren zu können, dass es vielleicht sich dann jedes Mal random noch irgendein sinnfreies Add-on dazu installiert.
Ja.
Dass ich mir über so ein Skript sozusagen immer ein frisches neues Profil erstellen kann, so Vagrant Up-mäßig, das alles enthält, was ich brauche und noch irgendwie ein paar random Add-ons, um sozusagen einfach fuzzy das Ganze zu machen.
Ja, aber es ist, glaube ich, besser, wenn du mehr aussiehst wie die Masse, als wenn du mehr aussiehst wie ein Weirdo.
Es geht ja nicht drum aussehen wie Masse oder Weirdo, sondern einfach jedes Mal anders.
Ja.
Ich bin lieber 10-mal Weirdo als 10-mal eindeutig identifiziert.
Ja,
aber ich schätze mal, der Aufwand ist wahrscheinlich auch relativ hoch.
Ja, aber wenn du 10-mal einer von ein bist, ist es, glaube ich, nicht so gut, als wenn du einmal oder 10-mal einer von 1 Million bist.
Ja, wenn die hinten dran dann natürlich meine verschiedenen IDs miteinander verknüpft kriegen, ist das
also
gewonnen. Aber das ist dann halt wieder so
halt
in einem Bereich, das weiß
dann.
Man nicht. Also
ja,
man genau. Weiß ja nicht, wie gut sie
das also für reines Tracking ist natürlich egal, aber du fällst natürlich in anderen Profilen viel mehr auf.
Dann. Oh, schau mal hier, ein Papagei.
Verdammter Papagei.
Ein dreiköpfiger Affe. Ja, gut. Was gibt's noch für Möglichkeiten?
Also ich meine, man könnte natürlich JavaScript einfach immer abschalten.
Match gewinnen, ja.
Ja,
klar. Also das ist halt so wie, es ist halt draußen gefährlich, dann gehe ich nicht vor die Tür, ne? Also ich will den Vorschlag jetzt gar nicht zunichte machen, aber es ist halt leider.
Naja, gut, also ich meine, klar, man kann den entweder global abschalten oder man benutzt halt Plugins, die dir halt wirklich anzeigen, Achtung, auf der Webseite kommen jetzt die und die 5000 JavaScripts, willst du die wirklich alle zulassen oder nehme ich halt dann immer die von Ad-Netzwerken raus? Das kann ich ja auch machen.
Ja, aber es ist ja nicht nur das JavaScript. Also es ist ja zum Beispiel
das JavaScript, wenn du es ausschaltest, kannst du schon mal nicht mehr den Fingerprint vom Canvas.
Das würde zum Beispiel ziehen. Das aus umgehen, genau. Aber also was ich ja befürchte, ist, dass irgendjemand von den schlauen Leuten bestimmt schon sowas von Panopticlick mit Canvas Fingerprinting irgendwie kombiniert.
Also das wäre natürlich cool, Panopticlick mit Canvas Fingerprinting vereint quasi, dass man dann auch wieder so den Überblick hat, okay, wie genau bin ich jetzt schon wieder trackbar? Weil das ja, wir haben ja schon gesagt, das ist schon ein bisschen länger her.
Ja. Yeah.
Und eine neue Version davon wäre natürlich schon cool.
Nee, ich meine auch eher andersrum, also kombinieren im Sinne von die Informationen von dem und von dem, um sicherzustellen, dass wenn die eine Technik nicht funktioniert, ich die andere anwenden kann. Beispielsweise.
Ja.
Ich denke jetzt mal als Bad Guy.
Oh.
Ich setze jetzt meine Skimaske auf.
Das klingt jetzt ein bisschen dumpfer.
Ja, merkt man sofort.
Ja. Ja, was gibt's noch für Möglichkeiten?
Ich weiß nicht.
Felix?
Also was ich, wie gesagt, persönlich verwende, sind verschiedene Profile für solche Sachen, wenn man das die ganze Zeit möchte. Ich habe noch in meinem normalen Browser habe ich Ghostery aktiviert, was auch so diese ganzen Tracking-Sachen deaktiviert. Und das bilde ich mir ein, funktioniert ganz gut, weil er quasi diese ganzen JavaScript von den Trackern deaktiviert einfach.
War nicht Ghostery dann auch relativ schnell in der Kritik dafür, dass sie selber wiederum irgendwie schindluderte?
Ich glaube, das Problem war...
Aber ich meine, das ist halt auch so...
Also das eine
Verschwörungstheoretiker-Problematik, ne?
Das eine Problem war, glaube ich, was sie mal hatten, dass wenn es Updates gibt, dass er nicht gleich diese ganzen neuen Analytics auch gleich deaktiviert, sondern quasi die bleiben erstmal aktiviert.
Mhm.
So zum Beispiel hast du neue Beacons oder neue Analytics von einer tollen neuen Webseite und die werden nicht automatisch auch deaktiviert, wenn du updatest.
Eine Sache, die da zum Beispiel auch noch ins Gewicht fällt, wo ich auch Daten sozusagen hinterlasse und das ich zulassen muss, was ich dann, wenn ich die Experience von der Webseite nicht zerstören will, habe. Mir ist das am Anfang passiert, man macht so Ghostory drauf und dann sagt man, ja, dann deaktiviere einfach alles.
Ja.
Ja. Und dann deaktivierst du damit halt auch so Dinge wie Google Web Fonts.
Weißt du nicht, ist ein Problem.
Oder, naja, im ersten Moment klingt das nur so, als ja, da gehen halt gewisse Schriftarten nicht mehr. Ja. Manche Webseiten von gewissen hippen App-Schmieden und so weiter heutzutage bauen so hart darauf auf, dass dann die Webseite auf einmal gar nicht mehr funktioniert, muss ich feststellen. Und das ist echt okay. Sowas. Also ich hatte eine Webseite von Fantastical, glaube ich, die ging da irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich auch irgendwie den Entwickler angehauen und dann hatte der mir am Schluss gesagt, so ja, irgendwie hast du, glaube ich, hier dieses... Es gibt auch so eine Font-Library von Adobe. Irgendwie hast du das anscheinend deaktiviert und deswegen bricht das halt bei dir. Und da merkt man übrigens natürlich auch dran wieder, Google Web Fonts gibt es auch nur aus einem Grund. Ne? Also,
was mir halt aufgefallen ist, was nicht funktioniert, wenn nachdem ich alles deaktiviert habe, war Discuss. Weil das ist ganz nett zu haben. Mhm. Ab und zu wenigstens. Aber den Rest habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich meine, ich bin es ja auch von Linux gewöhnt, dass manche Sachen einfach voll scheiße aussehen. Und deswegen ist mir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass
irgendwie okay. Sachen ja, so, falsch gerendert so wurden. So ist das dann natürlich ganz
anders. So, ja, gut, die sind halt schief, aber es kann auch sein, dass es immer so war.
Genau, ich drehe einfach mein Notebook.
derp.
Ja.
Ja. Ja, gut.
Ja, ansonsten kann man natürlich, wo wir bei dabei waren, dass man JavaScript verbietet, NoScript verwenden, wo du dann halt bei jeder Webseite, wenn du sie beim ersten Mal besuchst, zumindest angeben musst, was willst du erlauben, was willst du verbieten an JavaScript.
Benutzt du das?
Ich benutze tatsächlich im Firefox benutze ich das, aber ich benutze ja Firefox und Chrome. Also ich benutze nicht mehrere Firefox-Profile wie du. Ich benutze halt mehrere Browser für verschiedene Sachen.
Okay.
Und tatsächlich habe ich es im Firefox drin, ja. Ja. Das könnte man noch machen, weiß ich nicht. Sonst.
Ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr die in die Kommentare posten.
Genau.
Meine persönliche Sorge bei der Sache ist eigentlich immer, dass es nicht solche Firmen wie Google oder so nachher sind. Also erstens ist das so auf der Ebene, naja, kann ich es eh kaum verhindern. Aber gleichzeitig glaube ich halt auch, dass die Daten bei Google, sag ich mal, sicherer sind.
What?
Moment, Einschränkung oder zu Ende führen.
Ja.
Als wenn jetzt, sagen wir, mein Espressoshop.de ja auch auf einmal auf den Trichter kommt und sagt, geil, wir sammeln hier Bewegungsdaten von irgendwelchen Usern, weil, also so ist es ja immer, also die ganzen letzten Passwort-Cloud-Debatten, das war immer, irgendwo kam das halt dann von irgendwelchen solchen kleinen Webseiten her. Und wenn die jetzt alle auch noch drauf kommen, hier, Canvas Fingerprinting, geiler Scheiß. Oder halt jetzt jeder irgendwie meint, er kann jetzt mal kurzerhand wieder so sein App-Network aufmachen oder sein Tracking-Network.
Ja, ich meine, es gibt ja nicht umsonst schon ziemlich viele von diesen Ad-Networks.
Weil, ja, also und wenn so jemand halt, also wenn jemand so überhaupt schon denkt, dann wird er natürlich nicht sonderlich um die Sicherheit der Daten, die er von anderen Leuten anlegt, da besorgt sein.
Okay. Ja.
Ärgerlich. Schade, also schöne Technik, aber schade.
Ja, also interessante Technik auf jeden Fall und wir werden uns immer noch mehr damit beschäftigen müssen, weil wir haben es ja schon gesagt, die Ad-Industrie will uns tracken, die wollen, dass wir unsere Daten überall hinterlegen und dass wir trackbar sind im Internet, damit sie uns halt gezielt mit ihrer Werbung ansprechen wollen und deswegen ist es halt immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Und deswegen reden wir auch drüber, das ist jetzt gerade im Moment der aktuelle neue Hype und muss halt gucken, dass das nicht zum Standard wird und was man da halt gegen machen kann, damit man halt nicht auf jeder Webseite gläsern ist, ne?
Ja.
Ich meine, du kannst natürlich auch jeden Tag einen anderen Browser verwenden, aber irgendwann ist halt auch vorbei.
Anderen Rechner kaufen.
Jeden Tag einen anderen Rechner kaufen. Genau.
Und Usable benutzen. Für alles.
Ja. Okay. Gut, kommen wir zum Laserfu.
Laser. Haben wir gar nicht so viel diesmal, oder?
Nee. Okay. Makefu, du hast was geschrieben.
Genau. Ich habe ein Write-up geschrieben für ein Capture the Flag, wo ich mitgemacht habe. Capture the Flag kann ich vielleicht nächste Sendung mal kurz drüber reden, was das genau ist und was man da macht. Hier geht's jetzt darum, quasi Capture the Flag sind Challenges, die gelöst werden wollen von einem, und zum Schluss gibt es eine Flag, für die man dann Punkte bekommt, und am Ende der am meisten Punkte hat, gewinnt quasi. Hier war es eine Challenge, eine Reverse Engineering Challenge, beziehungsweise ein Crack Me, und ich habe quasi mal zusammengeschrieben, wie ich an die Aufgabe rangegangen bin, wie ich es dann am Ende gelöst habe. Das Besondere dabei war, dass es das erste Mal für mich war, dass ich Return-Oriented Programming tatsächlich eingesetzt habe, und ich bilde mir ein, ich habe es sogar verstanden, und deswegen ist es quasi ein besonderer Blogpost für mich. Genau, also es geht viel um quasi wie der Stack aufgebaut ist, wie er sich verändert, wenn man durch wenn das Programm quasi bestimmte Sachen tut, und ich habe das mal zusammengeschrieben, und ist so ein bisschen auch was für mich, dass ich es quasi jetzt auch für immer habe und nie wieder vergessen kann, was ich gemacht habe.
Ist es eher akademischer Natur jetzt für dich, dass du es mal hingekriegt hast, oder hast du auch also wirklich praktische Anwendungsfälle jetzt?
Das war tatsächlich, also das selber war ja eine Challenge in einem Contest quasi. Und Ziel ist es quasi, in anderen Contests dieses Wissen einzusetzen und dann die Challenges einfacher zu lösen, beziehungsweise überhaupt lösen zu können.
Darauf aufbauen zu können.
Genau. Also da hat das nichts akademisch, das ist alles nur, dass du das dann für andere Sachen weiterverwenden kannst. Und dass auch andere Leute davon quasi profitieren. Write-ups zu verschiedenen Capture the Flags gibt es immer wieder. Unterschiedliche Güteklasse, meistens relativ cool, aber geschrieben. Und das ist von mir quasi für die Welt. Damit ich mich gut fühle.
Damit du dich gut fühlst.
Genau.
Okay.
Ja. Jetzt seid ihr.
Der Martin Sonneborn hatte ja angekündigt, dass er, nachdem er ins Europaparlament jetzt gewählt wurde.
Ist er gewählt worden?
Ja, natürlich ist er gewählt worden. Die Partei ist gewählt worden. Also
Die Partei.
Ist gewählt worden, hat einen Sitz bekommen, und er hat ja dann groß angekündigt, ja, einen Monat. Und ich bereite mich jetzt intensiv auf meinen Rücktritt vor, und jetzt muss er leider eingestehen, dass er gescheitert ist und leider nicht zurücktreten kann.
Was?
Und wie das alles funktioniert, könnt ihr dann nachlesen.
Wie?
Ja, müsst ihr dann nachlesen, warum das so passiert ist. Ist bisschen, weil Ziel war ja eigentlich, dass in den wie lange ist das Europaparlament gewählt? 4-5 Jahre? Dass alle diese 60 Leute, die auf seiner Liste sind, alle mal durch einmal einen Monat Urlaub machen können in Brüssel. Also, er tritt zurück, und dann würde automatisch der Zweite von der Liste von seiner Partei nach Brüssel gehen, und der tritt dann auch wieder zurück, dann kommt der Dritte, der tritt auch wieder zurück, dann kommt der Vierte und so weiter und so fort. Leider verhindern das einige Mechanismen. Es wurde dann viel darüber berichtet, dass die Partei die Brüssel und die EU maken würde, weil es dann wohl auch die Möglichkeit gibt, nach einer bestimmten Zeit, die du da bist, irgendwie Übergangsgeld und so noch zu kriegen. Also du kriegst nicht nur die 5.000 Euro für den Monat, den du da bist, sondern nur, du kannst ja auch noch jemanden anstellen und du kannst dies und jenes tun, und eigentlich kriegst du scheiß viel Geld dafür, dass du da sitzt. Jedenfalls verhindern doch ein paar Regeln, dass sie das so durchziehen können, und wie das alles ist zumindest teilweise in diesem Telepolis-Artikel, den ich da verlinkt habe, drin.
Fucking Hacker, ich sag's dir, überall sind sie.
Ja, überall.
Verdammte Hacker. Irgendwelche Hacker werden immer irgendwas hacken können.
Auf jeden Fall.
Hacker's gonna hack.
So, warum Pinball nicht mehr in Windows Vista ist?
Ja.
Ja.
Und zwar, das ist genau der Artikel, warum dieses tolle Pinball-Spiel, was ihr alle eigentlich geliebt habt.
Ja, ne? Also zu Windows 95 und 98.
Windows 95, 98 SE, geilstes Spiel, viel besser als fucking Minesweeper.
Ja.
Und dann hattest du Space Pinball.
Ja.
Und warum ist es nicht mehr da? Und die Antwort ist, weil der Code
borken ist.
Borken ist und nicht von Microsoft. Und die haben dann zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann portieren sollten auf Windows Vista, haben sie es nicht mehr hinbekommen, weil es einfach ein riesiger Haufen Scheißcode war und nicht dokumentiert und von der Fremdfirma im Auftrag hergestellt worden. Also das Spiel für Windows ab 95 gab es das, glaube ich.
Ja.
Genau, so alt ist auch schon der Code und dann quasi nie wieder angefasst in der Hoffnung, dass es dann nicht explodiert.
Leider und, ist es explodiert.
Genau, und zwar an der 64-Bit-Version gab es dann irgendwo einen Rundungsfehler und dann hat das Spiel nicht mehr funktioniert. Und sie haben
dann Bälle gesagt, einfach durchgeflogen durch
und
die Objekte.
Dann, genau.
Detection.
Und dann haben sie gesagt, no, derp, dann nicht. Kriegt ihr halt kein Pinball mehr.
Ja. Ja. Dafür kriegt ihr DirectX 11 oder so.
12, DirectX 12. Konnten die nicht abstimmen, was sie jetzt wollen? Lieber, was war das? Schneller?
Würde lieber Pinball oder Pinball?
Ja, genau. Don't ask, Pinball.
Ich glaube, für das aktuelle DirectX haben sie die Community gefragt, ob sie lieber mehr Performance oder mehr coolere Grafikfeatures haben wollen. Ich weiß gar nicht, was rausgekommen ist. Hm. Direct.
Beides. Los. Stellt euch nicht so an.
Paul. Device Paul. Nee. Fancy ist gerade nicht. Ist aber egal.
Ja. Gut. Kommen wir zum Mimimi der Woche. Oder?
Mimimi.
Heulen wir nochmal eine Runde rum. Ja.
Und Felix. Wer fängt an? Ich fange an.
Ja.
Okay. Mein Mimimi ist PhantomJS. Ist nicht Node.js.
Dope.
Ja.
Und das ist ein Scheißdreck einfach, weil du hast ja so coole Sachen wie NPM, ja, wo du dann Module nachinstallieren kannst für Node.js. Aber wenn du PhantomJS hast und damit dann irgendwelche Sachen machen willst und dann brauchst du diese Module, dann geht es nicht einfach so, sondern es ist was anderes. Es ist wie, ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen kann. Es ist super weird, weil einfach es sieht genau gleich aus, aber es ist was anderes.
Ja.
Und es ist so frustrierend einfach.
Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Phantom Libraries in Node. Also Module Phantom anzusprechen aus Node heraus.
Genau, aber dann musst du quasi wieder quasi ein Stück JavaScript beziehungsweise so ein JavaScript-Ding in einem anderen JavaScript-Ding wrappen, nur damit du diese ein Dinge in den anderen Dings benutzen kannst. Es ist einfach fucked up. Und es ist nicht in Ordnung.
Also es soll mergen.
Es soll einfach fucking, du sagst npm install PhantomJS und dann hast du Node.js und dann kannst du sagen import PhantomJS oder so ein Shit und dann muss es funktionieren, aber nicht so ein fucked up Shit und das ist super nervig einfach.
Okay, ich weiß nicht, weil ich hab das auch mal zusammen verwendet und ich weiß nicht, ob das, was ich damals gefunden habe, dein Problem löst, aber
wenn du da eine Lösung hast, dann wäre das super.
Können wir da nachher drüber sprechen. Ja. Okay.
Genau. Ich habe noch ein zweites, was auch wieder fucking JavaScript ist. Und zwar, wie würde man jetzt in JavaScript zwei Arrays, quasi dem einen Array das andere Array appenden? Es ist array.prototype.push.apply, Klammer auf, erstes Array, Komma, zweites Array.
Oder mit einer For Loop.
Fucked up, genau so ein Scheißdreck. So und vielleicht bin ich auch verwöhnt. Vielleicht bin ich verwöhnt von Python. Das kann ja sein. Weil in Python sieht es dann einfach so aus. Du hast A, das A ist dein erstes Array, plus gleich B. Und dann ist es fertig.
Fertig. Ja.
Und nicht Array Prototype Push Apply. Und ich verstehe immer noch nicht, was es bedeutet.
Ich find an der Sache interessant. Was passiert, wenn du da jetzt zwei Strings reinsteckst?
Boom. Also,
das ist so JavaScript. What could possibly go wrong, ja?
Ich probiere
es mal. Oder mach das mal mit einem String
Hack
und einer
doch
Zahl.
Doch nicht immer auf JavaScript rum.
Doch, JavaScript ist scheiße liegt, einfach. JavaScript ist ein riesen fucked up.
Ganz aber auch ganz, 90er.
Ganz ehrlich, die zwei einzigen Gründe für mich persönlich JavaScript zu benutzen ist erstens, weil es aus Browsern nicht mehr wegzukriegen ist und zweitens PhantomJS.
Ja. So.
Alles genau. Andere, go fuck yourself.
Ja, auf jeden Fall. Okay, und zwar, der sagt, type error, second argument to function prototype apply must be an array.
Oh,
aber das erste nicht, oder was?
Doch,
nee.
Ist doch ein array aus Chars.
Okay, was passiert, wenn ich jetzt...
Normalerweise macht er dann solche Crap.
So gut, wenn das erste ein string ist und das zweite ist ein array, dann sagt er, type error, length is read only.
Ja. Go fuck yourself. JavaScript.
Echt nicht in Ordnung. Einfach, was ist, wenn ich denn eine Nummer als erstes reinwerfe? Dann kommt 0 raus. Macht ja auch super viel Sinn.
Macht Sinn. Okay, dann heule ich nochmal kurz um den Chrome rum. Ihr kennt ja wahrscheinlich das alte Chrome-Behavior, wenn du ein selbstsigniertes Zertifikat hast oder ein Zertifikat, das irgendwie abgelaufen ist, ist der Bildschirm irgendwie rot geworden und hat gesagt, Achtung, irgendwas komisch, und du hast gesagt, ja, leck mich weiter.
Leck mich weiter ist nicht mehr, ne?
Leck mich weiter ist nicht mehr. Die machen jetzt diesen gleichen Scheiß-Crap wie Firefox. Jetzt kann ich auch wieder zu Firefox zurückgehen, weil das nervt doch total. Bei Firefox, früher war es ja auch so, du konntest einfach sagen, ja, leck mich weiter. Und jetzt musst du irgendwie, nein, add an exception, runterladen, bla, fu. Und auch dieses verfickte...
Schon lange dran gewöhnt einfach.
Ja, aber... Es geht auch einfacher. Man kann auch diesen ganzen Crap weglassen. So nach dem Motto, ich weiß, was ich tue. Ich will arbeiten. Leck mich am Arsch. Weiter.
Nein, du musst es dir genau anschauen, ob du auch
weiter
ganz sicher bist.
Ich bin mir sicher. Weiter.
100% sicher.
Ey.
200%.
Und jetzt macht dieses scheiß Chrome genau denselben vermaledeiten Blödsinn und will auch irgendwie noch 3 Klicks haben.
Da musst du halt erst
3 Klicks für mehr Sicherheit. So ist es nämlich.
Ich hab echt einen Wutanfall gekriegt, als ich das gesehen hab. Ich war kurz davor, wieder zurückzugehen, eine Version. Was soll der Scheiß? Also ich meine, es reicht doch irgendwie, Achtung, rot und dann weiter. Nein, es ist unsicher. Es ist nicht unsicher. Es ist auch noch totaler Blödsinn, da hinzuschreiben, Achtung, diese Seite ist unsicher. Sie ist nicht unsicher, sie ist sicher und ich weiß, was ich tue. Ja?
Nein. Und da bin ich mir sicher.
Sie
ist ja immer noch verschlüsselt.
Nein.
Doch.
Unsicher verschlüsselt,
sie
Mann.
Ist sicher verschlüsselt mit einem total sicheren Zertifikat.
Aber woher willst du denn wissen, was da inzwischen...
Dieser scheiß Chrome meint plötzlich, dass es unsicher ist und muss zweimal sagen, ich bin sicher, dass ich unsicher weiter will. Sie ist immer noch sicher, diese scheiß Seite.
Woher willst du das wissen? Vielleicht wurde sie gehackt.
Nein! Wollen also, Sie nicht?
Ich hab den.
Das ist ein selbstsigniertes Zertifikat und das ist sicher.
Ich habe den Schmerz von Ingo in ähnlicher Weise gespürt. Bei mir war es noch ein bisschen blöder. Insofern, ich hatte dem letzten Mal ein Problem mit einem SSL-Zertifikat von GitHub. Und zwar war da irgendwas schiefgegangen, irgendwie bei macOS oder ich weiß nicht. Also es hat halt einfach irgendwie ein Root-Zertifikat. War ausgelaufen und das neue war noch nicht geupdatet bei mir irgendwie durch whatever. Und es war mir einfach in dem Moment zu blöd, weil ich dann halt auch irgendwie Zeitdruck hatte und dann gehst du halt irgendwie in Keychain rein und sagst, hier dieses Root-Zertifikat, immer akzeptieren, Bastard. Und dann macht der Chrome, dann nimmt der nicht die Einstellung aus dem Keychain, sondern hat halt irgend so einen eigenen undurchdringlichen. Und da kann man tatsächlich dann nicht sagen, immer akzeptieren, sondern da ist dann halt einfach nur rot und ich muss einen Bug fixen und GitHub geht nicht auf. Ich könnte ausrasten.
Aber bist du natürlich nicht, weil du so professionell bist.
Weil ich einfach professionell bin und dann Safari aufmache, ja? Das zwar ein Kackbrowser ist, aber das ging da wenigstens.
Ich sag's ja, usable für solche Sachen, der kann nämlich auch keine Validierung von Zertifikaten. Ja. Kann aber gar nichts.
Der kann das nicht, der kann schon nicht schief gehen.
Es ist so ein Usability-Fail. Ich meine, es ist völlig okay, dass sie einen warnen, Achtung, das Zertifikat ist irgendwie...
Aber bitte so nicht, klein.
Ja, es ist ja auch völlig okay, dass die Webseite vorher mal kurz rot wurde und du einmal weiter sagen musstest. Aber dann Bullshit drauf zu schreiben, zu sagen, wollen sie wirklich auf diese unsichere Seite...
Ja, du kannst... Du kannst ja eine eigene CA machen und die dann bei dir importieren einfach.
Das kann ich einmal machen.
Die Ingo Ebel CA.
Ja,
geht doch.
Ich gehe aber öfter mit verschiedenen selbstsignierten Zertifikaten um.
Das müsste ich
dann bei jedem Scheiß eigenen Zertifikat machen. Habe ich keinen Bock.
Deine eigene CA.
Sei deine eigene CA und dann kannst du dich auch importieren und dann bist du quasi
dann kannst du dich importieren.
Natürlich. Und dann bist du nämlich auch. Du bist auch immer sicher, weil dann wird er dir nicht auf den Sack gehen und sagen, dass irgendwas unsicher ist, weil du dich selber quasi. Du bist dir sicher, was du tust. Sicher, sicher.
Ich ist sicher.
Nope.
Das ist auf jeden Fall totaler Scheiß.
USB-Stick Speed mit X4.
Ja. Ja.
Oh.
Also ihr kennt ja die USB-Sticks, ne?
Ihr kennt ja solche USB-Sticks. Ja.
Und ich habe gedacht, total super Idee. Ich nehme die jetzt, installiere mein Linux drauf und fahre da einfach mal Linux von. Für einen Lesezustand ist es auch total gut. Wenn ich aber auf diesen Standard-USB-Stick, sogar ein USB-3-USB-Stick, also müsste eigentlich schnell genug sein, Daten draufschreiben will, komme ich nur so bei 5-6 Megabyte die Sekunde raus.
5-6 Megabyte ist echt ganz schön scheiße.
Ja.
Das hört sich nach, aber nicht nach X4 an.
Doch.
Echt?
Ja, ich habe mehrere verschiedene USB-Sticks getestet. Ich habe mehrere Einstellungen.
Hast du mal ButterFS versucht?
ButterFS habe ich nicht versucht.
Hättest du mal machen sollen.
Dann kannst du ja dann sagen, okay, Journal wegnehmen, Größe ändern, bladiblub. Dann bin ich auf 7-8 Megabyte die Sekunde gekommen. Das ist immer noch scheiße. Wenn du so einen USB-Stick nimmst, da ist ein VFAT drauf, das was vom Hersteller kommt.
Ja.
Dann kann der irgendwie 30 Megabyte die Sekunde.
Ja.
Ja? Wenn du da selber ein VFAT drauf machst, ist er auch schon nur noch bei 12.
Das ist ein anderes VFAT.
Ja, ist ein anderer Scheiß. Und dann, wenn du dir ein eigenes X4 drauf machst, ist er nur noch bei 5-6 Megabyte die Sekunde. Egal, was ich rumprobiert habe, ich hatte nach einer Stunde keine Lust mehr, wie gesagt, Journal, Blockgröße ändern, du kannst ja echt eine Menge machen, aber ich bin ums Verrecken nicht draufgekommen, das mal wirklich ein bisschen schneller zu kriegen. Ich weiß nicht, bin ich blöd oder geht's einfach nur nicht?
Nee, ButterFS.
Du meinst, ButterFS ist da besser an der Stelle?
Mhm. Und dann machst du den SSD-Mode an, vielleicht.
Den SSD-Mode.
Weil es ja quasi wie ein USB-Stick ist ja quasi wie ein SSD.
So solid.
So solid and so state.
Solid Snake Stick. Ich verstehe nicht, wo das fucking Problem ist. Auf jeden Fall, also es gibt auch im Internet mehrere, bei denen ist es auch so. Ja,
pass.
Scheint nicht der Einzige zu sein. Falls ihr einen Tipp habt, wie ich meinen X4 da irgendwie schneller drauf kriege, ohne außer Journal auszuschalten, Blockgröße zu ändern, das habe ich alle schon probiert. Es ist immer noch langsam. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Aber ist ja auch voll der Quatsch, dass man es machen muss. Muss einfach schnell sein.
Ja, es müsste schnell sein. Es ist ein USB 3 USB-Stick. Das Lesen ist auch schnell, ja? Es ist auch irgendwie bei 200 Megabyte die Sekunde. Aber das Draufschreiben ist total lahm.
Ja.
Und zwar zu lahm für diesen USB-Stick.
Vielleicht, weil du synchron draufschreibst.
Ja, wenn du asynchron draufschreibst, dann zeigt er dir zwar kurz ein Gigabyte pro Sekunde
an, dann machst
ist aber trotzdem hinterher total lahm.
Dann machst du einen Synchron, der macht es halt als einen Block oder sowas, vielleicht besser. Vielleicht hast
dann kannst du den USB-Stick danach irgendwie 10
vielleicht
Minuten.
Vielleicht hast du deine Blockgröße falsch eingestellt.
Das habe ich doch gerade gesagt, ich habe die Blockgröße auch mal variiert, das ist trotzdem so lahm.
Dann weiß ich auch nicht, hast verloren. 2 Megabyte Blockgröße ist das Richtige.
Ja, 2048, ja genau. Ja, habe ich eingestellt.
Aber nicht 2 Kilobyte, sondern 2 Megabyte schon.
2 Megabyte.
Ja. 2M kann man sagen.
Nee. Also.
Okay, ist verloren.
Ist einfach.
Alle USB-Sticks sind scheiße bei dir.
Ja, oder X4 ist einfach für USB-Sticks scheiße, ich weiß es nicht.
Na, das ist Quatsch. Ich habe ja auch schon Sachen auf USB-Sticks gehabt.
Und du bist schneller als.
Ich bin schneller als 6 Megabyte, ja. Naja.
Ja, vielleicht liegt's auch an dem Kontroller. Also ich habe auch einen von einem Kumpel einen USB-Stick genommen. Da ging's plötzlich mit 10, 12 Megabyte die Sekunde. Es war immer noch langsam.
Ja, das ging immer ein bisschen besser.
Na gut. Immer doppelt so schnell als das, was ich erreicht habe.
Ja.
Also ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Jedenfalls, falls ihr noch einen Tipp habt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auf jeden Fall war ich frustriert, dass das Schreiben mit X4 auf mehreren von mir getesteten USB-Sticks, also ich habe 3 verschiedene Firmen USB-Sticks getestet. Es war jedes Mal ein Scheißergebnis.
So, jetzt zu iMacs.
Ja.
Erzähl deine Schmerzen. Wir hören dir zu.
Wir trösten dich dann.
Ne, das ist halt einfach so ein Problem. Da denkt man nicht dran, dass es sowas Simples sein kann. Konkret hatte ich einfach das Problem, dass ich in letzter Zeit immer wieder morgens auf Arbeit gekommen bin, mein iMac anmachen wollte.
Ja.
Und das Einzige, was passiert ist, ist erstmal nichts passiert.
Ja.
Dann kam mein Login-Screen, aber es war halt echt nur ein Screenshot. Also man merkt es daran, dass dann das Textfeld, wo man sein Passwort eingeben kann, noch nicht aktiviert ist. Und das ist halt immer nur so ein Screenshot. Und du denkst so, fuck yo, was ist da los? Jetzt gib endlich, ne?
Rein, ja.
Und der Windows-User würde dann sowas denken wie, Bluetooth-Keyboard, das ist alles gar kein Problem, weil so ein iMac kann, selbst wenn er im tiefsten Ausschaltzustand ist, ja, also das Ding ist noch nicht mal an und du drückst auf dem
Bluetooth-Keyboard auf Alt und Bootcamp-Modus. Geht alles einwandfrei. Ja. So. Dann und such mal nach sowas, ja, dann kriegst du nur die klassische Antwort mit, ja, Kernel, bla, 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 so. Und jetzt kommt's, Apple hat in den neuen MacBook Pro Retinas und in den iMacs mit Fusion Drive einen neuen Modus eingebaut, einen neuen Standby-Modus, der so ähnlich funktioniert wie früher, also früher war es bei den MacBooks so, wenn der Akku unter 10% war, wenn du es zugeklappt hast, dann hat es den kompletten RAM-Inhalt mal auf Platte geschrieben.
Hibernate.
Und diesen Modus, den nennen sie jetzt Standby, gibt es auch bei diesen angesprochenen Geräten, also ich glaube MacBook Pro ab Retina MacBook Pros plus die aktuellste Generation iMac, seit es die Fusion Drives gibt, wo sie nach einer gewissen Zeit einfach per Default, also wenn das Ding, ich glaube der Default sind 4 Stunden oder so, schläft, dann schreiben sie halt auch mal kurz, in meinem Falle 8 Gig auf die SSD und das dauert halt natürlich einen Moment, die wieder rauszuholen und solange können sie nichts anderes machen, als dir so ein hässlich Fake-Screenshot anzeigen.
Sie könnten wenigstens
einen Spinner irgendwo hinmachen, die Ficker, ja? So, wenn wir jetzt hier schon am Ranten sind. Haben sie aber nicht. Und das Einzige, was dann funktioniert in dem Falle, ist über das Power Management Util, weil ich sehe da einfach keinen Grund für, ja. Also bei MacBook ist das noch so, ja, das machen sie, weil sie dann sagen, oh, da können wir bis zu 30 Tage irgendwie im Standby verbringen, weil wir halt kaum Energie verbrauchen. Bei meinem iMac ist mir das scheißegal. So. Und deshalb habe ich das einfach mal auf 24 Stunden hochgesetzt. Also, und kurz noch zum Hintergrund. Ich bin arbeitsmäßig, also rein örtlich, umgezogen und habe dadurch leicht anderes Arbeitsverhalten. Und dadurch war es bisher nie so, dass ich anscheinend mal meinen Rechner arg viel länger als 4 Stunden verlassen habe, außer halt über Nacht. Aber jetzt ist das halt der Fall und dadurch ist mir das jetzt erst aufgefallen.
Oh Mann.
So. Oder es waren 8 Stunden oder ich weiß es nicht genau. Ja. Und da kann man in dem Link, den ich da dran gehängt habe, für alle, die es brauchen, steht, wie man sich diesen Zeitraum verlängert.
Schön.
Das Zweite, was mich heute Morgen in den Wahnsinn getrieben hat, was mich am Ende auch hat aufgeben lassen, ist, ich habe so ein Android-Device mal bei meiner alten Firma noch abgestaubt. Das gab es damals irgendwie recht kostengünstig zu erwerben. Das ist ein LG P79, ein sogenanntes Optimus Black. Das hat ein minimales Branding von 1&1 drauf. Also das ist nicht vergleichbar mit anderen. Das ist im Wesentlichen ein anderes Boot. Cover, also das andere Boot-Logo und, ja. Und halt 3-4 Apps und an der 1&1 App Store. Ansonsten ist da alles gleich wie beim normalen ROM. So. Und das hat halt Android 2.3 drauf. Das war schon eine Pain damals.
Ja.
Das auf 2.3 zu bringen. Also es hatte irgendwie, glaube ich, Android 2.0 oder so vom Start weg oder 1.6 und man musste dann irgendwie Windows-Tool runterladen, USB-Modem-Driver, ich weiß nicht was, alles so, um das auf 2.3 auf Gingerbread zu bringen. Dann hieß es irgendwann, ja, hier Ice Cream Sandwich gibt's als Update, ja. Also 4.0.
Also es kommt wohl mit Android 2.2, wenn es neu kauft.
2.2, okay. So, und 4.0 soll wesentlich schneller laufen, weil sie tatsächlich mit ICS sehr viel optimiert haben im Vergleich zu Gingerbread.
Okay.
Plus bei uns langsam in der Android-Entwicklung sterben halt so langsam die 2-3 Geräte dann doch langsam mal aus. Ja, zumindest für Neuprojekte können wir mittlerweile fast immer auf 4.0 Minimum setzen, also API Level 17.
Also die haben, was halt passiert ist, ist GPU Acceleration für deine Oberfläche und das haut halt viel raus einfach.
Ja, weil klar, vor allem halt, weil dieses P79, das hat noch ein Single-Core, ja. Also ja. wenn der nicht mehr zwischen UI-Thread und anderem so viel juggeln muss, dann ist halt einfacher. So. Ja. Aber das heißt halt einfach wieder, ich muss in diese hässliche Windows-Welt eindringen, diese Welt von ganz kurz noch, wegen dem blöden Branding von 1&1, das hindert mich jetzt daran, das Legale von LG, das 4.0 Android zu kriegen. Ja, deshalb müsste ich jetzt CyanogenMod oder so installieren, um 4.0 zu bekommen.
Ja.
Ist ja normal. Dafür muss ich aber erst wieder das Phone routen, das ist aber wiederum nicht möglich.
Ja, aber du bist auf 2.3, oder? Dann nimmst du einfach den letzten Super-Crack...
Ja, ich hab ungefähr alle Super-Crack-Shits runtergeladen, die nicht funktionieren, ja? alle. Und das Schlimme an der Sache ist ja, du kommst dann auf diese Seiten, also
die
Seiten
sind alle mit, so geil aus einfach.
In 5 Sekunden ist dein Download bereit. Willst du die schnelle Verbindung oder die langsame Verbindung? Ja. Zahl hier. Und dann lädst du das Scheiß-Tool runter und dann musst du irgendwie an 10 Stellen klicken. Nein, diese Browserbar nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Ich hab geflucht heute Morgen. Vor allem halt mit dem Ergebnis, dass es immer noch nicht geht, weil ich glaube, so langsam habe ich mir die Bootcamp-Partition meines iMacs, die ich nur zum Zocken und für solchen Käse habe, ja, habe ich mir zugrunde gerichtet.
Du hast doch Snapshots gemacht.
Nein, die wird einfach nur bam weg, neu rauf notfalls. Ja. So, aber was zur Hölle? Ein Versprechen. Sollte ich jemals zu Google I.O. oder so gehen? Ich nehme dieses Gerät mit
und dem
Android-Engineer, der mir sagt, dass Over-the-Air-Updates bei Android funktionieren, dem schmeiß ich's an den Kopf. und ich mache...
Yeah, go fuck yourself.
Du musst aber, was du machen musst,
ich
musst
dein Video anmachen. Ich mache das ganz weich, damit es jetzt keine Drohung ist. Ja, aber was ist denn los bei diesem Kack-Betriebssystem?
Wenn du das machst, machst du das so an und dann so, warte, ich mach kurz ein Foto von ihm, machst dann die Videokamera an und dann wirfst du sie gegen den Kopf und dann ist einfach das beste YouTube-Video.
Ja.
Beste YouTube-Video überhaupt. Ja. Auch wenn das Display kaputt ist, es muss noch hochladen.
Das ist
Over-the-Air-Update.
Was
in your
zur
face.
Hölle ist mit denen los? Naja, und im Endeffekt habe ich dann, also irgendwann war der Schmerz so groß, dass ich mir einfach schön geredet habe, dass wir doch schon noch 2, 3 Testgeräte brauchen. Dass Gingerbread ja doch noch ganz nett ist. Ja, so. Ja,
du kannst ja auch ein billiges
und hab's einfach wieder in die Box gepackt.
Kannst du auch ein 4.0 ja, China Phone genau. holen.
Hol dir ein ordentliches Android-Phone einfach.
Naja, ja, es ist tatsächlich nicht uninteressant, die ganzen Sachen da zu testen. Also, es kommen gerade immer mal wieder Leute zu mir und wollen halt Testgeräte ausleihen und bräuchten genau diese Version, die ich da drauf machen könnte, auf diesem Gerät. Zum Bleistift. Naja.
Ja, okay.
Ärgerlich, ärgerlich.
Haben wir genug geheult.
Genau. Schöne Dinge. Schöne
jetzt
Dinge.
Jetzt kommen die schönen Dinge.
Passte sonst nirgendwo rein. Ist einfach was ich in letzter Zeit lernen durfte, das nicht alle kennen, was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, ist Mantle. Mantle ist ein Framework, eine Library für iOS-Entwicklung. Und das ist ziemlich cool, wenn man halt JSON konsumieren darf. Also, das hat einen JSON-Mapper integriert und man kann halt super damit in seine lokalen iOS, Cocoa-Objekte mappen.
Boah, das sieht voll
ganz nice. Ist von GitHub direkt gemacht. Sind auch viele deutsche bekannte Entwickler dabei, wie zum Beispiel der Rob. Macht Spaß, damit zu arbeiten. Ich habe gerade noch ein bisschen Probleme damit, dass die Fehlermeldungen bei mir nicht immer richtig funktionieren, wenn man dann mal einen Mapping-Fehler macht. Aber ansonsten ganz cool. Bevor irgendjemand anfängt, hier Core Data und so weiter Models zu machen, sollte er sich das mal anschauen.
Okay, das ist quasi angenehmer, dann JSON da was zu mitzumachen.
Ja, das ist halt, das nimmt dir halt den ganzen Boilerplate-Shit ab, den du brauchst. Also wenn du Model-Objekte schreibst, dann musst du halt in der Regel noch so irgendwie is equal und so weiter überschreiben, wenn du, um zu schauen, ob sie gleichwertig sind. Und das macht halt Mantle alles für dich. Plus es mappt halt noch schön von JSON in Objekte und von Objekte nach JSON und bietet auch schon eine, also, und dann kann man noch schön Persistenz selber sich dran schrauben. So.
Voll gut.
Für die meisten Projekte, die wir gerade arbeiten, tut's das halt vollkommen und ist eine willkommene Arbeitserleichterung.
So, und ich habe jetzt eine Webseite für alle mathematischen Probleme, wo man quasi einen Proof braucht. Und die Webseite heißt theproofistrivial.com. Und stell dir vor, das ist jetzt ein schwieriges mathematisches Problem oder ein anderes, eigentlich alle Arten von Problemen. Und dann habe ich hier einfach die Lösung für dich, nämlich the proof is trivial, just biject it to a countable topological space whose elements are semi-decidable fields. Bam. So einfach ist es. Und dann hast du quasi deine Lösung.
Ja.
Dann ist dein Proof, dann ist quasi gelöst.
Ja.
Schöne Webseite, so kann man F5 drücken, kriegt man neue Lösung für die Probleme. Fand ich sehr schön.
Probleme in dieser Welt zu lösen.
Ja, alle Probleme kann man damit lösen.
Alle kann man damit lösen. Okay, dann komme ich zu einer Linksammlung Awesome Sysadmin. Also lauter tolle Open Source Projekte, die dir irgendwie helfen, dein Leben
zu erleichtern. Das ist so wie Awesome Perl und Awesome PHP und Awesome Python und Awesome Ruby.
Genau, und einfach eine Liste an netten Projekten.
Was ist das für ein Quatsch? Wie hast du LDAP, dann hast du irgendwie eine Liste von LDAP-Servern. Was ist denn das für ein Quatsch? Naja, was auch immer.
War. Quatsch. Open Source.
Oh, ich habe Greylock 2 ausprobiert und es war so ein Riesencancer. Einfach so ein riesiges Monster-Shit. Egal. Machen wir nächstes Mal. Erzähl.
Ja, ist also aus allen möglichen Kategorien, aus Backups, Cloud, Storage, Configuration Management, DNS, IMAP Server, LDAP, ja, Monitoring, alles mögliche, NoSQL, mhm. Kann man sich mal alles angucken, oder auch nicht. Auf jeden Fall eine Sammlung an Open Source Projekten, die man vielleicht oder vielleicht auch nicht benutzen will, oder auch nicht. Okay, dann John Oliver redet über Ferguson.
Redet über Dinge, genau. Da ihr es nicht kanntet, dachte ich, anscheinend muss man das doch mal noch ein paar Leuten erzählen.
Ja.
Jeder, der hier die Heute-Show kennt, wird vielleicht auch wissen, dass es dafür in den tollen USA Vorbilder gibt, Daily Show und so weiter. Und das ist Last Week Tonight, ist seit, glaube ich, April oder so auch existierend, auch eine neue Show, läuft auf HBO. Und der John Oliver, das ist ein Brite, glaube ich, ist da der Moderator. Und der hat unter anderem einen sehr guten Take zum Thema Ferguson, also was da gerade hier in den, diese Vorstadt von Missouri, St. Louis in Missouri abgeht. Und der hat aber auch schon viel anderes Tolles da zusammengetragen. Das findet man dann alles in dem YouTube-Channel von denen.
Und der ist lustig.
Das ist ziemlich lustig. Ziemlich traurig gleichzeitig, weil es natürlich immer um Probleme geht, aber ziemlich lustig, ja.
Oh.
Definitiv.
Sehr schön.
Und das Letzte, das kam mir heute Morgen unter, das ist einfach so wieder so Internet, was
Gott sei Dank
geile Dinge.
Es gab ganz kurz als Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob ihr es letztes Mal hatte, Fish Plays Pokémon.
Genau, den hatten wir nicht, aber der
den, ist... Den gab es auch und davon, quasi ja. Es war ein Fisch, der hatte so ein Aquarium und je nachdem, wo er hingefahren ist, hat er halt oder hingeschwommen ist, hat er dann bestimmte Aktionen ausgeführt, zum Beispiel nach rechts gelaufen oder Start gedrückt oder.
Jo.
Und das ist jetzt das nächste Level.
Das ist
und
das die Multiplayer-Variante.
Es ist so awesome. Es sind zwei Fische,
so geil.
Die gegeneinander Street Fighter spielen.
Genau. Also und das ist hier Aquarius und Robert the Bruce.
Genauso awesome an, wie es ist einfach. Weil die im Gegensatz zum Fishplays Pokémon passiert was. Und sie kämpfen gegeneinander und sie punchen sich und sieht aus, als wären es einfach nur zwei Noobs, die gegeneinander spielen würden. Aber dabei sind es zwei Fische.
Dabei sind es zwei professionelle Street Fighter Fische. Ja. Also für alle, die es jetzt gerade nicht sehen können oder auch nicht drauf gucken wollen.
Ihr müsst drauf.
Das ist halt einfach sie haben ein Aquarium genommen, haben das in 3x3 Felder unterteilt und haben dann verschiedene Markierungen auf die Felder gemacht. Und über Bilderkennung merken sie dann, welcher von den beiden Fischen, der eine ist orange, der andere ist dunkel, schwarz fast, merken sie, wo er sich befindet. In welchem Feld sozusagen, in welchem Quadranten und jeder Quadrant hat halt eine unterschiedliche Bedeutung, also links, rechts, springen, ducken oder halt die verschiedenen Angriffsaktionen bei Street Fighter und wenn man da ein bisschen zuguckt, wird man merken, dass meistens der Schwarze, der Second Player, Robert the Bruce, ist eher so ein Chiller, der hängt immer so, meistens so links unten ab und hat dadurch halt immer so den, also der kickt halt immer sozusagen einfach nur blind und der andere, der Aquarius, der schwimmt halt mehr rum und dadurch läuft er ihm halt meistens dem anderen ins offene Messer rein.
Und er hat ihn gerade super hart geworfen einfach. Und
genau.
Jetzt ist er K.O.,
kriegt er das mega ab. Ich warte drauf, wann jemand eine Seite drauf macht, wo gewettet wird und so.
Genau, die Fische gewettet. Gibt's jetzt schon in Bitcoin wahrscheinlich.
Ja, und es werden auch Punkte über den Tag gezählt und so weiter. Das ist auf jeden Fall super awesome.
Das ist so, so geil einfach. Das macht so viel Sinn. Und jetzt macht der eine andere, greift mich an. Der eine springt einfach nur die ganze Zeit. Nee, das ist schon
voll. Da kannst du hier live kommentieren, oder? Und,
Boxkick! Oh! Bam! Kaputt!
Ja.
Also für alle, die
Bruce Real American Hero. Kennen,
Twitch ist halt auch ein so geiles Network, finde ich mittlerweile. Also da läuft so viel cooler Shit.
Ja, genau solche Sachen sind da halt die coolen Sachen. Die anderen sagen, ja, pff, ob da jetzt jemand kommt, super hart in StarCraft gewonnen hat. Aber fucking zwei Fische, die gegeneinander Street Fighter spielen, ist schon super, echt awesome.
Super awesome.
Sachen, die die Welt nicht
braucht. Und ich muss auch sagen, bei Fish Place Pokémon, der Fisch war voll langweilig, ja. Da hat man gedacht, manchmal, dass er gestorben ist, ja. Und er hat nichts gemacht und die beiden Fische sind awesome, weil sie die ganze Zeit rumschwimmen.
Ja. Das ist das Internet der Dinge.
Das Internet der Fische einfach. I for one welcome our new fish overlords.
Gut, ich glaube, wir sollten Schluss machen, weil besser wird es auf jeden Fall nicht mehr als.
Nee, besser kann es
besser kann's gar nicht mehr werden.
Weiter spielende Fische.
Oh yeah, kick him! Kick!
Gut, wenn ihr nicht auch schon süchtig seid, dann guckt euch das die nächsten zwei Wochen an, weil so lange sind wir jetzt wieder off-air. Aber ihr könnt das natürlich erreichen über Twitter und
Fische.
Auf jeden Fall.
Fischburg.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Computer. Habt Spaß am Gerät.
Was sagt der vielleicht immer noch?
Ja, habt Spaß.
Ach so, sagt er, hat Spaß?
Ja.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Dinge.
Und
Computer.
Bis zum nächsten Mal.
Ach so, ja.
Ja.
Okay. Dann machst du es so.
Genau. Mach es so. Bleibt uns wohlgesonnen.
Fische. Die
Esst Street keine Fighter Fische. Spielen. Esst keine Fische.
Weil die brauchen wir, um Street Fighter zu spielen.
Genau. Wir brauchen die Fische für Street Fighter.
Tschüss.
Ciao.